Weißt du, was ich hab? Hm? Mexican.
Nein.
Ich hab Mexican, logisch. Ich mach ein Foto. Wow. Mexican. Prost, Kinders.
Zum Wohl. Auf den Spender.
So viel Kohlensäure? Hm. Weil, Christian.
Aber du hast doch einen Einserpasch.
Auf 2020. Ja, das ist doch ein Mexican.
Mexican ist doch 1-2.
Mexican ist 1-2, ja. Kollege.
Oh. Echt? Ich habe immer bei 1-1 getroffen. Oh.
Die haben dich so verarscht. Oh. Hallo zur Geekzone in 2020. Heute mit dabei, der Philipp.
Oder auch nicht.
Guten Abend.
Und der Christian.
2020, ole ole.
Und der Dax.
Ist das jetzt wirklich der erste 2020er Podcast oder was? Krass, servus.
Und meine Wenigkeit, der Peter. Ja, das ist der erste in 2020 und der Philipp hat auch direkt den Einsatz so verkackt, weil er so in den Weihnachtsferien war.
Ja, nee, ich hatte mich tatsächlich gemutet, dass ich dir nicht wieder dazwischen quatsch.
Habe ich eine Verzerrung, ist die Frage. Die
muss ja, aber ich eine Verzerrung. Ja, passt ja hier nicht.
Nee, da sind wir auch in diesem Jahr wieder da. Alle irgendwie gut über den Wechsel gekommen, ne? Hier nicht irgendwie ja, die Finger weggeschafft. Die Wechseljahre, der ein oder andere auch schon die Wechseljahre. Keiner hat sich die Finger weggeböllert hier, keiner hat sonstige Sachen sich kaputt geböllert. Wir hatten alle viel Zeit in dieser Zeit. Sehr viel konsumieren an Videospielen und Sonstigem. Und deswegen haben wir auch eine pickepackevolle Agenda und plaudern heute wieder ein bisschen. Aber vorher müssen wir mal wieder jemanden huldigen. Diesmal huldigen wir nicht einem unserer tollen, tollen Hörer oder Hörerinnen, sondern dem Christian, unserem Geek-Zionisten von uns vier hier. Christian, vielen herzlichen Dank. Du hast uns, eigentlich, ist es zu Weihnachten oder zum Jahresstart? Oder?
Wir hatten ja letztes Jahr einen verzweifelten Versuch unternommen, uns noch in Persona zu treffen. Das wäre eigentlich zu Weihnachten gewesen, deswegen ist es jetzt nachträglich zu Weihnachten. Genau. Also noch 2019er also, Geschenk.
Nix. Der Christian ist noch haltbar, uns, oder? Ich schau mal
der,
gleich.
Der Christian oder? Da schauen wir mal lieber nach. Hat uns allen ein kleines Päckchen mitgebracht. Deswegen, wir haben uns jetzt keine Drinks bereitgestellt, weil wir hoffen, da das ein bisschen gluckst, dieses Päckchen, dass der Christian uns da vielleicht Getränke reingepackt hat. Es könnte aber auch sein, dass es Duschgels oder sonstiges sind, dann muss sich halt jeder noch was zu trinken holen. Aber wir werden sehen. Deswegen wollen wir einfach mal jeder jetzt gleichzeitig dieses Kistchen öffnen.
Oh ja.
Und dann muss der Christian uns ein bisschen anmoderieren, was das denn da ist, was wir da... Also wir können erstmal sagen, was wir sehen.
Genau, jetzt, ja, genau. Jetzt, ihr macht es einmal, irgendeiner macht mal das Unpacking, Unboxing mit Sound und Duft.
Es raschelt auch so geil.
Man hört es. Oh.
Und ich erzähle dann was.
Bekommen wir demnächst mal so Plop-Folie?
Jetzt wird es aber spannend.
Oder kommt aber was Kleines
also was raus? Das Erste, was ich hier entdecke, es ist richtig schön kühl übrigens, meins. Ich bin gerade sehr froh,
dass
es kühl
kalt
ist. Es ist nämlich, glaube ich, wenn ich mir das richtig anschaue, ist das alles Bier.
Sehr gut. Im Entferntesten zumindest, genau.
Christian, da muss ich jetzt schon mal sagen, sehr gut, keine Themaverfehlung, alles richtig gemacht.
Genau, das klingt schon mal ganz gut, gell?
Das Erste, was ich jetzt hier habe, eigentlich kann jeder von uns drei kann eins präsentieren. Ich habe hier so eine kleine Flasche, die hat oben so einen Handgranatenverschluss. A World Beer Awards 17. Germany hat sogar Bronze gewonnen. Also da ist er stolz drauf, das Bier. Und zwar ist es ein Löschzwerg. Kellerbier,
Naturtrüb,
ein richtig schöner
Löschzwerg. Ich suche mal nebenbei Bilder, genau. Es wird von unseren Gästen, wenn Bilder wartet, ich kümmere mich um die Bilder, ihr könnt euch ums vorstellen.
Ja, ich habe, genau, wir können natürlich auch Fotos machen, aber mach mal du einfach Internetrecherche.
Genau, wir machen richtig gute Fotos, ja.
Also ich habe jetzt hier den Löschzwerg bei mir drin, und zwar das Kellerbier von denen. Die haben wir verschiedene anscheinend. Sehr gut. Dann macht man weiter. Tax, was hast du denn in dieser Kiste gefunden?
Oh, und ich habe hier ein ganz fantastisches Hardener-Bier. India Pale Ale. Und ich muss sagen, das ist bisher das kühlste Bier, was ich hier in der Hand halten kann. Oh, da freue ich mich schon drauf. Christian, echt nochmal danke. Also du hast auch geschafft, die kältesten Biere zu liefern.
Tax, der wir bitte. Sorry, extra mit Absicht. Ich muss noch mal ein bisschen in die Details gehen. Der Tax, der geht hier drüber. Haderner, ein Münchner Bier, ein Münchner
genau.
Pale Ale und auch noch Bio- und Naturland zertifiziert.
Genau, aus meiner Ecke hier, Münchner Westen, Großhadern, die Brauerei, hatte ich ja schon mal eins angeteasert und jetzt habe ich mal da mehr durchprobiert und wir hatten ja schon mal auch ein bisschen was mit Indian Pale Ale und habe ich mir gedacht, jetzt
nice.
Das habe ich auch mal probiert und fand das richtig gut und deswegen gibt es das heute für euch.
Bin ich ein Riesenfan. Ich bin ja gar nicht so bewandert, was heißt denn India Pale Ale?
Das ist ein India Pale Ale, das ist eine Bierart, wie die gehopft ist und so weiter.
Das ist sowas wie ein Parmesan-Varan.
Probier's dann einfach mal. Du wirst sehr viele.
Quasi, wenn der Parmesan-Varan Bier braut und dann ist der indische. Ja. Manos, schöne Grüße.
So, und dann ist da noch ein Fläschchen drin.
Ja.
Dann ist meine Kiste auch leer. Was ist denn
das? Ich hab auch noch eins in der Hand. Das ist ein Hallertauer Hopfen-Cuvée. Für die ein Edelpilz, so wie das ausschaut. Für uns, ja, Premium-Pilz, genau, für uns Bayern, auch in der Hallertau, wo man immer schön auf der Autobahn durch die ganzen Hopfenanbaugebiete fährt, war ich erst vor ein paar Tagen wieder, und vereint die vier besten Hallertauer Aromahopfen in einer besonderen Bierkreation. Da bin ich jetzt direkt gespannt, ich bin auf alle drei gespannt, weil ich habe tatsächlich noch keins davon getrunken. Das Kellerbier vom Löschzwerg kenne ich nämlich auch nicht.
Ich kenne es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich wollte es schon mal probieren, deswegen habe ich es mit reingepackt. Die anderen beiden, dafür kann ich mich verbürgen, die schmecken gut.
Ich meine, es schmecken alle gut, weil keins ein Raucharoma hat, oder?
Ja, das ist hoch.
Wobei dieser Handgranatenverschluss echt auf so ein Rauchbier echt gut passen würde.
Hat
Military stimmt, Edition. Ja.
Stimmt, es eigentlich. Steht sogar eine Anleitung drauf, ne? Öffnen, Ring vor schütteln. Und nach oben ziehen.
Ja, weil es immer wieder die Honks gibt, die diese Ringe abreißen. Das waren früher schon die Schlimmsten, die es nicht geschafft haben, dieses Bier aufzumachen.
Hä? Wo ist die Anleitung?
Christian,
ja.
mit welchem fangen wir an?
Ich hätte jetzt vorgeschlagen, nachdem, also wenn ich es aussuchen darf, dann fangen wir mit dem Löschzwerg an.
Ja,
genau, bitte. Kellerbier, das Süffigste irgendwie auch.
Ja, und außerdem ist das jetzt gegen einen Durst. Der heißt schon Löschzwerg, oder? Das ist das, wie wir jetzt erstmal
unseren. Das ist gegen Durst.
Das muss Durst sein. Ablöschen können. Na gut, dann reißen wir es mal auf, Floschen. Ja, Kellerbier, Löschzwerg. Was ist denn? Das ist 0,33,
ja. Ja, ich war geizig, ne? Ich meine, die Flaschen sind alle recht klein, Pale Ale und so ist ja auch meistens.
Ich bin sehr froh, dass es so ist. Wenn es jetzt clever wären, wären wir bumsvoll. Und
genau, weil sonst müssen wir immer so oft bieseln.
Was habt ihr Malznote kommt daraus.
Was habt ihr für Würfel in dem Deckel? Da sind unten Würfel drin.
Oh, eine Eins und ein Fünfer. Bei mir ist ein Viererpasch.
Ich habe einen Fünferpasch.
Bei mir steht wieder sechs.
Ah, weißt du, was ich habe? Mexican.
Nein.
Ich habe Mexican, logisch. Ich mache ein Foto.
Oh. Jetzt kannst du noch rausfinden, Christian, ob wir da was gewonnen haben, wenn wir da zwei Pasche haben und ein Mexican.
Ja, ein Mexican also muss ich jetzt auf X trinken.
Moment, ich trinke mal einen Schluck, vielleicht hört man es ja. Ja, aber erst mal riechen.
Ja, es ist halt ein richtig, richtig gemütliches Kellerbier, das jetzt erstmal erfrischt und uns auf diese unglaublich lange Themenliste vorbereitet. Wie findet ihr so das Bier?
Kellerig, sehr gut.
Aus einem kühlen Bierkeller heraus.
Bin ja ein Freund des gepflegten Kellerbiers.
Ah ja, das ist okay. Das ist echt gut.
Mexikan, Prost, Kinders.
Zum Wohl. Auf den Spender. So
viel Kohlensäure. Geil, Christian.
Aber du hast doch einen Einserpasch.
Auf 20. Ja, das ist doch ein Mexikan.
Mexikan ist doch 1-2.
Mexikan ist 1-2, ja. Kollege. Oh,
echt? Ich habe immer bei 1-1 getroffen.
Die haben dich so verarscht. Okay, dann haben wir, glaube ich, schon mal einen richtigen, auf jeden Fall den Fail des Tages haben wir und bereits.
Ganz herzlichen Dank an unseren Gasthörer, Hörerin
ja, Chris, Lena. Ja, sagst jetzt so, und immer wenn ich mit dir saufen gehe, dann sagst du, oh nö, 3-3 ist Mäxchen, das musst du trinken.
ihr könnt ja auch nicht mehr zählen um die Zeit.
Okay, Mäxchen ist 1-2, aber ich finde es geil, wir haben einen Einserpasch, einen Viererpasch, einen Fünferpasch und was hat das Tax? Tax, was hast du denn dein Bier?
Ich habe 6.
Sechserpasch,
oder? Es gibt ja nur Pasch,
nein, das Erfolg. 1 und eine 5.
Achso. Tax wollte nochmal
erwähnen. Halt besser, ja.
Tax wollte nochmal erwähnen, dass er 6 hat. Jetzt nimmt es doch einfach mal so hin.
Großartig.
Ja. Nur im Bierdeckel. Das ist das
jetzt,
Einzige.
Ich hätte eine Überleitung. Das ist jetzt schon peinlich.
Sag mal kurz, Tax, was hast du in deinem Deckel?
Ich habe eine 6.
Ach, du hast eine 6. Das trifft sich ja gut, da der Christian und ich glaube auch der Philipp, nee, nur der Christian, der Philipp letztes Mal, der okay, Christian Six Underground auf Netflix geschaut hat und jetzt noch seine Meinung dazu äußern könnte.
Stimmt, ich war ja, genau, ich habe ja da letztes Mal schon gesagt, ich wollte ihn unbedingt sehen. Michael Bay ist ja eh immer geil und Netflix-Produktion war ich ein bisschen skeptisch, aber wie heißt der hier? Deadpool hat ja auch mitgespielt. Also konnte er gar nicht so Deadpool. Viel. Ryan Deadpool. Konnte ja gar nicht so viel schief gehen. Und es ist auch gar nicht so viel schief gegangen. Der Film war zwar natürlich strunzdumm, also diese Magneten-Story vor, boah. Ey, also leider hat der Film viel zu viel Story versucht reinzupacken, die das Ganze nur unnötig aufgebläht hat. Aber die
nichtsdestotrotz. Story war zumindest am Ende lustig.
Da konnte ja, ich zumindest es hatte dann lachen. Wenigstens ja. Auch sehr viel Charme da in dem Boot, in dem Schauland. Wobei ich aber ganz klar sagen muss, das Highlight von dem Film sind die ersten 15 Minuten. In dieser Verfolgungsjagd quer durch Florenz, wo sie alles kaputt fahren, das ist schon ziemlich geil gemacht. Und da fand ich es fast ein bisschen schade, dass der ganze Film nicht so weiterging. Aber er hat danach trotzdem noch genug Schauwert. Er war schon gut. Ich fand Gott wirklich sehr gut damit.
Weil das Spannende ist ja, was ich jetzt kurz metaebenentechnisch sagen muss, wir haben dieses Mal öfter wahrscheinlich heute im Cast das Phänomen, dass jemand etwas geschaut oder gespielt hat, was jemand anders das letzte Mal bereits besprochen hat. Und bei dem Film war es ja so, Fips, du hattest ja auch gemeint, gute Action, ja. Oder? Komm mal
gute,
schauen.
Gute Actionfilm. Klassischer guter Actionfilm.
Ja, manchmal auch schön blutige Action. Mhm. Also.
Ja. Aber da sieht man wieder, ihr zwei habt es dann doch bei Filmen sehr, sehr, sehr einen ähnlichen Filmgeschmack.
Oftmals schon.
Manchmal geht es ganz krass auseinander. Da wird aber auch gleich ein Flame-War, das muss man sagen. Also da wird dann schon ordentlich geflamed. Aber im Großen und Ganzen kann man jetzt nicht sagen, dass ihr da so weit auseinander liegt.
Ja, also unser Geschmack für schlechte Filme ist oftmals sehr identisch. Also bei den großen Krachern liegt man manchmal nicht so beieinander, wie jetzt bei Star Wars oder auch mal bei Avengers oder sowas, aber bei so schlechten Filmen, da sind wir schon oftmals wirklich auf einer
Stunde. Meint ihr bei schlechten oder meint ihr bei Filmen, die ihr beide schlecht findet?
Na, bei guten beides. Schlechten.
Bei beiden okay. Manchmal.
Aber ach so, bei beiden, die wir beide genau. Schlecht finden.
Das ist nämlich ganz gut, weil ich ergänze das meistens, dass die Filme, die ihr richtig schlecht findet, ich ja meistens gut finde. Und somit ist das ja wunderbar. Ne? Wunderbar. Ja, und der Tax, der schwimmt immer ein bisschen so mit, gell? Der Tax, muss man ja sagen, der findet ja auch, und da können wir gerne zum nächsten Film übergehen, der letztes Mal besprochen wurde von Tax und Philipp, glaube ich, nicht wahr?
Oh ja, Chantre, oder was war das?
Nick Chantre.
Chantre, oder was hat sie geschrieben?
Ach so, ja, genau, das ist ein Zitat aus dem Film. Ich habe mir jetzt auch endlich mal The Dead Don't Die angeschaut.
Ja.
Und muss wirklich sagen, Tax, ich weiß nicht, der musste ich auf dem komplett falschen Fuß erwischt haben.
Ja, es waren so ein paar Schenkelklopfer waren drin, zum Beispiel der Smart hat gut geklungen am Anfang.
Nee, sagen wir mal so, der Film, der ist gar nicht darauf ausgelegt, irgendwie ein Zombieland-Abklatsch oder sonstiges zu sein.
Ja, ich habe vielleicht was anderes erwartet. Ich glaube, das war so ein Erwartungshaltungsmanagement-Problem.
Ich muss sagen, ich fand den Film unglaublich geil. Ich fand den richtig, richtig geil. Ich habe mir den auch bei irgendeiner vorweihnachtlichen Aktion geliehen für ein paar Euro. Den gab es relativ günstig auch. Und das war jetzt auch, glaube ich, gestern habe ich ihn geschaut. Das war der letzte Tag, wo ich ihn sozusagen noch hätte schauen können. Da habe ich gedacht, das musst du jetzt einfach machen. Weil eigentlich hätte ich ihn nicht geschaut, wenn ihr ihn nicht geschaut hättet. Und aber ich finde den so witzig. Ich habe auch diese wie heißt der Kerl?
Jarmusch.
Ich habe von dem keine Filme parat gerade. Also Philipp, du hattest ja gesagt, du kennst den Style ein bisschen von dem, oder? Oder du kennst
ja, also Filme. Wie gesagt, schau, wenn du irgendwo gibt es sicher Night on Earth, kann man sicher irgendwo streamen, zum Beispiel.
Night on Earth war es, das hast du letztes Mal schon gesagt, ja.
Genau, ich weiß nicht, ich habe eine Ghost Dog, war glaube ich von ihm auch, gell?
Ich glaube, ja.
Also halb gut. Und das einen anderen habe ich gleich noch gesehen, aber so viel habe ich von ihm auch nicht gesehen. Er ist schon so ein Arzi-Fazi-Typ.
Aber genau, was im Film, ich finde den gar nicht so Arzi-Fazi. Der Film hat halt unglaublich geile einfach Szenen. Wirklich Szenen, wo die Charaktere auch relativ wenig tun.
Ja, das macht aber gerade den Reiz aus. Das macht schon auch da den Reiz aus.
Und gleichzeitig hat er ziemlich coole Zombie-Action zwischendrin, die ja echt ganz witzig inszeniert ist, kann man jetzt so sagen. Finde ich so witzig eigentlich. Der Sound ist geil. Und das Ende ist auch sehr verrückt. Also überhaupt dieses, das haben wir das letzte Mal schon besprochen, das habt ihr gesagt, mit der vierten Wand, die durchbrochen wird, das ist schon sehr gut. Und dann habe ich ja ein bisschen was dazu gelesen. Mir war das während des Films gar nicht so klar, dass es so eine Sozialgesellschaftskritik ist eigentlich, wie es wirklich gedacht ist, das Ganze. wenn man das dann nochmal durchliest, dann versteht man manche Szenen. Tax hat vorhin schon gemeint mit Jean Trey und so, weil die Zombies, Mini-Spoiler, eben immer irgendwie entweder Kaffee rufen oder Wein, Weißwein oder sonstiges. Das soll ein bisschen auf die Konsumgesellschaft halt so anspielen. So. Echt ganz witzig.
Ich blende ja so
das klingt jetzt schon wieder ein bisschen zu
Meta. Gerne aus. Ne? Hm? Ich blende ja so sozialkritisches gerne aus bei solchen Filmen.
Ja. Ja, aber sonst war das halt irrwitzig
mit dem Kaffee. Deswegen fand ich es halt einfach nur lustig, dass die immer nach ihrem Lieblingsgetränk schreien. Ja, also ich habe die Sozialkritik darin habe ich tatsächlich nicht entdeckt.
Ich musste auch erst nachlesen, dass es auch anscheinend schon so gedacht war. Aber er unterhält ja, auch so.
Aber ein Film mit Bedienungsanleitung, Retrospektive.
Ja, Tax, nur weil wir das jetzt nicht kapiert haben, macht es das ja nicht schlechter.
Das stimmt allerdings auch.
Eben, das Geile ist, dass der Film auch so funktioniert. Ja,
oh, kann ich sagen, einen Vorschlag.
Da bin ich auf jeden Fall mit Philipp auf einer Linie, aber mit dem Tax mal gar nicht.
Aber das jetzt erklärt mir doch mal,
mal anschauen.
Es müsste doch dann auf Netflix oder wie auch immer die Streaming-Plattform heißt, gleich nach einem Film so eine Option geben, Trivia zu dem Film.
Tax.
So ein Making-of,
oder? Das gab es früher mal, als man noch so Diss
gekauft
hat. Das
nannte man Making-of und Extras.
Directors, Overlay und so irgendwie.
Ja, machen sie gar nicht.
Audio-Kommentar vom Regisseur, also alles unnützes Zeug
heute. Oder dann klingt, das ist jetzt die Szene, wo die Zuschauer
bestimmt nicht lachen.
Wie gesagt, aber jetzt erkläre ich es Ihnen, beim Dreh haben wir super gelacht.
Also wenn du dir, das ist glaube ich, bei dem Film ist es sowas, wenn man sich da die Blu-ray holt und dann mit Audio-Kommentar das Ding anschaut, glaube ich, dann findet man nochmal so viel geiles Zeug.
Ganz bestimmt. Wir kommen aber drauf an, ich weiß jetzt nicht, wie die da sind. Also gibt es jetzt auch verhäufigt immer wieder bei Amazon die Filme auch in der Fassung mit Bonusmaterial, gell? Also falls das schon mal jemand gesehen hat, das würde mich nämlich interessieren, was da dabei ist, ob da halt wirklich nur dann so Trailer und Dokumentation oder sowas dabei sind oder ob das auch mit hier Audiokommentar vom Regisseurs, weil da gibt es ja manche Filme, die lohnen sich extrem mit Audiokommentar anzugucken. Also zum Beispiel jeder Uwe Boll-Film mit Audiokommentar mit Uwe Boll ist ein absolutes Highlight.
Aber das wird was zum Thema machen. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Film komplett mit Audiokommentar geschaut.
Habe ich früher öfter gemacht. Mhm. Da hatte ich aber auch noch mehr Zeit, da habe ich mir einen Film angeguckt und am Tag danach dann nochmal mit Audiokommentar.
Ach ehrlich,
krass. Da war ich noch jung und hatte Zeit.
Genau, als man noch Zeit hatte, ja.
Also habt ihr schon gemacht, tatsächlich. Ja.
Rodriguez-Filme sind zum Beispiel immer, also Sin City oder auch hier Desperado, die haben sich auch immer wahnsinnig gelohnt, weil da packt er total aus, über wie er Filme dreht. Und er ist unglaublich effizient im Filme drehen. Der ist ja dafür bekannt, dass er mit geringem Budget und trotzdem teuren Schauspielern die Filme runterdreht in nix, weil er sehr gut vorbereitet ist immer auch, die Sachen so dreht, dass er das halt zusammenschneidet, so dass er halt kein Problem hat, wenn halt, keine Ahnung, Antonio Banderas und das war bei Sin City heftiger, wo halt Frodo und Mickey Rourke zum Beispiel nicht gemeinsam Zeit hatten für den Drehtag und dann hat er die halt zusammengeschnitten, hat das einzeln gedreht und zusammengeschnitten. Okay. Das ist sehr interessant.
Das ist, genau, ich glaube nämlich auch, das ist alles mega interessant. Ich bin oder wirklich bei Audiokommentaren, ich habe mir viel Making-ofs angeschaut, aber Audiokommentare bei Filmen, obwohl ich Filme ja schon mehrfach schaue, wenn sie mir gefallen, aber ich denk auch immer gar nicht dran.
Es ist auch nicht jeder wirklich spannend. Also ich kann mich erinnern, dass ich bei einigen auch ganz furchtbar gelangweilt habe.
Ja, oftmals belobigen sich da alle nur und wir haben uns alle lieb und der Regisseur ist so toll und hier diese Szene, ach genial und beschreiben nur so ein bisschen. Und wenn die halt aber auspacken, so, wie das wirklich war und warum da hat der sich den Fuß gebrochen und überspielt das, aber halt wunderbar, das ist dann schon lustig.
Richtig geile Audiokommentare haben zum Beispiel diese ganzen Kevin Smith Filme, Dogma und Jay und Silent Bob, die Audiokommentare sind bombastisch. Da sind die Audiokommentare cool. Fast nochmal besser als der Film. Ja. machen halt auch nur Scheiß die ganze Zeit. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war Jay und Silent Bob Strike Back. Da war dann ein Audiokommentar mit dem Schauspieler, der den Jay spielt, und mit Kevin Smith. Die haben halt den Audiokommentar gegeben und das war bombastisch.
Silent Bob hat aber nicht so viel gesprochen dann, oder?
Brauchst du einen neuen Kosenamen, Tag? Vielleicht wär's mit Silent Bob?
Silent Bob ist schön,
Was sagst du denn zu Audiokommentaren? Wusstest du überhaupt, dass es sowas gibt? Weil du hast ja keine Blu-rays am Start.
sowas von früher. Nee, das war nicht bei Blu-ray, das gab es schon bei DVD. DVD.
Ja, Logo bei DVD.
Logisch.
Ja, schon bei logisch, DVD. Seit ja, es Material gibt. Ja. Mhm.
Klar.
Und das hast du auch genutzt, oder wie? So.
Ja, klar.
Ach, krass. Dann bin ich ja echt der Einzige.
Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Film. Ich habe mir, glaube ich, ganz, ganz selten irgendwelche DVDs ausgeliehen. So, ja, ich bin mal off. So, Fuel geht schon offline.
Der Fuel kommt wieder. Fuel kommt wieder.
Lena, wir sehen uns dann morgen im Büro.
Komm ja wegen später, schreibt er.
Tja, so ist das.
Was ist jetzt los? Fuel kennt Lena oder wie?
Interessant.
Wahrscheinlich. Aha, ist das eine Mitarbeiterin?
Wahrscheinlich. Tja. Wir werden ihn einfach so lange verprügeln bei Gelegenheit, bis er die Wahrheit rausrückt.
So machen wir das.
So machen wir das.
Der kriegt Liebesentzug, der Fuel.
So okay, aber The Dead Don't Die mit Audiokommentaren zu empfehlen. Auf jeden Fall.
Geil.
Und auch so zu empfehlen.
Ja, dann hättest du hast also der gesehen, Film oder? War nicht so toll.
Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn mir mal anschauen, wenn es ja, irgendwo mal hier für einen Euro anschauen. Oder im Prime-Programm genau. gibt. Weil interessieren zu mich ja Zombie-Filme immer.
Ja, das ist Zombie, es ist witzig. Es ist auf jeden
ja.
Fall.
Ja, da schauen wir mal.
Also auf der Zombie-Liste muss man es schon angeschaut haben, aber echt hier für den 0815 Gucker Casual Watcher Tags. Ah, nee.
Ja, Tax, dann erzähl doch mal, was hast denn du so geschaut in der Zeit?
Ja, oh.
Was war denn was für den 0815
Watcher? Genau, wo ist denn Mr. 0815?
Ja, soll ich jetzt Highlights ausgraben oder Sachen, wo ich mich die ganze Zeit nur aufreg?
Nee, was dir gefallen hat, damit wir mal wissen, was du jetzt cineastisch in der letzten Zeit genossen
ja,
hast.
Ja, also tatsächlich, was wirklich, wirklich gut war, war einfach Star Wars im Kino. War der absolute
hast du jetzt
Hammer.
Ja auch geschaut.
Jetzt absoluter genau. Hammer.
Denkst du, der Tax und ich als wir zwei Nachzügler, genau, der Fips enthält sich ja der Stimme.
Wir haben es jetzt alle komplett angeschaut. Vielleicht nicht all unsere Zuhörer, aber... Nee,
ich auch nicht, da bin ich raus.
Wir müssen ja nicht mega spoilern,
nein.
aber tags
erzählen. Nein, du hast es nicht angeschaut, Philipp.
Nein, ich schaue doch kein Star Wars. Schaue ich so aus?
Philipp, kommt mit Star Wars nicht so klar und Star Wars auch nicht mit ihm.
Nee, Star Wars und ich, wir sind nach der Originaltrilogie keine Freunde mehr geworden.
Nach Episode 6.
Nach Episode 1 bis 3 konnte es nicht mehr sehen.
Nein, nach Episode 6 war quasi so der Höhepunkt in unserer Beziehung erreicht und mit Episode 1 angefangen haben wir uns dann immer weiter auseinandergelebt.
Okay.
Für mich macht es echt einen guten Film aus, wenn ich mich nicht während des Films aufregen muss und denke, was für ein Scheiß, warum hast du dir das jetzt angeschaut?
Also ein, zwei Mal hatte ich das aber schon.
Nee, wir können ja mal die Stelle dann besprechen oder kannst ja mal teasern.
Musste ich bei dem Film auch gar nicht, aber ich habe letztes Mal schon erzählt.
Und es gab sogar den ein oder anderen Hurra-Effekt, oder also, dass ich wirklich Dinge nicht erwartet hatte und mich echt erfreut hatte. Also, dass ich wirklich so, aha, ist ja lustig. Sei es im positiven oder sei es im negativen Sinn. Sei es Effekte, die ich vielleicht so noch nicht wahrgenommen hatte. Das war richtig, richtig gut gemacht.
So wie die Laser so piu, piu, piu machen.
Nein, also man kann ja nicht spoilern, aber es gibt dann doch die ein oder
andere Laserschwerter.
Gewittrige Szene, so würde ich die jetzt mal umschreiben, die war richtig gut gemacht.
Also Jungs, ihr habt alle drei gesehen. Ich stelle jetzt mal die steile These auf, wenn jemand Star Wars-Fan ist und nicht gespoilert werden will, dann hat er den auch schon gesehen. Also ihr müsst, glaube ich, da jetzt keine Rücksicht
nehmen. Ja, wir müssen nicht, aber das braucht da trotzdem nicht so tief eingehen.
Ja, Lena, Pech gehabt.
Doch, ja. Rücksicht. Ja, dann nehmen wir Rücksicht.
Also
auf jeden Fall, den
muss man nochmal irgendwie gemeinsam anschauen. Darth Vader ist Lukes Vater und Han Solo ist der Vater von Kylo Ren.
Und eigentlich ist doch auch so, dass dieser Imperator, der hat doch dieses Soylent Green erfunden, oder?
Genau.
Und was Soylent mich gefreut hat,
Soylent Green ist made of Wookies.
Made of Wookies.
Der Lionel Richie schaut echt noch immer genauso aus wie früher, muss man sagen.
Stimmt, ja. Also ich habe ja ein persönliches Highlight damit, das hatte ich in meinem Letterboxd-Review geschrieben. Das ist jetzt somit wirklich auch der 9. Film, also jeden Teil der Trilogie habe ich jetzt somit im Kino gesehen. Inklusive Teil 1, also hier A New Hope, 4, 5 und 6. Wo ich damals als kleiner Steppke nämlich das Glück hatte, weil der lief ja Mai 78, da war ich 3, da war ich noch nicht drin, aber der lief ja so ewig im Kino und es kam nochmal irgendwo 82 rum eine Fassung ins Kino, die war geschnitten ab 6. Mhm. Und in die durfte ich dann gehen. Und deswegen, und dann war ich in Empire Strikes Back, hat mich mein Bruder reingeschmuggelt und in hier Return of the Jedi war ich schon alt genug, dass ich selber reingehen konnte.
Ja, und das zeigt nur, dass du verdammt alt bist.
Ja. Das sagt richtig.
So, jetzt kommt die Lernzielkontrolle. Eine Sache muss ich spoilern. Ich muss jetzt echt nachfragen. Wer hat den Film aufmerksam angeschaut? Meine Frage ist jetzt die.
Ich fand's echt krass.
Habt ihr gesehen? Haltet
euch fest, haltet euch fest. Okay,
jetzt wird's ganz krass. Ich habe auch Angst.
Ich war geschockt, wie labil die Flügel vom X-Flügler waren. Ist das euch aufgefallen, der die rumgewabbert haben? Als der am Boden stand. Also früher hat man gesagt, das Modell ist kaputt. Aber das ist wahrscheinlich so, dass der so schlecht gebaut ist, dass da die X-Flügel wackeln.
Ja, also im Weltraum gibt es ja A, wenig Gravitation und B,
stimmt,
wenig Luftwiderstand. Also ist es nicht so wichtig.
Bruder, ich muss ganz ehrlich sagen...
Also war das ein Fehler oder war das ein Detail?
Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es nicht aufgefallen.
Nein, mir ist auch nicht aufgefallen.
Wie kann denn einem sowas nicht auffallen?
Wahrscheinlich war gerade im Vordergrund eine Szene, die du komplett verpasst hast.
Also sagst du, fandst du ihn super. Also audiovisuell hat ja keiner der Neuen enttäuscht. Teil 1 bis 3, die waren ja audiovisuell Overkill und zwar too much. Also da war ja so viel CGI drin, der damals auch schon nicht so richtig gut funktioniert hat. Das war einfach scheiße. Jetzt haben sie einen richtig schönen Mittelweg zwischen viel CGI und guten CGI und halt ganz, ganz vielen Masken und so. Die ganzen Außerirdischen sind ja viele mit Masken gemacht. Das ist schon echt geil.
Und ich habe in 2D angeschaut.
Ja. Ich habe ihn zwar 3D gesehen, aber ich bin da ja gar kein großer Fan davon. Ja. Ich habe mit dem Achter mein großes Problem. Ich fand den nicht gut, weil der ein einziger riesiger MacGuffin war.
Ja, besonders wenn du den Neuner siehst, kannst du überlegen, hat es überhaupt irgendwas aus dem Achter gebraucht?
Nee, das war ja durch den Regisseur
weggeflogen,
habe ich gelesen.
Luke halt weg ist.
Ja, aber das interessiert dich halt eigentlich gar nicht.
Na, nix. Es hat echt keinerlei Bewandtnis.
Das ist wirklich der Achter ist und deswegen wurde
auch ein Neuner. Diese Vögel, die gibt es halt noch. Wieder.
Ja, genau, ja. Also da sind wir, glaube ich, auch auf einer Linie, dass wir den Achter jetzt nicht unbedingt den gelungensten der drei neuen
Ich auch nicht,
ganz klar nicht.
Jungs, ihr dürft nicht so lange über Star Wars reden, sonst ist mein Kellerbier so schnell leer.
Das stimmt. Also beim Siebener, da hatte ich das große Glück, mit meinem Peter zu sitzen im Kino, das war natürlich ein absolutes Highlight. Wir haben uns ja gegenseitig in den Schritt gefasst dabei, das war ja Hammer. So erregt waren wir. Beim Neuner hätte mir das vielleicht noch ein bisschen geholfen, weil so erregt war ich dann nicht mehr.
Beim Achter hätte ich mich abwenden müssen von dir, weil einfach...
Ja, da war auch nichts da. Da war nichts in der Hose da. Auf jeden Fall jetzt beim Neuner... Abrams, der kann halt Filme machen, das merkt man. Ja,
das kann er.
Das unterhält, obwohl es dumm ist wie Zau und schnulzig. Also die Schnulzgehalt dieses Films ist so ekelhaft hoch.
Ja, das war guter Schnulz, oder? Im Vergleich zu einem Episode 2 oder Episode 3 war das ein guter Schnulz.
In 2 hier mit Heidi auf der Weide. Es war schon echt too much.
Was man Abrams zugutehalten muss, er hatte mit 8 erstmal so eine Vorlage bekommen, wo du sagst, scheiße, da hätte ich den Ball mir lieber selbst geholt, als diesen Fehlpass zu bekommen. Der musste anfangs vom Neuner, so kam es mir wenigstens vor, musste der erstmal irgendwie aufräumen, dass er den Neuner gut machen konnte. Deswegen gab es doch am Anfang vom Neuner ganz viele schnelle Schnitte und Szenen, wo er sozusagen die Grundlage für den Film gelegt hat. Um einfach mal kurz das, was im Achter passiert ist, ganz schnell oder die losen Enden vom Achter aufzuarbeiten, um dann durchzustarten. Und das fand ich schon cool, wie er das gemacht hat. Und gleichzeitig war der Neuner dann halt schon bombastisch. Also ganz ehrlich, der war so kurzweilig. Das muss ich jetzt auch, ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich wollte ihn eigentlich ein zweites Mal sehen. Der hat so gut funktioniert. Ja. Habt ihr den im O-Ton gesehen?
Leider nein.
Ich habe im O-Ton gesehen in 3D. Gut, 3D hätte es nicht unbedingt gebraucht, obwohl es gut funktioniert hat, das 3D, aber es hätte mir nicht gefehlt. Aber ich fand den O-Ton von den Stimmen richtig, richtig gut. Obwohl ich ja 7 und 8, glaube ich, nicht im O-Ton gesehen habe. Hat mich der richtig mehr reingezogen dadurch.
Also ich habe beide jeweils in Deutsch und in O-Ton gesehen. Mein Kino meistens Deutsch, weil ich mit den Leuten, die ich gehe, oftmals Deutsch schaue und dann.
Also vielleicht musst du dir nochmal den O-Ton anschauen.
Ja, die Stimme vom Kylo Ren ist im O-Ton so viel besser als im Deutschen.
Ja.
Die ist echt cool. Und übrigens, selber Schauspieler, wo ich einen Namen gerade nicht parat habe, hat er auch bei der Dead Don't Die gespielt. Und da gibt es auch Star Wars-Anspielungen und so. Das ist sehr witzig. Und da habe ich auch im O-Ton geschaut und ich finde, die Stimme passt ihm einfach viel mehr als seine deutsche Synchron.
Ich mag den mittlerweile echt gerne. Ich war schockiert,
ja,
weil in Episode 7, wie der den Helm abgenommen hat.
Kannte ich den
aber auch mittlerweile.
Was ist, ist das für ein Typ?
Der war ja auch, glaube ich, wirklich so ein Newcomer, oder? In der Branche.
Mhm. Ich glaube schon, ja. Das fand ich halt auch ziemlich geil, dass Episode 7 so ziemlich viele neue Gesichter hatte.
Ja. Ja. Und das muss man ihm zugute halten, ja. Wobei, was ich nicht nachvollziehen konnte, ist, dass er alle auf diesen Adam Driver damals so abgegangen sind, dass der so toll ist und so toll ausschaut und sowas. Mhm. Also ich will jetzt niemanden beleidigen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der, also habe jetzt selten ein Problem anzuerkennen, wenn ein Schauspieler irgendwie wirklich auch ein männlicher Schauspieler gut ausschaut, aber ich fand den einfach nichts Besonderes.
Das finde ich aber okay, dass es immer einen gibt, der nicht so gut ausschaut.
Also ich finde das völlig in Ordnung, aber was vorher hieß, die ganzen Mädels alle am Hohldrehen waren.
Das ja, das stimmt.
Vielleicht weil das so ein markanter Typ, halt. Der folgt schon auf. Ja? Also.
Ja, die Nase ist schon. So, jetzt, Kinders, genug Star Wars, jetzt schnell. Ja, jeder haut noch schnell. Was ist Lieblingsepisode? Jeder haut noch schnell seine Lieblingsepisode.
Aber nur 7 bis 9, hoffe ich.
Na, 1 bis 9.
1 bis 9 Lieblingsepisode.
Und Star Wars Stories von
mir aus noch. Nee, aber das kann man nicht sagen, dass man so emotional.
Ja, gut, kann ich sagen. Sagen wir mal so, von 7 bis 9 erstmal.
Okay. Erstmal
von 7 bis 9.
Ich wollte es nur die Länge ziehen.
9. Bei mir ist es weiterhin die 7.
Ja.
So, und insgesamt? Jetzt, wer legt vor?
Da mache ich gern, weil ich so, Tax, mach du.
Tax, leg dich vor.
Ich finde den aktuellsten super. 9 passt super.
Ja. Okay, das ist, ja gut, der Tax steht halt auf Dinge wie Optik und so, das ist aber am 9. am besten.
Weil es endlich mal gescheit gemacht, ja. Nicht so gefrickelt, wie man vor 30 Jahren das gemacht hat.
Okay, Christian?
Amateur. Ja, ganz klar, Episode 5.
Ja, Episode 5 brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, Empire Strikes Back
sowieso. Braucht man nicht drüber reden. Aus der Kanone. Ich muss jetzt eher nachdenken, 7 oder 9, aber ja, 7 war noch.
7, ganz klar.
7 hatte diesen Effekt, dass Star Wars auf einmal wieder im Kino war.
Ja. Und bei 1 bis 3?
Gut war. 3.
Jetzt, wenn schon.
3. Die letzten 15 Minuten reißen 1. alles raus.
Bei 1 wegen dem Podracer.
Bei 1 bis 3 würde ich jetzt -1 auswählen.
Ja, ich verstehe dich
die bei allem
wegen dem Podracer, aber wegen dem Podracer, der ganze Film, no, das ist einfach ein Plastikhaufen. Blah.
Na, nee, allein.
Die waren alle Mist. Also, Entschuldige, der dritte hat richtig schön auf Episode 4
hin. Nix, brauchst jetzt nicht den Fips loben. Es gibt hier keinen Entzug, das ist 1 bis 3, da wird mitgewahrt.
Ja, eben, man kann ja trotzdem sagen, der am wenigsten schlechte von 1 bis 3.
Genau.
Das muss die 1 gewesen sein, weil die anderen habe ich total verdrängt, kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern.
Okay, aber dann die sind einfach so schlecht, dass wir dann nicht mal irgendwie einen Konsens finden.
Wobei die Episode 1 hatte Jar Jar Binks.
Ja, logisch.
Aber irgendwas mit Jar Jar Binks kann nie als guter Film durchgehen.
Der wurde in 2 outgefasst und in der dritten gab es ihn nicht mehr.
Ja, der soll aber jetzt doch irgendwie wiederkommen auf so einer Disney-Plus-Serie.
Das ist doch der super
Jedi. Nee, wirklich nicht.
Nein. Nee, der doch, kommt doch im Neuner. Das ist doch der Bösewicht im Neuner.
Das ist mir wurscht.
Habe ich jetzt gespoilert? Oh,
sorry. Da, jetzt nicht.
Okay, Star Wars damit abgehakt.
Oh, Zündstoff hier gesorgt.
Wir könnten natürlich trotzdem, wenn ihr möchtet, noch über das Star Wars-Spiel sprechen. Gleich im Anschluss, weil dann hätten wir Star Wars komplett durch.
Hätten wir Star Wars durch für heute.
Dann hätte ich erstmal kurz einen Nachbrenner. Einen ganz kurzen Nachbrenner zu Star Wars 9, weil ich den Film nachgeholt habe und allen sagen will, ich habe ihn bis heute nicht geschaut. Bis kurz vor Weihnachten nicht geschaut. Solo, a Star Wars Story. Weil alle gesagt haben, der ist unglaublich scheiße und ich fand ihn echt sehr unterhaltsam und echt ganz gut.
Da haben wir wieder diesen Peter-Effekt, gell?
Der
Effekt. Erwartungshaltung, glaube ich auch.
Volle Erwartungshaltung. Ja. Wenn ich einen Star Wars-Film nicht bei Release schaue, heißt das erstmal was. Wenn ich ihn dann 1,5 Jahre danach noch nicht geschaut habe, dann heißt es richtig was, dass ich einfach nichts von diesem Film erwarte und dann liegt er halt irgendwie, wo gab es ihn, bei Netflix, oder? Liegt er rum? Oder bei Prime?
Sky hast du gesagt, oder?
Oder Sky, genau, bei Sky, glaube ich. Irgendwo lag er halt rum, ja, gut, Star Wars, irgendwie gerade im Star Wars-Fieber, jetzt schaue ich mir den an, der dauert ja nicht so lang. Und ich fand ihn total unterhaltsam und total cool, so als Spin-off, überhaupt nicht als vollwertigen Star Wars-Film, aber meiner Meinung nach fängt er alles ganz gut ein. Das heißt, alle, die bisher genauso Angst hatten wie ich oder gesagt haben, ich erwarte von dem Film gar nichts, schaut ihn an, er wird euch nicht enttäuschen. Wenn ihr aber ihn schon damals gesehen habt, Christian, ihr habt den alle schon gesehen, oder? Mhm. Tagst du auch? Nee. So, Star Wars Story?
Nee.
Ja, dann, verstehe ich das, glaube ich, auch, weil der einen schon von den anderen Filmen, sogar von Rogue One, ziemlich runterholt und sagt, ja, das ist jetzt nichts Besonderes in Sachen bombastischem Star Wars-Feeling. Ja, aber mir dann trotzdem getaugt. Das heißt, genau, hattet ihr bisher Vorbehalt und habt ihr nicht geschaut, schaut ihn doch mal, gebt ihm eine Chance.
Ich werde hier, wenn Disney Plus kommt, dem Mandalorian nochmal eine Chance geben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, logisch, Mandalorian ist Pflicht.
Disney Der hat Plus nämlich diesen kleinen Yoda, weißt du?
Baby Yoda, genau, das ist mein Grund auch. Naja, okay, geht. Und jetzt den Star Wars-Block. Wir können den Star Wars-Block noch abschließen.
Noch mal länger machen, ja, jetzt mal schließen wir ihn ab.
Extend your Star Wars-Block. Wir sprechen kurz über ein Spiel, Star Wars Jedi Fallen Order PS4. Wir haben darüber bereits gesprochen und haben wieder wahrscheinlich jetzt etwas konträre Meinungen dazu. Wer von euch hat letztes Mal darüber gesprochen? Christian.
Oder das war ich, ja.
Oder hast du schon damals?
Ich hatte es damals schon durch, ja.
Du hattest das sogar schon durch, gell? Und du hast dann, genau, da hast du uns erzählt, dass die Wookies die hässlichsten Wookies aller Zeiten sind.
Richtig.
Da stimme ich dir zu. Ich habe Tränen gelacht.
Ich habe
Screenshot angefertigt bei diesem Spiel, weil ich es nicht glauben konnte, wie geil diese Wookies ausschauen. Puh, also ja, und das irgendwie spricht das ein bisschen Bände so vom Feeling für dieses Spiel. Also ich finde ja Wookies an sich total cool, wenn es in Spielen vorkommt. Wookies mega und Kashyyyk ist auch drin. Also die Grundprämisse von dem Ganzen total geil, aber ich finde die Ausführung teilweise wirklich mangelhaft von dem Spiel. Sei es Kashyyyk als Planet, wo man wirklich merkt, ja, der musste jetzt auch noch irgendwie schnell her, weil ich habe irgendwo, gab es so eine Development-Story, dass Kashyyyk als letzter Planet kam und da ging es dann schon aufs Release zu und so weiter. Das merkt man halt auch. Das Spiel hat Ecken und Kanten. Ich habe bei dem Spiel jetzt irgendwann auf den Tax-Modus runtergestellt im Schwierigkeitsgrad.
Spectator-Mode, ja.
Das Problem ist bei dem Modus, dass es da halt gar keine Challenge mehr ist. Also wirklich gar keine. Du kannst dich hinstellen, ein Boss geht auf dich zu, schlägt auf dich ein und dann schlägst halt auch mal, du stirbst eigentlich nicht in diesem Modus, nicht mal gegen den Boss. Und dieser Sprung zwischen diesem Spectator-Mode und dem ersten Schwierigkeitsgrad, der ist so frappierend, da müsste es was dazwischen geben. Da müsste es irgendwie was dazwischen geben. Möglicherweise, dass Gegner viel Schaden aushalten, aber nicht so viel Schaden oder andersrum. Aber das geht dann irgendwie so immer zusammen hoch, je nachdem, welchen Schwierigkeitsgrad du auswählst. Also ganz schwierig. Ich habe nicht den Schwierigkeitsgrad gefunden, der mir taugt. Dann habe ich wieder das ist dann der zweite Schwierigkeitsgrad gespielt und habe dann halt immer zurückgeschalten, wenn es wieder mal komisch wurde. Weil ich hatte echt Probleme mit dem Schwierigkeitsgrad, Christian. Ganz ehrlich, ich hatte da...
Ich habe mit dem dritten Schwierigkeitsgrad Jedi Master, glaube ich, angefangen, weil ich gehört habe, soll man machen, das ist die beste Erfahrung, so schön fordernd und die Kämpfe. Und ich bin ja durchgedreht. Ich habe das nicht lang durchgehalten, bis ich dann auf den zweiten.
Aber was war genau das Problem? Also ich würde immer noch sagen, ich finde, das ganze Input-Verhalten fühlt sich komisch an.
Richtig, es ist ja total darauf ausgelegt. Also es wird ja auch verglichen mit Dark Souls oder eben auch mit Sekiro. Das ist dieses Kampfsystem, das hat man gemerkt, dieses Parieren und Blocken und halt zurückschlagen, ist von Sekiro geklaut. Es funktioniert nur halt überhaupt nicht. Also bei Sekiro funktioniert es halt teilweise nicht, weil die Zeitfenster, die du hast, so gering sind. Aber du würdest sie schon rausfinden. Aber ich habe immer das Problem gehabt, ich habe die Zeitfenster oftmals nicht bestimmen können, weil die Schlagmuster so komisch waren oder sowas.
Jetzt bei Star Wars oder bei...
Bei Star Wars. Ja. Da war das halt echt schwierig.
Und das nach dem Spectator-Mode und dem Schwierigkeitsgrad ist diese Phase immer noch recht lang, in der man parieren kann. Und ich habe
ist mega lang,
ja. Nicht genau gewusst, also es hat sich irgendwie, hat sich was verzögert angefühlt. Die ganze Zeit war irgendwas, wo ich sage... Fühlt sich nicht rund an.
Genau.
Seltsam.
Also ich hab's tatsächlich nicht so weit gespielt, aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen das Problem, dass ich mir gerade die Steuerung und sowas und diese Hüpferei, ich finde das, also ist für Plus Habenseite für mich ist wirklich dieses Star Wars Feeling, das ich ja theoretisch mag, wenn es nicht mit falscher Episode daherkommt. das bringt's, finde ich, total cool rüber.
Ja, ja, aber auch.
Da kommt es ja prinzipiell, weil das spielt ja nach Episode 3, aber das ist richtig cool gemacht, so auch
die Blenden
mit Order 66, so wie das hieß.
Das passt alles wunderbar, aber ich fühle mich schon mit, es geht schon mit der Steuerung los, mit der ich mich aus nicht definierbaren Gründen nicht wirklich wohlfühle.
Ja, es ist halt extrem träge und da habe ich ja beim letzten Mal ja schon rumgekotzt, dass diese ganzen Hüpfeinlagen und Rutscheinlagen und speziell
das auf diesen Eilspringen
das Allerschlimmste ist, was es überhaupt nur gibt.
Und da merkt man nochmal, dass diese Steuerung irgendwo ihr Problem hat in der Präzision, weil es kann nicht sein, dass ich an so einem Fuckseil wirklich zehnmal vorbeispringe.
Ja.
Und ich mir denke, what the fuck, das kann nicht sein. Auch nochmal so, jetzt konzentrierst du dich nochmal.
Dann ist es kein Spiel für mich. Also ich danke für den super Review.
Wenn ihr auf Star Wars steht und kein Problem habt, dass euch das Spiel überhaupt nicht fordert, stellt es auf diesen Spectator-Mode und kommt damit klar, dass manche Hüpfeinlagen, die werden halt auch mit Schwierigkeit gerade nicht leichter, einfach ein bisschen nervig sind.
Ja, aber da stirbt man auch nicht sofort, man verliert ein bisschen Energie und kann an der Stelle, wenn man runtergefallen ist, nochmal anfangen. Das geht.
Aber
hast du jetzt durchgespielt,
Peter? Nein, ich bin jetzt in Chapter 5 von 6, hab's aber nicht mehr angefasst, weil es mich einfach... Ich hatte dieses
Problem. Ist schade. Du kannst dich ja noch erinnern, ich habe mega abgekotzt darüber. Ja. Und gerade dann Chapter 5 oder mehr, eher so 6, hat mich dann ziemlich versöhnt und das Ende auch.
Ja, ich werde es auch.
Weil dann halt dieses Star Wars-Feeling so richtig.
Ja, ich brauchte eine Pause, weil es mich hat es einfach genervt. Mich hat es so richtig genervt, auch dann dieser leichte Schwierigkeitsgrad, wo ich mir gedacht habe: Ja, scheiße, jetzt schläfst gleich ein beim Zocken, weil der so leicht ist. Es gibt halt nichts dazwischen. So, jetzt habe ich noch eine kleine Anekdote zu dem Spiel. Und zwar von einem Arbeitskollegen. Und dann habe ich gedacht, scheiße, vielleicht hast du das Spiel auch einfach komplett falsch gespielt. Und also das macht jetzt keinen Unterschied für diese ganze Steuerungsthematik. Die ist immer scheiße. Aber der hat mir erzählt, also so, man hat ja im Spiel so, man hat diesen kleinen Roboter am Rücken. Ne? Und dieser kleine Roboter hat auch die Möglichkeit, dass er einen heilt. Mit so Stimpacks. Die typische Game-Mechanik, Stimpacks, die man halt einsetzen kann. Und ich glaube, am Anfang sind es 3 Stück, die man da hat.
2, glaube ich, nur.
2 sogar, okay. Auf jeden Fall hat er, und man kommt in dem Spiel, auch keine große Überraschung, also verschiedenen Planeten. Bei ihm war es so, dass er, als er den ersten Planeten verlassen hat und sozusagen ins Chapter 2 gegangen ist, bereits 8 Stimpacks hatte. Na, ich sag
dir. Wie das? Und? Also ich hab am Ende, glaube ich, 4 oder 5 gehabt.
Sorry, er hatte, glaube ich, relativ früh schon 8 Stimpacks. Er hatte was anderes. Er hatte, als er den ersten Planeten verlassen hat, also in Chapter 2, das Schwert, das 2 Laserschwert sozusagen. Auf das, wie nennt man das denn? Laserschwert, das in beide Richtungen lasert.
Dieses Darth Maul Laserschwert.
Genau. Das ich erst irgendwie Ende Chapter 4 irgendwo bekommen habe. Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist der späteste Zeitpunkt im Spiel, wo man es kriegt. Man kann sich das bereits viel früher freispielen. Und man kann anscheinend verschiedenste Dinge, auch Stimpacks und sonstiges, unglaublich früh freispielen.
Hä, also bei mir war das ewig spät, weil die Stimpacks sind, da gibt es so goldene Kisten, in denen die drinnen sind, die du halt teilweise nur rankommst, wenn du gewisse Fähigkeiten erst hast, die du halt später im Spiel erst bekommst.
Ja, aber ich habe auch schon so Tutorials gesehen, wie du dann rüberhüpfen kannst über die Gegner und dann trotzdem schon diese
Waffen bekommst. Ja, es gibt auf dem ersten Planeten so einen Boss. Normalerweise, wenn du da reingehst, macht dich der sofort alle. Wenn du
den habe ich auch versucht und da habe ich
den
so
hat,
probiert und gekotzt.
Und den hat er, ohne den Planeten verlassen zu haben und weitere Fähigkeiten zu haben, dann geschafft. Weil er einfach irgendwie, weiß nicht, wie viele Stunden es probiert hat. Und es funktioniert hat. Also er hat das Spiel auf jeden Fall irgendwie gehackt. Er hat es irgendwie anders gespielt, als es wohl auch gedacht war. Dadurch ist er auch relativ schnell, hatte er relativ gute Waffen, relativ gutes Fighting und auch viele Stimpacks. Also ich glaube nicht, dass er in 2 schon 8 hatte, aber er hatte relativ schnell 8 Stimpacks oder so, hat er mir erzählt. Und dadurch war das Sterben jetzt nicht mehr so oft, weil mit 8 Stimpacks kommst du schon weiter als mit 3, die du relativ bald dann hast. Ja, gleichzeitig war es mir das auch jetzt dann nicht wert, dass ich sage, ich probiere es so nochmal und spiele es irgendwie anders. Nee. Und ich werde es noch
durchspielen. Ja, genau, du spielst halt auf leicht. Das ist da brauchst du die Stimpacks eh nicht.
Ja. Noch locker durchspielen, aber so wie alle jubeln über das Spiel, ganz ehrlich, hier
habt
ihr jetzt mal von mehreren Leuten auch gehört, dass es vielleicht auch anders sein kann. Das heißt, wenn ihr spielt, vielleicht auch Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Sagen, okay, ich will Star Wars spielen, aber ich kriege hier kein Dark Souls und ich kriege hier kein super poliertes Spiel. Obwohl Star Wars und EA draufsteht, ist das Spiel jetzt nicht an allen Ecken und Enden poliert. Gut, das heißt, EA heißt erstmal nichts, aber Star Wars Franchise denkt man eigentlich schon, das müsste ziemlich viel Politur erfahren haben, bevor es rauskommt. Ja, ist nicht so. Gut.
Richtig.
Ja, also wenn es für 25 Euro gibt, dann oder 19 Euro, dann hole ich es mir vielleicht mal.
Ja, genau. Wenn's, na, du spielst das ja eh auf dem Schwierigkeitsgrad. Dich stört es ja dann nicht.
Nee, überhaupt nicht, nee.
Ja.
Aber ich habe noch ein Weilchen. Ich bin erst bei 32 Stunden bei unserem epischen Spiel. Also von daher.
Ja, was denn für ein episches Spiel, Tax?
Tax, erzähl das doch mal, was du da spielst. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Erzähl doch du mal, was du da spielst. Ich glaube, ich konnte dich endlich dazu überreden, es dir zu kaufen. Kurz vor Weihnachten.
Ja, ich habe mit Death Stranding angefangen und dachte, wow, jetzt habe ich mir wieder so ein Spiel geholt. Es ist doch zu schwer, doch zu komplex. Und dann bin ich dran geblieben. Ähnlich wie ich ja schon damals Last of Us irgendwie wieder weggelegt hatte, weil die Steuerung dermaßen beschissen und komplex war. Und wenn du dann doch ein bisschen Zeit investierst, und jetzt bin ich bei knapp, ich weiß nicht, 32 Stunden, vielleicht
läuft der Fernseher auch noch nebenbei. Ungefähr in der Hälfte der Story bist du auch, ja.
Bin ich knapp bei der Hälfte angefangen. Und ja, also was bei dem Spiel wunderbar funktioniert, ist die Immersion und tatsächlich die, ich nenne es mal, Detailverliebtheit, die Simulation. Und so stark stehe ich gar nicht auf den Brainfuck, der in dem Spiel passiert, also die Storyline. Ja, die läuft mit, aber mich bewegt natürlich dann diese scheinbar offene Welt und ja, wie du dich hochleveln kannst und ja, komplette Wettersimulation.
Also, ich muss dir eine Frage stellen, Tax. Stört es dich nicht, dass du die ganze Zeit nur Pakete von A nach B bringen musst?
Nee, überhaupt nicht. Nee.
Was macht, jetzt erzähl du mal, was den Reiz ausmacht.
Tatsächlich, es gibt viele Sachen, die den Reiz ausmachen. Überhaupt das komplette Artwork, die komplette Stimmung. Ja, schon dieses Thema Walking Simulator, wenn dann sogar auch andere Benutzer ein Schild aufstellen können, wo dann steht Great View oder Sightseeing, also wirklich, du kommst davor, als wärst du in Norwegen oder in Island, ja. Und das natürlich ja,
das nutzt,
gekoppelt das mit leichtem Erforschen, leichten Kämpfen und ganz ehrlich, den Vergleich hat noch keiner gezogen, es hat so ein bisschen was von Handelsspiel wie Elite. Also ob ich jetzt ein Paket von A nach B bringe oder mit dem Raumschiff in der Gegend rum loote und da irgendwelche Sachen austeile.
Das war doch so ein Ding, wo ich,
davon.
Als ich noch in der Phase war, dich zu überreden. Ja? Genau, als ich noch in der Phase war, dich zu überreden, hatte ich ja doch geschrieben, Tax, das ist wie Elite. Schau es dir doch mal bitte an, weil ich weiß, dass du Elite auch gern spielst.
Und das Einzige, was ich recht schwierig fand, man muss erstmal in dieses ganze Ökosystem eintauchen, also zu verstehen, warum ist das so, was muss ich da jetzt anwenden? Also man wird zwar herangeführt, aber ich glaube, man braucht schon gute 10 Stunden, um komplett alles zu kapieren, was da alles abläuft.
Ja. Das Tutorial ist ja auch ungelogen 10 bis 15 Stunden lang, kann man sagen, ja. Ah, natürlich auch 4 Stunden Cutscenes drin, wahrscheinlich insgesamt, aber ja. Aber interessant, also das heißt, dich hält das Setting über 30 Stunden, also Setting Atmo, irgendwie diese Welt zu erkunden, hält dich über 30 Stunden dran, dass du trotzdem nur Pakete von A nach B bringst.
Ja, genau, wobei die Pakete ja gar nicht für mich im Vordergrund sind, sondern für mich ist es der Drang, diese Welt zu erforschen. Also mich interessiert wirklich nicht das Paket. Ich klicke da manchmal auch teilweise genervt durch die Mission. Ich freue mich aber, oh geil, ein neuer Waypoint, ein neues Stück Land, was ich erforschen kann.
Das ist jetzt genau, dass ich auch mal was.
Und
ich sehe es genauso wie du. Ich habe das ja auch, ich habe 70 Stunden lang Pakete durch die Gegend getragen. Es ist wirklich dieses Thema, die Welt ist so geil und was verbirgt sich denn hinter diesem Berg? Und was verbirgt sich denn hinter diesem Fluss? Und ja, das war auch mein Grund, warum es nicht langweilig wurde.
Ja, und dann gekoppelt echt mit der, ich sag mal, überzeugenden Physik auf so einer kleinen Playstation. Und mein Gedanke war,
faszinierend, ne?
Ui, jetzt noch 12 Monate schlafen und dann kommt eine Playstation 5 vielleicht. Und ich denke schon ganz fest dran, hoffentlich gibt es einen Patch für die Playstation 5. Ich weiß nicht, flüssig läuft es eh schon.
Was willst du genau? Was muss denn noch
krasser? Hochgradig beeindruckend sind es ja auch so Sachen, ich schaue mir dann die Texturen von der Nähe an, ja, also dass dann der Text auf dem Bildschirm der wird nicht pixelig, sondern ich kann echt nah genug rangehen und ich enttarne diese digitale Welt nicht so schnell. Also selbst wenn ich einem Objekt näher komme, das wirkt in diesem Kontext halbwegs authentisch und das macht es echt so, ja. So, ja.
Das heißt auch bei den Personen,
so natürlich, ja.
Bei den Personen, weil ja relativ viele echte Schauspieler mitspielen und das birgt ja die Gefahr. Übrigens, das ist so kurz nochmal was zu Jedi Fallen Order, da spielt ja auch ein bekannter Schauspieler mit. Dieser, wie heißt der Kollege? Ich bin mit Namen heute nicht so
gut. Der Realist, oder?
Nee. Ich meine jetzt bei Jedi Fallen Max Order spielt der, das finde ich gleich raus. Das ist nicht der Forrest
Whitaker.
Forrest, oder? Whitaker spielt doch da mit.
Ja, der Saw Gerrera.
Genau. Und das erkennt man schon, dass er das ist. Den haben sie auch genommen, weil der hat ja so ein hängendes Augenlid. Dadurch hast du gleich gewusst, ah, das wird wohl der sein.
Oder Karl Dahl könnte es auch sein.
Ja, genau. Dann erkennt man es auch noch an anderen Merkmalen, dass es nicht Karl Dahl ist. Genau. Und jetzt ist bei Death Stranding halt so, dass da auch Schauspieler mitspielen, wie zum Beispiel auch Norman Reedus, wie du schon sagst, Tax. Aber da gibt es nicht dieses Uncanny Valley, wo du sagst, ist der jetzt, der ist doch nur digital, weil die einfach so gut gemacht sind. Die wirken einfach wie die Schauspieler. Du vergisst ein bisschen, dass...
Ja. Also sie wirken schon, einziger Kritikpunkt, die Haarengine und die Zähne, die könnten besser sein. Also ja, das können Haare, sie gerne nochmal patchen, aber...
Bei Haaren, glaube ich, haben wir den Vorteil mit der PS5 sein. Ich glaube, Haare ist so, ja. Also die sind nicht so wie die Wookies auf ja. Jedi Fallen Order, aber die Haare, ja. Haar ist, glaube ich, teuer, einfach Haar zu simulieren. Ja, aber ich habe das da eben nicht. Also das wirkt, mit Poren und so weiter, die wirken schon. Und die Augen sind gut. Das ist nämlich auch immer so ein Problem, dass die Augen einfach bei so Characters oft unecht wirken. Und die Augen haben sie brutal gut hinbekommen. Ja, Tax und ich sind schon wieder im Schwärmen.
Ja, ich wollte gerade Christian fragen, ob er eigentlich auch noch wach ist.
Nein, jetzt muss ich aber richtig loslegen. Ich mal mir gerade hier so schön farblich aus, was für ein Bier wir jetzt nächstes
Bier. Aber Moment. Oh ja, ich weiß, was noch bei Death Stranding richtig toll ist.
Taxi, ihr kriegt einfach auch einen Speedrun dazu.
Genau, also ein Speedrun wird es geben, dieses Mal. Slow Run.
Schaut es an, die Blinker blinken, die Fahrzeuge haben eine Dynamik drin. Das ist quasi Need for Speed in einer Open World kombiniert mit Elite. Und
okay, es gibt wenig Fahrzeugtypen, aber die Fahrzeugtypen sind so gut gemacht. Ja, es wird einen Speedrun geben, diesmal wirklich, nicht wie bei Control oder so, wo wir es dann irgendwann verpennt haben, aber hier werden der Tax und ich, sobald es der Tax durch hat, werden wir uns ans Mikro setzen und euch, wen es interessiert, im Detail erzählen, richtig schön mit Spoiler-Tag und allem.
Und es verdient das Prädikat, also das ist ein Spiel aus dem Jahr, ich sag's jetzt mal 2020, ist zwar schon älter, das Spiel 2019, aber das zeigt einfach, was heutzutage möglich ist. Also,
ja, auf einer 5 Jahre alten, wie alt? 4 Jahre alten?
Ja, oder 3 Jahre, oder?
Nee, wie alt ist die PS Pro? Ich weiß nicht, wie alt die Pro ist, aber...
Also die PS4 überhaupt?
Die PS4 ist 2012, oder? 13?
Ach, 2013, glaube ich.
Alter Schwede, okay, dann ist es heftig. Weil es soll auch auf der Standard recht gut laufen, ne?
Naja gut, du hast natürlich eine große Welt, aber soweit ich das jetzt gesehen habe, korrigiert mich, ist jetzt nicht extrem viel los.
Nee, aber die Weitsicht ist wahnsinnig krass.
Ja, die kannst du ja...
Es ist ja auch nichts im Weg.
Es ist ja auch nichts im Weg, ja.
Aber die Texturen sind bereits da ploppt nichts auf. Ich habe nie in dem ganzen Spiel... In 70 Stunden.
Ja, auch immer dieselben Texturen. Du bist ja entweder im Matsch oder im Bergen oder so.
Und das ist das Spannende. Die Texturen, das ist in dem Video vom Tax, glaube ich, gewesen. Die werden ja irgendwie so ganz dynamisch generiert. Mega gut. Die Steine generiert werden. Das war, glaube ich,
ein Video. Ne? Und?
Kein Stein schaut aus wie der andere.
Also tatsächlich, ich habe noch nie eine so abwechslungsreiche Landschaft gesehen, die auch dann, also, dass du durch einen Fluss den Berg hochsteigen kannst, hast du es getan,
Peter? Außer bei Minecraft natürlich. Ich bin über diverse Berge gestiegen.
Ja, die Engine ist doch die von Guerrilla Games, oder?
Hier ja, Horizon. Die Engine von Horizon Zero Dawn in gepimpter Version.
Genau.
Und es hieß, dass, genau, die haben sie ihm irgendwie, er durfte sie benutzen, hieß es. So, sie haben sie ihm...
Genau, und sie haben ihn, glaube ich, von Guerrilla ein paar Leute zur Verfügung gestellt, die ihm die Engine pimpen und mit
dem... Weil es heißt, dass die das auch für Horizon 2 bereits dann in der Variante, in der gepimpten Variante auch weiter nutzen. So, das ist so die Gerüchtelage dazu. Dass das natürlich eine schöne Weiterentwicklung ist für ihre Engine, die sie ja sowieso wieder brauchen. Ja, und die Engine ist einfach krass. Das haben wir ja schon bei Horizon gesehen. stellenweise. Da geht gut, Open ja. World mäßig schon einiges, ja. Ja, ja, ja. Nun genau, Philipp, du hast natürlich recht, apokalyptische Welt hat immer den Vorteil, dass es in der Welt nicht so zugeht.
Ja, es brennt jetzt nicht arg die Hütte. Ja?
Es sind einfach nicht mehr so, nicht so viele Tiere oder Sonstiges unterwegs, um nicht zu sagen, gar keine. Ja, ist jetzt, genau. Natürlich. Vom
Vorteil. Aber man bringt Pakete aus. Apropos Pakete.
Apropos Pakete. Christian ist ja im Prinzip Norman Reedus in Person.
Ein Elite-Delivery, oder?
Sam Porter der Geekzone. Was trinkt man als nächstes?
Soll ich das jetzt wieder entscheiden? Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt, dann nehmen wir jetzt das Pilz, oder? Hallertauer Hopfen-Cuvée.
Das heißt, das IPA gibt es so richtig schön im Abgang.
Das kommt dann zum sehr Abgang.
Gute Idee. Sehr gute Idee. Gut, dann machen wir jetzt das Hallertauer Hopfen-Cuvée auf, ein Premium-Pilz.
Gut, Moment, ich muss noch kurz den allerletzten Schluck hier von dem Kellerbier.
Hat übrigens ein ganz normales.
Das war übrigens lecker.
Das war sehr gut, ja.
Ja, sehr erfrischend. Das hat hier einen normalen Kronkorken. Ich habe es bereits geöffnet und werde jetzt den erstmal kurz die Duftnote.
Pilz. Ja, das hopft halt wirklich gut.
Ist halt Pilz, ne? Richtig schönes Pilz. Ich probiere es mal.
Riecht aber, nee, es riecht besser als normales. Ich bin ja kein Pilz-Fan eigentlich. Also ich finde es riecht angenehm, nicht so pilzig. Ah,
es ist auch ein angenehmes Pilz. Ja. Ich mag es ja nicht so ganz übertrieben bitter.
Oh ja, das ist.
Mhm. Ja, also zu bitter darf es nicht sein.
Der zweite Schluck ist bitterer.
Das sag ich nicht. Aber ich hätte es ganz ehrlich, ich hätte es vorher nochmal auf dem Balkon tun sollen, gell?
Ich meine, du hast so kühles Bier.
Ja, vorhin. Aber ich habe ja nicht hier einen Kühlschrank unter meinem.
Echt? Ich habe extra meine Thermotasche mitgenommen mit Kühlpacks drin.
Also meinst du nicht so ein USB-Peltier-Element, was dann runterkühlt? Mhm.
Aber ich finde die Reihenfolge, das ist wirklich der Kenner. Der Christian ist der Kenner. Dass wir hier auf dieses Kellerbier, dieses Pilz trinken, das passt super.
Mhm. Keller und Könner.
Mhm. Kellerkind.
Ja. Hallertauer Hopfen-Cuvée. Ja, kann man empfehlen, wenn man jetzt nicht unbedingt auf diese ganz herben, bitteren Pilze steht, aber einen Pilz trinken möchte, dann würde ich das empfehlen.
Ja.
Schön, schönes Bier.
Das ist ein sehr entspanntes Bier.
Nochmal vielen Dank, Christian. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Da darfst du auch gleich, weil du ja so lieb bist mit deinen Bieren, darfst dir gleich was aussuchen aus deiner unglaublich langen Liste, was du uns näher bringen möchtest.
Also, soll es sagen, was ich euch näher bringen möchte oder über was ich mich austauschen würde? Weil ich würde mich ja fast gerne, das haben wir auch mindestens, also wir haben einige 3 von 4 gesehen Kandidaten der Liste.
Ja.
Und eines, das liegt mir jetzt mehr am Herzen als dem Peter, ist Fast and the Furious Hobbs and Shaw. Oder Hobbs and Shaw, Fast and the Furious Story.
Okay, da bin ich raus.
Da ist jetzt leider der Peter raus. Aber da bin ich sowas von drin. Und ich habe jetzt gesehen, der Tax hat den auch drauf.
Ja, genau. Fast and Furious 3, wo ich dann daheim korrigiert wurde. Und habe gesagt, so ein Scheiß, das gibt's doch gar nicht. Da sage ich, ja, okay.
Ich möchte gerade nicht mehr, dass der Tax mit über diesen Film spricht.
Ja, jetzt wird's eng, ja.
Wie kommst du auf 3?
Ja, ich dachte, keine Ahnung, das ist halt ein weiterer Teil von Fast and Furious. Aber nein,
genau, weil nach Teil 7 kommt bekanntlich Teil 3.
Es war der Teil 8, gab es ja schon.
Absolute Empfehlung. Also ich fand den richtig lustig. Er hat mich extrem gut unterhalten.
Na, erzählt mal, um was geht's denn da?
Mai, um was geht's?
Ist das wichtig?
Du, es ist nicht so wichtig. Der Film ist so abgrundtief dumm. Das ist unglaublich lustig.
Genau.
Und ich glaube, der größte Vorteil, es ist eine klassische Buddy-Story. Es geht halt um die beiden, um Hobbs und Shaw, die gespielt werden von The Rock und Jason Statham. Ja, die in den Hauptfass so Furious schon vor einigen Teilen. Jason Statham als super Oberbösewicht, der mal eingeführt wurde. Da aber er ja so Publikumsliebling ist, haben sie ihn in den Folgen so ein bisschen umgeschrieben, seinen Charakter, dass er doch gar nicht so böse ist, sondern auch so ein bisschen bei den Guten ist. Was so ein bisschen komisch ist, weil er ja wirklich direkt für den Tod von einem der Hauptcharaktere von Fast and Furious, den Koreaner, nämlich direkt verantwortlich ist. Und das ist so ein bisschen merkwürdig, aber Mai, da muss man halt nicht so viel hinterfragen. Das
nehmen wir mal hin.
Das nehmen wir mal hin. Und es ist halt, die beiden können sich nicht leiden, schon von vornherein nicht. Der The Rock spielt, glaube ich, vom irgendwie Drogendezernat oder sowas, einen Ermittler, auch irgendwas. Also er ist wieder nicht richtig Polizist, aber er ist auch nicht richtig FBI und er ist auch nicht CIA. Und
The Rock ist halt cool.
Genau, und er ist halt obercool und er ist halt ein muskulöser Samoaner. Und das ist seine Rolle und die kann er auch gut spielen, weil das ist, er ist halt,
er ist halt so ein muskulöser Sack.
Ja, Wrestler auch immer. Genau. Und Jason Statham ist halt Jason Statham, der spielt auch wieder seine Stereotypenrolle, so als kühler Brite, ein bisschen gepflegter Gentleman, aber halt super Kämpfer und alles fein und ist halt, kommt halt eigentlich aus dem Geheimdienstmilieu. Und die beiden müssen zusammen nach der Schwester von Jason Statham suchen, die verdächtigt wird, einen gefährlichen Kampfvirus geklaut zu haben, um den dann an Terroristen zu verkaufen.
Geklaut.
Story in a nutshell. Und dann wird alles total absurd und absurder. Auch völlig kackegal, weil ein Action-Highlight jagt das nächste.
Ja, ja. Aber ganz kurz, und was hatten das noch mit Fast and Furious und so illegale Autorennen?
Nichts mehr. Also es gibt natürlich auch ein paar Autorennen und es gibt ein paar coole Autos, aber das ist auch vollkommen egal. Also der Jason Statham fährt, glaube ich, auch so einen fetten Aston Martin, wenn ich mich jetzt nicht täusche, den er halt so Schrott fährt auch. Und der The Rock fährt natürlich so dicke Trucks oder Pickups oder sowas.
Sie heizen schon da
stehen. Fahrzeuge. Sie heizen, genau. Ja. Der riesengroße Vorteil ist, und das muss ich dem Film halt einfach zu gut, dieser Schachzug ist so genial, dass sie das in dem Fast and Furious Universum ansiedeln, weil sie müssen die Charaktere nicht einführen. Das heißt, die können sich von Anfang an auf die Action konzentrieren.
Ach, das ist natürlich der Grund, dass sie ich dachte, das liegt vielleicht dran, dass der Name Fast and Furious vielleicht mehr Leute ins Kino zieht.
Das sicher auch. Ja,
sicher. Meinst du jetzt echt, ne?
Es ist nämlich ganz witzig, der Originaltitel ist ja Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Und bei uns heißt er nur Fast and Furious, Hobbs and Shaw.
Genau. Also und in Japan, muss ich jetzt mal nachschauen, weil in Japan hat nämlich Fast and Furious so einen anderen Titel, der auch total lustig ist. Also schau jetzt mal schnell.
Aber es ist so ein Spin-off-Ding, das eigentlich wenig mit Fast and Furious zu tun hat, aber die Charaktere entspringen Fast and Furious. Und deshalb muss man sie nicht erklären.
Gut. Genau. Nicht richtig, genau. Und das ist halt, das kommt dem Ganzen zugute, plus halt, dass sie einen guten Marketing-Trick haben, dass die Leute ins Kino rennen, die das sowas mögen. Warum? Und es wird auch jeder, der Fast and Furious mag, genau diesen primitiven Testosteron-geschwängerte Autoverfolgungsjagden und The Rock, die sich durch Wände prügeln mit irgendwelchen Leuten. Wer sowas mag, der findet auch bei Hobbs & Shaw alles, was er braucht.
Ja, es war einfach richtig gutes Popcorn-Kino.
Ja, da ging es ab, da ging es rund, da brannte die Hütte. Ja. Also markige One-Liner. Also
lustige Wortspiele.
Intellektuelle Wortspiele.
Huge Anus.
Also nein, das sagen, im O-Ton wieder funktionieren, auf Deutsch dann immer
Mike, ein bisschen. Mike Oxmall
ist ganz großer
Charakter. Huge Anus, es ist unglaublich gut.
Ja, also es funktioniert halt einfach. Es macht Spaß zum Angucken. Ich glaube, es hat natürlich auch den Vorteil, dass jeder, der irgendwas anguckt, wo The Fast and the Furious draufsteht, Jason Statham und The Rock mitspielen, erwartet jetzt keiner irgendwie so einen Rosamunde-Pilcher-Style-Film, ja? Mit irgendwie einem großen emotionalen Tiefgang.
Nee, das finde ich auch richtig gut, dass sie so viele Warnhinweise hintereinander gepackt haben, dass ich auf keinen Fall in die Bredouille komme und den Film anschaue.
Also für mich persönlich, ich konnte den schon wegen den beiden Hauptdarstellern anschauen, weil ich finde die beide auf ihre Art und Weise sehr, sehr witzig zum Anschauen und sehr angenehm. Also ich mag The Rock ist sympathischer Typ.
Es gibt kaum einen Film mit The Rock, der nicht irgendwie was Nettes hat. Es gibt
Baywatch. The Rock ist wirklich irgendwie ganz, ganz witzig.
Das ist so der Nice Guy, weißt du? Das ist so, der ist halt einfach lieb. Das ist so ein lieber.
Ja, apropos Nice Guy. Und dann wurde hier noch ein früher Film von ihm angeschaut. Doom hat er mitgespielt. Habe ich beinahe nicht erkannt. Da war er echt ein halbes Hemd.
Er hat aber auch schlechte Filme gemacht, wo du gerade sehr schön ein Beispiel verbringst.
Ja, also richtig so klar.
So, ist das The Rock? Ja, das ist The Rock. Ja.
Da war aber auch gar nicht so das Highlight, das stimmt. Übrigens heißt jetzt halt, also Fast and Furious auf Japanisch heißt Wild Speed. So heißt die Reihe dort. Und Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw heißt in Japan Wild Speed Super Combo. Voll geil.
Die Japaner wieder, gell? Hammer.
Sehr geil. Also es hatte ich ja sehr gehofft und auch erwartet, dass der Fips den so gut findet wie ich.
Ja, großartig.
Weil, also klar, also du bist ja so ein Kandidat, du dekonstruierst ja Filme gern.
Ach, bei sowas fange ich das gar nicht an.
Und da hättest du halt, du könntest ja gar nicht mehr aufhören.
Na, das wäre ja bei sowas ist das ja auch totaler Schmarrn. Also
Willst du anfangen, hey?
Da kann ich auch anfangen, mir einen James Bond Film, einen alten anzugucken und anfangen, den feministisch zu dekonstruieren. Ja, das ist genauso schwachsinnig.
Aber das ist der feine Unterschied, warum ich beim Star Wars mich wundere, dass der X-Flügler wackelt. Und bei dem ist es wurscht, wenn da irgendwas klappert.
Ja, da wundert es sich nicht, gell, dass er mit dem Pickup den Heli vom Himmel zieht.
Stimmt, genau.
Eine super Szene, eine große Szene.
Stimmt. Das waren ja auch dann 10 Fahrzeuge oder so. Das war echt, ja.
Das stimmt, die haben sich ja in Kreis geschlossen.
Genau. Die Kette, der letzte hat die Kette geschlossen, von oben aber dann.
Genau. Und, also es war wirklich, also eines noch meine Action-Highlight. Das war, glaube ich, mein Action-Highlight. Der war deutlich besser als Six Underground. Ja. Fand ich, und der hat mir echt, das war so genau mein Ding.
Ja. Und da wir ja hier The Rock am Start haben, Tax, du hast ja auch nochmal einen Film mit The Rock geschaut, wenn ich deine Liste richtig interpretiere. Und ich glaube, du hast vergessen, deine Zahl dran zu schreiben, aber Kleinigkeit.
Wahrscheinlich, ja.
Du warst nochmal im Kino.
Ja, da war ich im Kino und dachte, ich werde jetzt auch ähnlich wie mit unserem Zombie-Film grandiosesterweise echt unterhalten. Und ich muss ja gestehen, ich habe vorher so die ganzen Trailer von Jack Black angeschaut, weil er auf YouTube seinen Jablinski Games Channel hat. Mhm. Und da hat man gesehen, wie der Jack Black auch künstlich verjüngt wird. Also der graue Bart ist jetzt dunkel gefärbt worden und dann hat er sein Heilfasten und sein Intervallfasten gemacht und nur Salat gegessen, dass er eben für den Film wieder fit ist, damit er im Film als der kleine Dicke rüberkommt. Was ich ja sehr lustig finde, dass er nicht als kleiner Dicker
über zu welchen dick Film wird. Sprechen wir denn?
Und dann sind wir ins Kino gegangen, haben sozusagen Jumanji angeschaut. Und
Jumanji 2?
Ja, jetzt weiß ich ja selber nicht. Nee, das müsste ja dann Teil 3 sein, oder?
Fast and the Furious 3. Nein, also Jumanji. Es gab den alten Jumanji mit Robin Williams.
Ja, dann das ist der erste.
Dann gab es vor ein paar Jahren das Remake, das auch einfach nur Jumanji hieß.
Ah, das ist dann Jack für mich Teil 2. Ja,
und
ja.
Mit hier der Rock Reboot und so weiter. Ja. Und jetzt gibt es Jumanji 2 im Kino.
So wieder Next mit diesen Level. Konsorten.
Wo wir dich damals übrigens ziemlich ausgelacht haben, als du gesagt hast, dass Jumanji, dieses Remake, ja gar nicht so schlecht ist. Ich habe vor kurzem mal so ein bisschen, nicht ganz, ein bisschen was auf Sky oder so dazu gesehen und ich fand das echt ganz witzig. Also der ist schon echt witzig gemacht.
Witzig. Ja, ich fand den nicht schlecht. Also den ersten Remake fand ich gar nicht verkehrt.
Es hat halt leider mit dem Jumanji-Original nichts zu tun und
es begeht halt ein Verbrechen an den Original-Jumanji, weil die den Namen benutzen. Hätte man einfach was anderes draus gemacht, wäre es besser
gewesen. Dann hätte aber jeder
halt den Namen gebraucht.
Hätten sie was anderes gemacht, hätte Jumanji geklaut.
Ja, aber lieber so. Aber jetzt ist es sehr interessant. Also der war echt ganz gut. Und jetzt hast du dir gesagt, du fandest den ja richtig gut, glaube ich, auch, oder? Den Jumanji, den Einser.
Den Einser fand ich echt okay. Ja, den konnte man gut anschauen. Und jetzt insofern war die Erwartungshaltung recht groß. Hier Dwayne Johnson, hier Jack Black, kann ja nur gut werden. Und ich dachte, zumindest ein paar Schenkelklopfer oder unerwartete Szenen. Und da gab es dann echt so Szenen, wo ich gedacht habe, Logikfehler, was ist denn jetzt los?
Also
teilweise hat der Film auch Sachen echt nicht erklärt, ja.
Also so dumme, eher so Filmfehler, wo du sagst,
so Filmfehler.
Das ist jetzt rausgeschnitten.
Und das fand ich auch sehr interessant. Tatsächlich hat der Film auch gar nichts erklärt. Das fand ich sehr interessant. Also normalerweise kennst du so, der spielt ja dieses Spiel und dann werden sie reingesaugt. Nee, das war sonnenklar. Also das war wirklich, du hättest den Film nach dem Remake nahtlos anschauen können. Dann wäre vielleicht der Bruch nicht so stark gewesen. Sie haben nicht nochmal die Themen erklärt. Mhm. Ja, und dann waren die Lacher gar nicht so gut. Und vielleicht war ich echt die falsche Zielgruppe, das falsche Publikum. Also vielleicht können da Leute zwischen 6 und 12 Jahren deutlich herzlicher lachen. Also da hat es mir ein bisschen leid getan. Den hätte ich lieber echt irgendwie auf iTunes, Prime oder Netflix
Wobei, man muss natürlich auch sagen, ne, der Humor war auch im ersten Teil jetzt ungefähr so flach, dass er unter den Teppich gepasst hat und nicht aufgetragen hat. Ja. Also flacher Humor wäre jetzt eigentlich
das stimmt.
Das ich durchaus erwarten würde. Ja. Aber damit hätte mich jetzt zumindest nicht überrascht, wenn der Humor da ein bisschen flacher ausfällt. Aber ich werde mir irgendwann mal wieder bei Amazon anschauen, weil mich hat der erste auch ganz gut unterhalten.
Aber meinst du, deine Erwartungshaltung war einfach zu hoch, Tags? Nachdem der erste auch ganz gut gefallen hat?
Oder? Nee, nicht nur Erwartungshaltung. Ich fand den Film echt, also ich kann echt nicht empfehlen.
Schaut ihn euch bitte also umsonst an. Schauen.
Also, ich kann ihn nicht empfehlen. Schaut ihn euch an und sagt mir, was ihr denkt.
also wenn es dann mal... Mit
Eichhörnchen
für 99 Cent ist echt okay. Es war...
Ich schaue mir sicher mal.
Schade um die Zeit. Also gerade auch zuerst Star Wars angeschaut, dann Jumanji und das war echt hart.
Das ist schon, ja, harter Cut.
Ach, ich weiß nicht, wie gesagt, The Rock und Jack Black gehen immer.
Also kann ich dachte ich auch. Überprüft.
Wir probieren es aus.
Bestimmt in 2 Monaten auf den Streaming-Plattformen.
Apropos Streaming-Plattform. Weil ich ja finde, dass wir den Christian dürfen wir nicht. Christian ist heute irgendwie so leise und brav und bringt seine Themen nicht aufs Tablet.
Ich bin so stolz, weil er mich so gelobt hat wegen meiner Bierwahl und deswegen bin ich einfach.
Hast du einfach kein Geltungsbedürfnis heute mehr, sondern das ist
bereits. Das ist doch. mir brennt ja so viel noch auf den Lippen.
Apropos Streaming-Plattform, da ist es ja so, dass kurz vor Weihnachten, war das der 20. Dezember, glaube ich, eine Serie auf Netflix gestartet ist, wo alle schon Monate, Jahr davor gesagt haben, boah, das muss ich sehen, das will ich sehen. Ich bin so großer Fan der Spiele. Und wenn ich die Liste richtig sehe, ist der Christian der Einzige, der die The Witcher auf Netflix angeschaut hat.
Nein, ich stelle gar nicht. Fippst
du rauf? Warum finde ich es in deiner Liste nicht?
Weil ich es das letzte Mal schon drinstehen hatte, kann das sein?
Na, weil es da noch gar nicht draußen war.
Dann habe ich es nur vergessen, aber ich habe es auch geguckt.
Ah ja, ihr habt es beide komplett geguckt, die 8 Folgen.
Nein, ich bin erst bei Folge 6.
Ich bin auch noch nicht komplett durch.
7 oder 8 fehlt mir noch.
Okay, da frage ich gleich mal, ist das ein Qualitätsmerkmal, dass ihr dies noch nicht durchgebinged habt und nicht aufhören konntet?
Ja, beim Fips vielleicht. Der Fips ist ja der Binger. Ich bin ja Serien, bei mir ist es eigentlich ein Qualitätsmerkmal, wenn ich es noch nicht durchgebinged habe, weil wenn ich es durchbinge, heißt das, ich gucke es nebenbei, konzentriere mich nicht drauf und schaue es einfach nebenbei weg. Ist oftmals so. Oder was halt auch passiert, wie bei Doom Patrol oder so zum Beispiel, dass es mich so reizt, dass ich die Zeit mega investiere. Also es liegt so dazwischen. Genau, ich kann ja mal anfangen, es ist auf jeden Fall so interessant, dass ich es mir aufmerksam anschaue, nicht nebenbei. Aber es ist mir dann doch nicht wertvoll genug, dass ich die Zeit abends mir rausschneide oder so, mir das dann genüsslich irgendwie am Fernseher, Leinwand oder Computer anschaue, sondern ich mache es ganz profan wie die Jugend heute am Handy in der U-Bahn. Ich habe mir die auf Netflix runtergeladen und schaue mir die in der U-Bahn. Echt? Das heißt, ich schaffe so... In 2 Tagen schaffe ich 2 Folgen, so vielleicht. Na, meistens nicht. Meistens so in 3 Tagen 2 Folgen. Mhm. Und da kann ich schön mit Kopfhörern hören, schaue natürlich O-Ton. Das hat ja der Fips schon mal angekündigt, dass die deutschen Stimmen richtig, richtig schlecht sind. Ich habe es gar nicht ausprobiert, weil es gar nicht in Frage kommt, weil ich auch ja immer nur gehört habe, wie die deutsche Übersetzung von manchen Sachen im Witcher-Universum sind. Und deswegen tue ich mir das gar nicht an, sondern schaue das gleich auf Englisch. Und auf Englisch kannst du nichts sagen über die Stimmen, genau. Aber alles in allem, ich liebe ja Fantasy, ich liebe genau auch diese Art von Fantasy. Es ist so, es ist nicht dieses Prunk-Fantasy, sondern aber auch nicht so ein Dark-Fantasy, sondern so ein bisschen dazwischen. Mit halt schon recht schön mit Rassismus gegen Elfen und Zwerge und auch gegen diese Mutanten.
Schön mit Rassismus.
Nein.
Also ein bisschen gemütlicher
Rassismus. Nein, es ist halt nicht so heile Welt. Die Elben sind die Schönen, die Superrasse, sondern es gibt halt in der Welt, gibt es halt auch echte allgemeine Probleme, wie halt eben Rassismus oder halt
Arbeitslosigkeit, Renten. Die Rente ist sicher.
Die Rente ist sicher, genau.
Mautpflicht vielleicht.
Es gibt auch einen Verkehrsminister, der das Geld nur so rausschmeißt.
Wenn jetzt E-Scooter auch noch kommen, muss ich sagen, okay, jetzt ist es ein bisschen zu...
Klima ist noch kein Problem da drin, aber...
Aber ich kann ganz kurz, weil du diese Frage mit dem Qualitätsmerkmal gestellt hast, so als Schnellfeedback auch von mir, mir geht es da ein bisschen ähnlich wie dem Christian, man kann es nicht nebenher gucken, klappt bei mir nicht.
Nee, das geht nicht.
Weil du raffst dann irgendwann nicht mehr, wer jetzt was gesagt hat, weil das sind alles so komische, ja, zottlige Mittelaltergestalten.
Das ist wie, ja, Game of Thrones nebenher, auch keine Chance, ja.
Und es ist nicht so schlimm wie Game of Thrones, bestimmt nicht.
Habe ich auch gehört, dass es nicht, weil es nicht so groß ist, aber es ist nicht so viele Parteien.
Aber was verwirrend ist, ist gerade am Anfang, es schmeißt sich in unterschiedliche Zeitlinien rein.
Ja.
Und das checkst du am Anfang gar nicht. Und vor allem, wenn du mit der Witcher-Universum, wenn du mit den Leuten nichts anfangen kannst, wenn du nicht weißt, wer eine Yennefer ist und nicht weißt, wer eine Ciri ist, dann hast du damit echt ein Problem.
Das ist, dann ist, glaube ich, anstrengend.
Warum spielen das, ja, jetzt nicht in derselben Zeit und warum ist es danach jetzt anders und warum ist es 30 Jahre vorher und die schaut aber genauso aus? Mei, das weißt halt alles nicht. Das macht die Serie leider nicht gut für Außenseiter, das bekömmlich zu
fassen. Außenseiter, also eher für die... Die Nicht-Kellerkinder, sozusagen.
Genau. Also ich kenne die Bücher auch nicht. Es soll sich ja angeblich an den Büchern, ja, orientieren. Die
Bücher vor den Witcher-Spielen, oder? Wenn ich das richtig
weiß. Weiter vor, glaube ich, ja.
Zwei Bücher, ja, vor den Witcher-Spielen.
Ja.
Ja. Ich habe auch wenig Vorkenntnisse. Ja,
genau, also der Chris hat da gerade gerade, der hat null Vorkenntnisse gehabt, genau. Ja, ja. Also ich kann ja auch von den Spielen her, ich habe Teil 1 gar nicht gespielt, Teil 2 mal 2 Stunden oder sowas und Teil 3 jetzt 40 Stunden bisher und das war meine einzige Hintergrundausbildung dazu und das hat gelangt. Ja, aber ohne die da hätte es mir nichts getaugt. Und dann ist es ja doch wieder so eine typische TV-Serie, es passiert halt lange Zeit echt nicht viel. Also so in den 6 Folgen, die ich jetzt habe, ist es so ein Mischmasch aus so einer Rahmenhandlung, mit denen, wo halt die Milfguards einwandern und alles kaputt
machen. Nilf, wie Nordpol.
Ach so. Ach, habe ich das jetzt verwechselt. Aber danke, Fips, für die Vorlage. Die kam ja eigentlich von Philipp. Und was mich aber viel mehr reizt, sind dann so diese kleinen Geschichten nebenbei. Ich war jetzt gerade in der Folge mit den Drachen. Also das fand ich dann echt noch viel netter. Und naja, die Rahmenhandlung ist so ein bisschen schwerfällig und das ist halt echt so TV-serienmäßig sehr langsam erzählt. Ja, so ein Mischmasch. Also wenn es nicht so Fantasy wäre und in diesem geilen Setting, würde ich es mir nicht weiter anschauen, aber so gucke ich es jetzt noch.
Okay, aber okay, du hast jetzt die 6. Folge. Warum sind das eigentlich nur 8? Das finde ich irgendwie auch
lang doch.
Sehr seltsam.
Vor allem, die sind lang, die dauern eine Stunde, eine Folge.
Ach so, okay, die sind einfach länger. Okay.
Ja, aber wie gesagt, es ist schön gemacht hier. Der Fummelbär, der hier Geralt spielt, der passt wahnsinnig gut. Der Kasil, der passt das, wahnsinnig gut Superman in die Rolle.
Hallo, ist das, ja, das habe ich gar nicht gewusst. Weil du das geschrieben hast, Philipp, habe ich das erst gecheckt.
Ja, ich finde, er passt wirklich super gut in die Rolle, finde ich. Also das ist
das Casting finde ich allgemein ganz gut, ja.
Sehr, sehr gut gecastet.
Ohne Ciri, also mit Ciri habe ich momentan noch echt ein Problem, weil die kannte ich ja eben nur aus dem Spiel und speziell aus dem 3. Mhm. Und da ist die halt so eine Badass-Kämpferin, Magierin.
Ja, ja, das stimmt.
Das ist halt der Hammer und bis jetzt ist die ja noch echt so eine...
Voll der Kack-Noob noch, ne?
Ja.
Die ist doch in... Ja, ja.
Ja, Ciri
ist... Die Witcherei auch, die ist doch da auch noch total jung und so.
Ja gut, Anfang der Serie sieht jetzt auch Yennefer nicht ganz so attraktiv aus wie später, ne? Also...
Ja, wobei auch, also ich finde auch die der Look und der Charakter im Spiel, im Witcher 3, ist im Yennefer nochmal um Welten voraus wie der in dem... In
ja, Spiel. Ja.
Also auch
ja, dafür. Wobei, also wie gesagt, also es fällt trotzdem in den ganzen... vergurkten Netflix-Produktionen, die sie ja zweifelsohne die letzte Zeit hatten, fällt es noch sehr positiv auf, finde ich.
Mhm. Und sie haben auch mal in diesem Fantasy-Bereich wirklich was, oder? Da ist
ja, also es geht nicht so weit, ja, wie sie selber gerne würden, dass sie sagen, so, oh, wir machen jetzt hier Game of Thrones-Konkurrenz. Ja. Das, ja, finde ich, klappt nicht.
Ja, okay, aber du siehst es sofort, auch in der Ausstattung und so, da ist halt nicht dieses
Game. Aber dahinter. Jetzt vergleich mal die erste Staffel Witcher gleich mit der ersten Staffel Game of Thrones. Also die erste Staffel Game of Thrones war auch jetzt nicht
war so. War auch nicht so geil, das stimmt.
Oder siehst du wahrscheinlich mal die erste Staffel, ja, Walking Dead nochmal an heutzutage. Also ich meine, am Ende, wo dieses Health Center da in die Luft fliegt, das ist der billigste Scheißeffekt, ja, den du je, ja, gesehen, ja, hast.
Ja. Du hast in der ganzen ersten Staffel Game of Thrones, kannst du sagen, da halten sie mit den Schauwerten schon noch hinterm Berg, weil du merkst es halt, da wird noch nicht so viel Risiko gegangen.
Wieder. Ja, sie haben es halt noch nicht riskiert, so viel Asche reinzuschmeißen.
Vielleicht ist deswegen Der Vergleich wäre unfair, ja, stimmt.
Ich denke mal, das ist beim Witcher nicht anders. Ich denke, die nächste Staffel wird auch noch mal mehr Budget kriegen.
Ich finde die Settings, die Orte, die sie haben, die finde ich ganz geil, aber das CGI ist stellenweise richtig madig. Also gerade ganz am Anfang, die allererste Szene, wo er gegen Kirikiri oder wie er heißt, da kämpft. Oh, ist das scheiße.
Die ist so schlecht. Ja.
Okay, aber ich werde es mir anschauen.
Kann man machen.
Fand ja. Witcher 3 ja auch gut, zweimal probiert es zu spielen und leider auch nie ganz durchgezogen. Christian, du bist gerade am Start, ne, bei Witcher 3.
Richtig, 40 Stunden, habe vielleicht die Hälfte, glaube ich, oder zwei Drittel. Also,
für mich hat Witcher immer noch das eine einzige große Problem, das ist ein saugeiles Spiel, aber es ist zu lang.
Ja.
Also es gibt so viele Stellen zwischendrin, wo dir einfach mal die Luft raus ist dann. Du hast ja heute schon kurz angesprochen, Christian, ne? Also jetzt... Es gibt einfach so Stellen, wo du dir denkst, warum soll ich denn den Kack jetzt machen? Ich habe die Story jetzt so weit vorangetrieben und jetzt kommt so ein Müll. Und richtig, da habe ich jetzt eigentlich einfach keinen Bock drauf, das zu machen.
Ja, ne? Weil der Nitro im Chat schreibt gerade, also er wird das Spiel jetzt spielen, weil er die Serie gesehen hat. Also Witcher 3 spielen oder nachholen, weil er die Serie gesehen hat.
Also ja, macht man nichts falsch. Also ob man es halt eben dann durchzieht, das liegt dann an einem selber. Ja, ja. Der Chris hat ja auch Zeit, da geht es ja. Der spielt halt schon mal 100 Stunden. Aber es gibt ja wirklich Leute, die dann ja 100 Stunden und 100% oder sowas in den Witcher rein versenkt haben und es auch nicht bereuen.
Das sagt der Christian Persona 4 Tanzbattle Freak. Wie viele Stunden? 100?
Locker? Nein, Persona 4 waren 100, das Spiel Persona 4 Golden. Aber Persona Dance Dingsbums da, das waren, weiß nicht, 20 oder so.
Ja, aber trotzdem, also wenn man dann Bock hat, dann spielt man schon auch mal länger.
Ja, definitiv, aber...
Also ja, das sage ich ja, ich sage ja nichts. Also,
auf 80 Stunden oder was du bei Witcher kommen würdest, wenn du es wirklich ausgiebig spielst, plus dann noch zwei umfangreiche DLCs mit 40 Stunden. Also bei aller Liebe, da musst du schon eine andere Liga von Fan sein. Ja?
Dann muss es dir richtig taugen. Und das ist das Problem, das hängt einen ab, besonders das Spiel hängt einen schnell ab, wenn man eine Pause macht. Das haben wir auch schon mal gesagt. Ne?
Also ich bin ja anfällig dafür. Ich habe ja auch in meiner Jugend, wo ich viel Zeit hatte, dann so genauso Fantasy-Rollenspiele gespielt, die so ewig lang gehen. Ich erinnere mich, ich habe, glaube ich, sicherlich über 100 Stunden Baldur's Gate gespielt und auch Baldur's Gate 2. Ich habe als Jugendlicher die Might and Magic und hier diese ganzen Sachen gespielt, dabei Karten auch noch gemalt, Eye of the Beholder und sowas. Da habe ich bestimmt mehr als 100 Stunden insgesamt rein versetzt, senkt nicht in jeden Teil, aber halt in Summe mit den ganzen Kartenmalerei auch und so, wenn ich die Zeit hätte.
Der entscheidende Punkt, Christian, wenn man die Zeit noch hätte. Ja?
Richtig.
Also,
Es gibt ja manche Spiele, die dauern lang und die würde ich nicht mal spielen, wenn ich die Zeit noch hätte.
Ja, das stimmt. Da hast du natürlich recht.
Death Stranding.
Zum Beispiel wahrscheinlich. Also Serie empfehlenswert, meiner Meinung nach. Schon eine der besseren, die Sachen, die jetzt so auf Netflix aufgepoppt sind. Kann man schon mal gucken, wenn man Fantasy mag. Und wie gesagt, wenn man nicht zurückschreckt vor den merkwürdigen Timelines. Es gibt so einen Hilfechart, das habe ich mal gesehen, hat Kotaku gepostet, weil sie auch gesagt haben, wenn man sich das anschaut, das hilft, weil da werden diese Timelines aufgezeichnet, wann was wie ist, damit man sich einsortieren kann.
Übrigens, ganz kurzer Funfact am Rande, das ist jetzt wirklich komplett off-topic, aber es ist so unglaublich witzig. Du hattest doch vorhin einige Male Siri gesagt, ne?
Ja,
weil
ist dein Handy angegangen.
Nee, und ich habe mich gerade gefragt, warum hier, ich nehme an meinem MacBook auf, warum mein MacBook auf einmal in der Eingabeleiste vom Chat in unserem Discord-Channel komische Zeichen schreibt. Gibt es da eine Kopplung, obwohl ich mit Kopfhörern hier arbeite, es ist ganz seltsam, dass die Diktierfunktion am Mac angesprungen ist, weil du so auf Siri gesagt hast, dass jetzt hier Texte und verschiedenste Zeichen geschrieben wurden. Jetzt habe ich die Diktierfunktion gerade deaktiviert. Naja, ich höre schon den Kater schnurren beim Philipp.
Ich habe auch gedacht, der Philipp ist schon ganz scharf, oder
was? Er hat sich gerade wieder auf meine Schulter gelegt. Ich muss mal ganz kurz das mit dem Headset Seiten wechseln. Moment.
Es war auf jeden Fall jetzt ganz fieses Off-Topic, aber gleichzeitig können wir dadurch natürlich auch das Thema wechseln.
Nein, du bleibst jetzt da.
Ist das süß. Ja, The Witcher, ja. Ich würde jetzt einfach mal gern wieder zu den Filmen schwenken, weil wir da auch ein ganz wichtiges Thema noch haben.
Mhm. Ich vermute.
Genau, der Philipp, der Christian und ich werden gleich über Once Upon a Time in Hollywood sprechen, den neuesten Tarantino. Vorab möchte ich ganz kurz nochmal sagen, dass ich ein riesiges Erratum am Start habe bezüglich meines Films 2019. Ich habe nämlich, als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, ganz vergessen, dass ich den Joker geschaut habe im Kino und habe deswegen Star Wars 9 zu meinem Film in 2019 gekürt, weil ich kaum mehr Filme als Star Wars 9 geschaut habe, dachte ich.
Du hast den Joker vergessen.
Ganz klar, der Joker ist mein Film 2019 plus 11 Oscar-Nominierungen und ich denke, Joaquin Phoenix wird wahrscheinlich den Hauptdarsteller Oscar bekommen, außer Leonardo DiCaprio aus Once Upon a Time in Hollywood macht ihm da einen Strich durch die Rechnung, was ich nicht glaube, weil der kriegt ja keinen Oscar mehr, der hat ja schon einen bekommen jetzt.
Eben.
Soll er mal bitte die Klappe halten.
Soll jetzt glücklich sein und hat seinen Kram erledigt. Ne? Sein Leben soll es erfüllt.
Deswegen sprechen wir jetzt über Once Upon a Time in Hollywood. Und bevor der Chris, der jetzt sagt, er wird müde, irgendwie rumtut, eine Sache vorneweg schon mal. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, und bei mir war das auch so, ich habe ihn nicht gesehen und habe nichts dazu gelesen. Ich wusste nur der neueste Tarantino und ich habe, glaube ich, schon mitbekommen bei Philipp und bei Christian, ich habe den gesehen und es hat sich eher so angehört, das wäre ja ganz cool. Ich war mir dann nicht ganz sicher, weil ihr ja auch versteckt im Slack-Channel Nachrichten geschrieben habt dazu.
Ja, wir haben mich gespoilert, ja.
Genau.
Es geht ja, also man kann sich über den Film nicht austauschen.
Aber der Film hätte bei mir noch besser funktioniert, wenn ich vorher wenigstens kurz gelesen hätte, um was es geht. Ich bin nämlich ganz ehrlich und oute mich jetzt auch. Ich habe das Ende des Films nicht wirklich verstanden. Ich habe nicht gecheckt, was da eigentlich passiert, weil ich die Metaebene nicht kannte, um was es da eigentlich geht.
Nee, darum ging es ja tatsächlich genau diese ganz kurze Szene am Ende, ja. Das war mit diesem Inhalt war ja quasi der Film, oh, da geht's eben um. Ja,
das war mir nicht klar. Und ich, vielleicht liegt es auch an meinem Geburtsdatum, ich habe keine Ahnung, ich kannte diese
Zeit in Hollywood. Das geht ja auch so, ja, fast peripher. Also es ist halt eingebettet in dieses
Glorified 60s
Hollywood. Ganze, darum geht es ja hauptsächlich. Es geht ja eigentlich um die Glorifizierung der 60er Jahre Hollywood.
Ja, aber auch ganz klar um diese Ebene und was da so passiert. Ja,
wollen wir nicht einfach eine Spoilerwarnung aussprechen? Oder?
Lass uns eine Spoilerwarnung aussprechen. Wir spoilern jetzt.
Ja, okay, dann höre ich jetzt mal weg. Das kann ich nicht abhaben. Ja.
Du hättest den eh schauen müssen, Tax. Jetzt wirst du gespoilert.
Ja, natürlich. Genau. Also grundsätzlich spielt er ja in der Zeit der späten 60er.
Ja, 69, 70, glaube ich, spielt er. Ja.
Genau. In Hollywood. Mit dem abgehalfteten Schauspieler, den Leonardo DiCaprio verkörpert, und seinem Stuntman, den Brad Pitt verkörpert. Großartige Kombination, allein diese beiden spielen das
wirklich geil.
Fantastisch geil. Der ganze Film ist untermalt in der Zeit auch mit dem kompletten Style, mit der kompletten Optik, mit ganz viel Musik, wo auch viele eben sagen, zu viele Musikstücke, weil Tarantino hat ja schon immer gerne Musikstücke in seinen Filmen.
Ja, aber hier war es echt too much, dass er
ich glaube, es war
irgendwie nicht entscheiden konnte.
Genau, es wechselt ganz oft und es ist wirklich diese Zeit in Gänze, auch das Kino, wie es in dieser Zeit war, wird präsentiert. Plus das Ganze in dieser Zeit, es ist so eigentlich, sagen wir mal, das Ende der goldenen Ära in Hollywood. So habe ich es zumindest dann verstanden, nachdem ich mich danach ein bisschen schlau gemacht habe. Weil es eben in dieser Zeit auch diese ganze Charles Manson-Thematik in USA gab. Mit seinen Hippie-Sekten, Verschwörungstheoretikern. Er wurde ja dann irgendwann, weiß gar nicht wann, auch verurteilt, glaube ich, obwohl er ja selbst nie wirklich einen Mord begangen hat, also Leute eben angestiftet hat, dass sie Morde begehen. Und da gab es eben auch einen berüchtigten Mord an einer Schauspielerin und den Leuten, die gerade bei ihr eben zu Hause auch waren. Sehr blutrünstiger Mord.
Naja, an die Frau von Roman Polanski halt.
Schwangere Frau von Roman Polanski. Und jetzt ist halt das Witzige bei der ganzen Sache, dass unser Schauspieler, also unser Protagonist, der Nachbar von den Polanskis ist. Also wirklich Tür an Tür mit denen wohnt.
Genau, was für ihn so der Strohhalm eigentlich zurück ins Hollywood-Business ist, weil er ist ja, wie gesagt, abgeheiftet und macht immer so drittklassige Filme und ist, wie er selber sagt, nur noch eine Poolparty vom nächsten Hollywood-Blockbuster entfernt, weil der angesagteste Regisseur Hollywoods neben ihm wohnt.
So, und jetzt ist es halt einfach so, dass Ja, und dann gibt es eben, es gibt unglaublich viele typische Tarantino-Szenen, sowohl am Set, dann auch, wo er halt immer irgendwelche Cowboy-Rollen, meistens dann jetzt nur noch Bösewichte verkörpert, weil er einfach halt abgehalftert ist. Ist richtig, richtig genial, aber dieses ganze Thema, es wird immer wieder auch auf diese Polanskis, wie heißt sie, auf seine Frau sozusagen auch geschwenkt, wo man sich die ganze Zeit fragen kann, ja, da passiert ja eigentlich gar nichts in dem Handlungsstrang. Es passiert ja
eigentlich. Also, ich meine, das ist ja eigentlich das Geheimnis von dem ganzen Film, dass irgendwie 90% der Zeit gar nichts passiert.
Ja.
Das ist aber auch so, ist ja auch so ein typisches Tarantino-Ding.
Tarantino-Phänomen, ja.
Ja, aber gut, ich meine, gut nichts passiert.
Es gibt aber zwei Sorten von Tarantino-Filmen, die, wo ich mich dann tot langweile, weil nichts passiert. Und es gibt die, wo dieses Nichts-Passieren trotzdem noch so unterhaltsam ist zum Anschauen, dass ich es trotzdem als saugeilen Film betrachte. Ja? Das sind die zwei Tarantino-Möglichkeiten. Und also, wie gesagt, es passiert effektiv nichts in diesem Film. Es gibt allerdings in diesem Nichts zwischendrin einfach immer wieder saugeile Szenen, so diese Prügelei zwischen Stuntman Brad Pitt und Bruce Lee. Ja,
ja, lauter. Also, diese Szenen, da gibt es einfach so viel gutes Zeug.
Die Rückblenden von den Filmen.
Ach, diese Filme von überhaupt.
Deuten,
genau, Hammer. Es gibt dann immer wieder Ausschnitte aus diesen Filmen, wo er halt Rollen gespielt hat und so.
Ja,
und
wo sie ihn dann in reale Filme reinmontiert haben. Also nachträglich quasi rein editiert, ja.
Ja, ja.
Aber echt geil gemacht.
Meine Liste, da freue ich mich schon riesig auf den Film.
Und jetzt kommen wir noch zum Ende, das halt einfach, wenn man das mit Charles Manson und Co. kapiert oder vorher schon weiß, viel besser funktioniert. Der Punkt ist ja, unseren Schauspieler hier, unseren Leonardo DiCaprio, Cowboy-Darsteller, den gab es ja nie. In diesem Film gibt es ihn aber und er wohnt eben Tür in Tür mit den Polanskis. Und jetzt ist es halt so, dass durch einen Zufall, diese Hippies, die eigentlich die Polanskis abmurksen wollen, halt nicht zuerst bei den Polanskis zur Tür reinmarschieren, sondern eben
bei ihm
reinmarschieren. Ja. Und es dann einfach zu einem absurden, mega genial gemachten Tarantino-Blutbad kommt und sie diese Sektenmitglieder einfach auf übelste Weise massakrieren.
Ja, wo allein schon die Vorbereitung dazu so geil ist, wo er besoffen heimkommt,
ja,
der Stuntman Cliffin ja immer fährt, weil er seinen Führerschein verloren hat und dann sich besoffen mit Kopfhörern in den Pool legt und Stuntman Cliff sich erstmal die Acid-Zigarette, die er sich von der Hippie Braunau für einen Dollar abgekauft hat, reinpfeift und seinem Hund ein Fressen macht und dann diese Hippies reinkommen. I was sent from the devil. I'm here to do the devil's business. Und er. Das ist so gut. Das ist echt gut.
Das funktioniert einfach super. Also, vor allem, du weißt ja in dem Moment, also ich wusste ja so grob den Hintergrund und ich bin tatsächlich in dem Moment davon ausgegangen, dass die jetzt einfach gemeuchelt werden.
Ja. Ja. Und ich habe mir auch gedacht, wie reißt er das raus? Also genau, wie macht er das?
Es kommt dann halt dieses epische Gewaltdrama in 10 Minuten, wie Brad Pitt, der Sektentussi noch das Gesicht zertritt auf den Teppichboden.
Und er dann noch seine Requisiten Feuerwerfer aus dem Schuppen holt.
Ja, das ist das Allergeilste. Aber erst wieder den Hippie-Futzi-Typen da, die Eier zerbeißt.
Stimmt,
und dann die andere dann ja halb massakriert, dann rausläuft, genau.
In den Pool
und dabei dann dem Rick Dalton aufschreckt.
Ja, Rick Dalton.
Ja, und er dann dem Flammenwerfer, allein, dass er den hat noch als Requisit aus seinem Nazi-Film.
Sorry, das ist aber auch diese 10 Minuten, oder ich weiß nicht wie lang, wahrscheinlich nicht länger als 10 Minuten, sind halt vorher so gut vorbereitet in dem ganzen Film. Es funktioniert dann einfach, die Szene mit dem Hund, dass der Hund so geil auf sein Futter ist, aber erst das Futter fressen darf, wenn er ihm einen Fingerzeig gibt.
Ja.
Da frisst er dann halt nicht das Futter, sondern den Typen.
Ja.
Dieser Flammenwerfer, der in so einer Filmszene schon vorkam. Es gibt tausend so kleine Anspielungen, die Zigarette. Großartig. Und dann kommst du zu diesem ernsten Hintergrund eigentlich und nebenan wohnen die Polanskis und kriegen es so gar nicht wirklich mit, sondern dann,
Richtig. Als
eigentlich alles rum ist, meinen sie, ja, komm doch mal rein, so in der Art, komm doch mal auf den Café rein und man weiß nicht, was jetzt weiter passiert, aber jetzt wird er durch sowas, durch das, dass er ihnen eigentlich das Leben rettet, wenn man den realen Hintergrund kennt, kriegt er jetzt wieder einen Fuß in die Tür ins Filmbusiness
am Ende. War tatsächlich schön. Ich fand also, der Chris hat hier, also Nitro Chris hat hier gerade im Chat geschrieben, er mag normalerweise die langen dialoglastigen Szenen, aber in dem Film fand gut, er hatte der Kollege kein Händchen dafür. Genau, mein Kater hat auch eine Meinung dazu. Nein. Nee.
Der Hund war nicht cool.
Nee, den Hund fand er nicht cool. Nee, in dem Film fand ich tatsächlich, haben diese langen Szenen tatsächlich gut funktioniert. Also ich habe noch die Szene, wo er hier die Hippies auf dem, also eine ganz großartige Szene fand ich, wie er hier diese Hippies auf diesem Bauern, jetzt hau ab, es ist doch nicht wahr, lass mich halt mal in Ruhe reden hier. Wo er diese Hippies auf dem Bauernhof besucht.
Die ganze Szene ist so.
Die ganze Szene ist bombastisch, weil du die ganze Zeit denkst, es muss jetzt ja irgendwas passieren, ja. Schon wo er nach seinem alten Freund sucht, wo er den Verdacht hat, dass der gefangen gehalten wird, ja.
Ja, null ist.
Ja, dann geht er raus, dann hat ihm der andere die Reifen zerstochen, dann verprügelt er den ein bisschen und die anderen, ja, hol den und den, hol den und den, und der kommt dann mit Affengalopp mit dem Pferd zurück und als der gerade wiederkommt, fährt halt der Brad
fährt
und
halt weg.
Mit dem Auto weg. Ja, also das ist so eine geile Szene, weil die baut dauernd alle zwei Sekunden eine neue Spannung auf, gefühlt, und schmeißt sie dann einfach in die Tonne. Ja, das fand ich grandios. Also das, also
genau. Nitro schreibt doch gerade, die Szene mit Brad Pitt fand er besser als die von DiCaprio, kann ich nicht sicher sagen, aber die waren unglaublich gut. Und Brad Pitt ist ja auch für einen Oscar nominiert, bester Nebendarsteller. Und ich
glaube, da hat
er große Chancen.
Ich würde zu Heilbrecht geben, also ich finde DiCaprio unglaublich gut in dem Film.
Aber am besten
finde ich ihn allerdings in diesen Rückblenden und auch in dieser Szene, wo er am Drehort ist, wo er sich mit diesem kleinen Mädchen unterhält und dabei auch in Tränen ausbricht, weil über seine Vergangenheit nach.
Ich bin jetzt so weit, dass ich den Film bald nochmal sehen muss, weil ich jetzt die Szenen gerade
schließe.
Das Kopfkino pur.
Stimmt.
Wahnsinn.
Ist auch einer der Tarantinos, die ich nochmal gucken werde.
Und wie gesagt, ich fand ihn trotzdem geil, aber als ich dann danach, habe ich eben erst den Hintergrund gelesen mit dieser ganzen Manson-Sache, dann ging mir erst ein Licht auf, wenn sie dauernd von Charlie sprechen. Ich wusste halt nicht, wer mit Charlie gemeint ist. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Und ja, das funktioniert natürlich schon geiler, wenn du das alles ein bisschen checkst.
Wobei es natürlich auch irgendwo wieder cool ist, wenn du es danach rausfindest, ne?
Das war, genau. Und ab dem Zeitpunkt, als ich es dann nachträglich, als ich erst dachte, okay, das Ende ist okay, passt schon. Aber als ich das dann nachgelesen hatte und dann kapiert habe, auch diese Zufälle und wie das dann alles funktioniert, habe ich gedacht, okay, Chapeau, ganz großes Kino. Und dafür ist das Kino gemacht. Also das ist halt nochmal echt so eine Ebene, so eine
Stufe. Wobei das natürlich auch schon wieder ein Zeichen von ganz dicken Eiern ist. Ne? Man kündigt einen Film an, der sich um Charles Manson und die Manson-Morde dreht. Ja.
Genau,
und dann ist der halt...
Genau, war der so angekündigt? Oder?
Ja, war da schon ein bisschen mehr da geteased drin. Genau,
Genau, und dann am Ende ist es halt so eine kleine pimmelige Randnotiz.
Ja? Ja, ist es ja gar nicht. Plus halt das Geile, ja, wir treten den Polanski-Mördern mal so richtig in den Arsch.
Das war eben auch so, das hat er auch in einem Interview, das habe ich eben danach auch gelesen, gesagt, dass er es auch eben halt so schlimm fand, dass dann diese goldene Hollywood-Zeit irgendwie so abrupt zu Ende war. Danach war es in Hollywood auch irgendwie alles ziemlich scheiße erstmal für eine ziemliche Zeit, so unter den Leuten auch, und da zu leben auch war irgendwie scheiße. Und deswegen wollte er einfach da Rache üben, indem er das Ganze ungeschehen macht irgendwie, so im Kino halt. Das war so ein bisschen seine Idee. Aber abgefahren und einfach auch großes Kino, ganz großes Kino.
Ja, hatte ich auch viel Spaß dran. Also
ich habe ihn mir aber leider auch zweimal anschauen müssen, weil ich fand ihn zu lang, Artback auch.
Ach, auf zweimal, okay.
So auf zweimal habe ich,
sowas kann ich nicht.
Genau, auf zweimal.
Ja gut, das ist so ein Tarantino-Restrisiko, das passiert bei mir auch manchmal. Das ist immer dann, wenn er es nicht schafft, diese Längen, die ich will jetzt nicht langweilig sagen, aber diese Längen so zu füllen, dass ich sie noch komplett unterhaltsam finde.
Richtig, das passiert
dann
nicht.
Dann muss ich es auf zweimal gucken.
Ja. Ja, das klappt halt nicht.
Film leider nicht immer geklappt.
Ja. Genau, ich habe das Problem halt nicht. Bei mir ist das genau sowas.
Also bei dem kam das bei mir auch nicht so krass. Ich habe ja danach nochmal, ich war ja inspiriert, habe nochmal so ein bisschen den kleinen Tarantino Rewatch veranstaltet.
Ah, erzähl immer, was hast du dann da noch?
Ich habe nochmal Reservoir Dogs geguckt, ich habe nochmal Pulp Fiction geguckt.
Ach krass.
Ich habe das erste Mal, also die beiden funktionieren bei mir immer noch ganz großartig.
Aber da warst du auch richtig angefixt zu sagen, ich muss die jetzt...
Ich hatte die schon so lange nicht mehr gesehen und ich habe mir dann auch noch Hateful Eight angeschaut.
Mhm. Den ich bis heute übrigens noch nicht gesehen habe. Das ist jetzt, glaube ich, der einzige Tarantino, den ich bis heute noch nicht gesehen habe.
Aber den finde ich wesentlich schwieriger. Ich kann nämlich nicht sagen, der ist komplett kacke oder sowas. Ja, also ich finde den nicht so kacke wie Jackie Brown. Mein persönliches Lowlight der
Tarantino-Geschichte. Ja, Nitro, sorry. Ich habe den hier als Steelbook Blu-ray zum Release gekauft und habe ihn aus irgendeinem Grund dann nicht geschaut. Es ist ganz, ganz eklig, ganz böse. Ich weiß schon. Ich schaue ihn an. Ja, Philipp, weiter im Text.
Also, ja, ja, was wollte ich sagen? Hier, also Hateful Eight hat natürlich auch wieder eine mördercoole Besetzung. Ja, hier mit allein Samuel L. Jackson mit Glatze. Ich komme immer noch nicht ganz drüber hinweg über seine scheiß Frisur. Ja. Der halt hier diesen quasi erlogenen Brief von Lincoln, was, glaube ich, mit sich rumträgt. Und hier Christoph Waltz und was weiß ich was. Also der hatte schon auch echt gute Momente und er war insgesamt nicht so langatmig wie Once Upon a Time in Hollywood.
Ich habe da von Hateful Eight dauernd gehört, dass der eben so langatmig ist. Lustigerweise, ich weiß zu dem Film nämlich auch gar nichts. Ich kenne
mir kann man,
ich weiß, dass da irgendwelche Typen im Schnee in irgendeiner Hütte sind. Mehr weiß ich nicht.
Richtig, aber
das ist, wie gesagt, auch schon alles.
Das ist alles, mehr passiert da nicht. Die bringen sich halt alle um und hassen sich. Ja.
Nitro schreibt gerade, Christoph Waltz spielt da gar nicht mit.
Doch, war das nicht? Nee, es war nicht Christoph Waltz. Wie heißt er denn? Doch, das ist doch Christoph Waltz.
Der andere Österreicher, Tobias Moretti, oder?
Nein. oh Gott. Ich muss jetzt echt gucken, wer da mitspielt. Egal, nein, das macht mich jetzt alle.
Aber das ist hier. Also ich werde Hateful Eight die Tage noch schauen, weil, wie gesagt, ich habe den hier und ich habe ihn aus irgendeinem Grund damals. Es ist einfach durchgerutscht. Ganz eklig, weil, ja.
Den muss man auch nochmal anschauen. Ich habe ihn auch nochmal versucht, aber es war leider abends. Und
Chris hat recht, er spielt tatsächlich nicht mit. Ich weiß
nur, Russell hat mitgespielt auf jeden Fall.
Tim Roth hat
er noch. Ja, ich weiß nur gerade nicht, mit wem ich ihn verwechselt habe, aber ja, zu viele Tarantino-Filme. Auf jeden Fall ich fand ihn insgesamt, hat er mich nicht so begeistert, wie es Dingsbums konnte, wie es Hollywood konnte. Aber ich würde ihn immer noch, also wenn man Tarantino mag, würde ich ihn immer noch empfehlen.
Genau, und das ist jetzt auch bei Once Upon so, Fuel ist gerade im Chat immer mit sehr konträren Meinungen. Fuel schreibt gerade, Once Upon war so langweilig, vielleicht hat er auch die Prämisse nicht verstanden oder er hat einfach einen falschen Tag erwischt, weil auch die Dialoge, ja, der Film war absolut alles nur nicht langweilig, da war jede Szene für sich so
nicht
geil.
Das klappt nicht in jeder Stimmung und es ist auch tatsächlich ein Film, da musst du, eigentlich darf ich so einen Film nicht abends gucken.
Okay.
Wenn ich müde bin.
Müdigkeit und so.
Ja, das war mein Problem, ja.
Eigentlich musst du komplett wach sein, am besten schaust du das irgendwie vormittags oder am frühen Nachmittag.
Ja. Weil oder halt ausgeschlafen oder ja.
Ja, du musst dabei bleiben, du musst auf Details achten, sonst funktioniert der nicht. Also eigentlich wäre Kino ist eigentlich immer noch das Beste.
Ja, vielleicht am besten, du bist nämlich genau.
Für Tarantino.
Ja. Also du hast ja, ich hatte ja auch nochmal, wie gesagt, mit Hateful Eight den Versuch, ich werde es auch nochmal machen. Und mich reizt ja schon lange, lange wieder hier genau eben Pulp Fiction, Reservoir Dogs und auch Django nochmal anzuschauen. Also auch Inglourious Basterds. In Django fand ich richtig geil.
Den werde ich aber auch nochmal versuchen, den habe ich nämlich auch nicht durchgehalten.
Glorious Bastards werde ich mir auch nochmal anschauen, weil von dem war ich, kann ich mich nur erinnern, von dem war ich so mega enttäuscht, weil da habe ich mir halt was ganz anderes erwartet.
Ja, aber ich glaube, mit der Brille Tarantino könnte dir schon wieder taugen. Du erwartest, glaube ich, da viel mehr eine Nazi-Schnetzlerei. Noch mehr als es ist.
Oder? Ich wollte gerade sagen. Ja.
Nee, aber man könnte sich
schon vorstellen,
dass es den ganzen Film passiert.
Ja, aber auch da ist das also.
Nitro schreibt gerade großer gemeinsamer Filmabend. Ich finde, das ist eine ziemlich, ziemlich witzige Idee.
Wir hätten natürlich auch schon eine Jahresveranstaltung.
Finde ich eine super Idee.
Ein Tarantino-Abend. den wir natürlich auch live streamen dann. Ja. Je nachdem,
nach jedem Film. Live streamen ein Kinoabend ist ja wohl schwierig. Nur den Tontrack ohne den Film
dann. Nee, wir werden nicht live streamen, wir werden auf jeden Fall nach jedem Film zusammen eine Kritik aufnehmen und dann den nächsten schauen.
Also Peter, ja. Das wird sich eigentlich ja tatsächlich fast anbieten, das in unserer Enklave einmal jährlich zu veranstalten.
Ja.
Da muss man halt vielleicht einmal Bierfest ein bisschen später gucken. Ich weiß, das ist ein Sakrileg.
Da überlegen wir uns was. Da überlegen wir uns was, ja. Sehr geil. Ja. Also wie gesagt, um zurückzukommen noch zu Once Upon, es ist halt ein Tarantino durch und durch. Und ja, wenn man ihn langatmig findet, da hat der Philipp schon recht. Ich glaube, es kommt echt darauf an, wann man ihn schaut, in welcher Verfassung man ist, ob man auf sowas gerade Bock hat. Und dann funktioniert der auch, weil, also ihr seid ja auch ein Prädikat dafür, dass euch langatmig eigentlich eher ein Problem ist, so, dass ihr den Film vielleicht gar nicht weiterschaut.
Ich speziell, ja. Das ist wirklich schwierig. Also ja, ich habe
Durchhaltevermögen, gell?
Wie schon mal hab gesagt, Jackie Brown habe ich x-mal versucht, in jeder Geistesverfassung betrunken, nüchtern, vormittags, abends, am Wochenende, unter der Woche, und ich habe es nie geschafft, diesen Film fertig zu gucken.
Da wird doch wieder müde gerade.
Wer kennt denn da?
Vielleicht, kennt denn ja. Da? Wir sind ja noch nicht mal in der Hälfte unserer Agenda angelangt.
Wir sind ja mal in der Overtime schaffen. Hier.
Ja. Okay, aber unser Tarantino-Blog, vielleicht in dem Sinne auch erstmal durch. Ja. Aber da sind wir alle drei wenigstens, da sind wir wirklich fast einer Meinung, dass wir den sehr gut finden, den Film, und wenig daran auszusetzen haben, wenig bis nichts. Passiert selten.
Ich habe ein bisschen, also ich bin nicht so ganz so positiv wie ihr, wie ich gesagt habe, weil sonst hätte ich mir auch nicht auf zweimal anschauen müssen. Ich finde halt diese Szenen, wie halt dieses Abschlachten der Hippies oder die Prügelei mit Bruce Lee, das sind zu wenig und das hat zu wenig Highlights. Ansonsten sind es ganz, ganz, ganz viele typischen, langgezogenen, konstruierten Dialoge,
die so geschliffen und geil sind.
Ich teilweise nicht mehr kann. Also ich mag nur dann manchmal.
Ja, also das ist mir zu viel. Ich glaube, da kommen wir sehr auf Geschmack an, weil noch mehr so Bruce Lee und sonst was, das brauche ich halt alles gar nicht. Ich fand das genau richtig dosiert so. Dann kann ich mir auch Six Underground anschauen, weißt du? Also das brauche ich da nicht.
Ja, es ist genau. Also wie gesagt, diesmal war ich ja nicht die Erwartungshaltung, wie ich sie bei Inglourious Basterds hatte. Deswegen war ich nicht enttäuscht. Aber ich hätte mir im Großen und Ganzen schon mehr so ein paar mehr coolere Szenen wie Who Ordered Fried Sauerkraut oder so vorgestellt mit dem Flammenwerfer, die Nazis und so. Das war schon, also so hätte ich mir, wie diese Szene aus deinem Nazi-Film, wo er mit dem Flammenwerfer eben die Nazis verbrennt, so habe ich mir Inglourious Basterds vorgestellt damals. So hatte ich mir den erwartet.
Ja, war es halt nicht, gell?
Genau.
Deswegen, sehr streitbar, allgemein kommt er gut weg bei der Kritik. Oscars kriegt er wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Und wird sich wohl mit Joker die meisten Oscars teilen, die großen, denke ich mal.
Wahrscheinlich,
ja. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, ja.
Ja. Gut. Gut, gut. Wie schwenkt man jetzt von Tarantino-Filmen über?
Machen wir einen harten Cut. Machen wir mal wieder was spieletechnisch was, oder?
Ja, da überlege ich auch gerade. Irgendwas, wo es in Spielen mal so richtig abgeht, wo du sagst, Christian, das hast du gezockt und das hat dich actionmäßig nicht enttäuscht.
Oh.
Der Messenger zum Beispiel. Wie schaut es damit aus?
Ah, der hat mich schon enttäuscht. Ja. Das kannst du kurz erwähnen. Also, weil Messenger ist ein geiles Spiel. Es ist ein 8-Bit, also es ist in der 8-Bit-Optik, Retro, Jump'n'Run, Ninja Gaiden-like. Also, du bist ein Ninja, der mit der Rettung deiner Insel vertraut wird, weil so ein böser Dämon kommt und alles platt machen will. Und dann schnetzelst du dich dann durch über Plattformen hinweg und kämpfst dich dann durch Gebiete. Und am Ende vom Gebiet kommt ein fetter Boss, der auch immer recht schwierig ist, wo man auch ein paar Versuche braucht, um den mal seine Muster zu kennen, um den zu schaffen. Also allgemein auch wieder ein ziemlich forderndes Spiel mit einem witzigen Gameplay, sehr direkten Gameplay und alles schön gut gemacht, halt so ein bisschen Indie-Retro-Look alles. An sich wenig auszusetzen. Es gibt ein paar schwere Stellen, die aber allesamt fair waren. Also hatte ich eigentlich auch nicht so ein großes Problem damit. Witzigerweise gibt es in dem Spiel dann so gegen Ende, also am Ende des zweiten Drittels ungefähr, so ein Switch hin zu der 16-Bit-Ära, weil du dann dann kommt so ein Zeitreisephänomen noch irgendwie mit rein, versuchen sie reinzubringen. Und dann wird's krude. Dann hast du halt erstmal noch dasselbe Gameplay, aber dann wechselt das Gameplay in so eine Art Metroidvania. Du musst bereits begangene Gebiete nochmal zurück und dich dann dort nochmal durchkämpfen und dort so ein paar Zeitreiserätsel lösen, um halt dann irgendwelche Sachen zu finden, die du brauchst, um halt den Superdämon dann zu besiegen. Und das fand ich dann leider nicht mehr so gut. Ich habe zwar dann noch durchgezogen, aber es war nicht mehr so gut wie der Anfang, fand ich. Aber alles in allem, ich habe glaube ich einen Zehner bezahlt auf der Switch. Wenn es mal wieder im Angebot ist.
Das ist auch gar nicht so aktuell, oder? Das gibt's schon.
Doch, das war vom letzten Jahr, so Hälfte des Jahres. Also okay. Es war ein relatives Highlight.
Also auch nicht so aktuell.
Letztes Jahr ist doch noch fast aktuell. Ja. Es ist nicht 100 Jahre alt.
Das ist richtig. Und es ist so Sidescrolling-mäßig, glaube ich.
Genau, es ist also die alten Ninja Gaiden, nicht die 3D-Ninja Gaiden, wie sie dann auf Xbox
und weil du Ninja Gaiden gesagt hast, genau, das ist wichtig. Also das ist dann so.
Genau, das hat ja von NES seinen Start und mit dem ist es am ehesten zu vergleichen. Und schon ein ganz geiles Game, aber er hält das hohe Level nicht zum Schluss.
Die Bosses sind teilweise. Man kriegt es jetzt relativ günstig eben, weil es eben nicht gerade aus Dezember oder so ist, sondern schon. Gibt es auch öfter mal im Sale. Ich habe es öfters auch auf
PS4. Genau, es war in diesem großen Nintendo-Weihnachts-Sale für 10 oder 11 Euro statt 20, glaube ich. Und das hat, dafür hat es auf jeden Fall dicke
gelohnt. Da kann man es mitnehmen, wenn man sowas mag.
Ja,
aber das mag auf jeden Fall. Also ich bin ja immer wieder fasziniert, dass du so viel Lust hast an Spiel. Die Bosse fordern schon so mit mehreren Versuchen und man beißt doch mal ins Gamepad. Oder so
darf man doch nicht. Doch. Also
da
schon,
bist du anfällig dafür, gell, das magst.
Manchmal ja. wie gesagt, das ist alleine der Schwierigkeit. Es gibt ja Leute, die spielen das Spiel echt wegen Schwierigkeitsgrad, weil sie sich da durchbeißen wollen. Das ist es nicht. Ja. Weil irgendwo muss mich dann die ganze Welt und irgendwie das noch reizen. Also Sekiro hat es ja nicht geschafft, obwohl ich ja laut PlayStation-Statistik 40 Stunden reinversetzt habe, war es nicht mal eine Erwähnung in meinem Spiel des Jahres, ne? Weil ich es halt lieben wollte und das hat mich halt nur mir den Stinkefinger gezeigt und dafür hasse ich es halt immer noch. Ja, aber sowas wie Dark Souls, da gefällt mir halt vieles dann drumherum. Der Schwierigkeitsgrad müsste nicht so hoch sein und ich würde es trotzdem noch mögen halt. Ja.
Okay, aber gleichzeitig, du magst es schon, wenn das Spiel dich auch mal fordert.
Weil nämlich
auf Spiel an. Du hast letztes Mal dieses so nettes Mountainbike-Spiel erwähnt, dieses Lonely Mountains Downhill. Hast du ja schon gesagt, ja, das geht so in die Richtung Trials ein bisschen auch, ne?
Aha.
Da gibt es auch mal Fehlversuche und so weiter. Und ich habe mich nicht mehr so ganz an deine Ausführungen erinnert, aber ich habe jetzt auch eine Xbox mit dem Game Pass und konnte einfach mal dieses Lonely Mountains Downhill ausprobieren, das es ja da kostenlos im Game Pass gibt. Und weil du gesagt hast, das ist eigentlich, ich habe nur noch in Erinnerung gehabt, das ist schön gemacht und das sollte ich auf jeden Fall mal probieren.
Ja.
Ich hatte nicht mehr in Erinnerung, dass das Spiel dich einfach. Und dass in dem Spiel ganz klar mit drin ist, dass man auch failt. Das gehört zum Spielprinzip. Mich hat so genervt. Mich hat es von Anfang an genervt. Also das ist wirklich schön gemacht mit so einer, wie nennt man diese Optik?
Low-Poly.
Low-Poly-Optik.
Wenig Polygone,
Du hast dein Mountainbike und du fährst den Berg runter und ich bin dann halt losgefahren und bin gleich mal gegen den ersten Baum und mich hat es zerfetzt. Dann starte ich wieder da oben, habe mir gedacht, fuck, okay, fast mal weiter. Bin ich ein Stück gefahren, bin ich einfach irgendwo gegen so einen Stein gefahren, bin gestolpert und zack, bin ich wieder am Anfang. Hab mir gedacht, hat das Spiel keine Checkpoints? What the fuck? Dann war ich das erste Mal so angekotzt. Nee, bei der erste Checkpoint, das dauert halt ein bisschen. Es gibt dann schon Checkpoints und du spawnst dann auch bei den Checkpoints. Und ich war irgendwie total genervt von dem Spiel, weil es mich möglicherweise auch im falschen Moment erwischt hat, weil es ist echt schön gemacht. Und ich glaube, man kann sich da richtig reinfuchsen. Hast du schon auch ein bisschen gemacht, oder? Dass du dann versucht hast, diese Challenges zu meistern, wo ich sagen muss, dass ich schon die erste Challenge, irgendwie den ersten Kurs in unter 3 Minuten zu fahren, habe ich keine Chance. Da komme ich halt irgendwo, da kam ich dann halt irgendwo bei 4 Minuten raus. Und
okay. Also da hatte ich hatte auch zuerst gedacht, wenn du den ersten Berg fährst, und das geht ja erstmal, am Anfang hast du ja keine Challenges, dann musst du einfach nur runterkommen.
Einfach nur, du musst einfach nur ins Ziel fahren.
Wie oft du stürzt und wie lange du brauchst. Und dann geht's halt los, um halt aber die nächste Rennen freizuschalten, musst halt mit den Challenges, da musst du halt dann runterkommen und maximal 10-mal stürzen.
Genau, das habe ich ausprobiert. 21 Mal war das, genau. Und da war ich echt gut. Ich bin dann unter 10 Mal abgestürzt.
Ich habe da gleich beim ersten Mal das Achievement Don't Die oder wie das heißt bekommen, weil ich kein einziges Mal gestürzt bin, weil wenn du vorsichtig fährst, dann
kein einziges Mal.
Kein einziges Mal. Ich habe mehrere Strecken ohne einen Sturz gemacht.
Ja, da musst du aber wirklich runterbremsen wie so ein...
Ja, ja, musst du ja auch. Da geht es ja nicht um Zeit, da geht es ja um Stürze.
Ja, das ist zum Kotzen, weil
da gibt es andere ja ist die so Zeit. Sprünge.
Und da ist jetzt, ja das Geile. Jetzt musst du Gas geben, dass du diesen Sprung schaffst. Ich mache das und land halt einfach mal neben der Schanze und ich kotze das an und ich...
Das sind halt die Rennradfahrer.
Und ich habe mir dann gedacht, nein, du spielst das Spiel jetzt nicht mehr. Du bist gerade nicht in der richtigen psychischen Verfassung für dieses Spiel. Du willst sowas jetzt nicht spielen. Mich fasziniert nur, dass du so oft sowas spielen willst. Also du magst es ja wirklich, dass dich so ein Spiel schon ziemlich...
Ich muss aber sagen, den letzten Berg habe ich auch nicht freigeschaltet, weil da geht es dann schon los. Da musst du dann bei den härteren Strecken unter, keine Ahnung, 2 Minuten 30 dann sein, wo ich dann auch mal probiert habe. Und nach 3-4 Mal Versuchen war ich bei 3 Minuten und weit, nicht wirklich weit unter darunter. Also war echt noch weit von den 2,30 entfernt. Oder so. Und das habe ich dann auch nicht mehr gemacht, weil da reizt mich dann, das ist dann so viel auswendig Lernerei, weil da musst du dann die Abkürzungen kennen, weil es gibt halt unendlich viele Abkürzungen.
Und da war es dann auch so, da habe ich erst gemerkt, okay, das ist gar nicht so, das Spiel hat den Anschein, dass es so ein nettes Zwischendurchspiel ist. Wenn du es aber wirklich spielen willst, musst du dich da ordentlich reinfuchsen und auch die Strecken, weiß nicht wie oft fahren, dass du die perfektionierst und da dann auch weiterkommst. Es ist kein Zwischendurchspiel. Und ich hatte es irgendwie im Kopf, auch von der Optik, es kommt so rüber wie so ein nettes Downhill-Game. Das ist es nicht. Am Ende ist es wirklich so Muscle Memory, du musst die Kurven genau kennen, du musst die Abkürzung genau kennen und dann funktioniert das.
Oh, und dafür Geld ausgeben, das würde mich echt ärgern.
Deswegen war ich da war ich richtig froh, dass ich den Game
Pass. Nein, ich hätte mich auch nicht geärgert, wenn ich Geld ausgegeben hätte dafür. Also ganz ehrlich, ich fand das richtig, richtig gut. Ich auch diese ganze Optik und Sound, die Sound.
Das will ich jetzt auch nochmal sagen. Ich war in dem Fall froh, dass ich einen Game Pass hatte und das sozusagen einfach nur spielen konnte. Gleichzeitig ist es echt gut und es ist auch für diverse Preise nominiert. Es ist auch ein deutsches Spiel, glaube ich, gell? Aus Berlin.
Berlin
war es nicht sogar Kickstarter-Game? Ich weiß es nicht genau.
Ich glaube, es war auch Kickstarter und es ist hier Brandenburg
Medien gefördert. Schön gemachtes Spiel und man muss auch sagen, direkte Steuerung, weil wenn das Spiel jetzt keine direkte oder gute Steuerung hätte, würde es dich halt noch mehr ankotzen. Das hat es halt einfach. Es funktioniert richtig gut. Und
richtig, und auch Ad-Hoc-Rüstungspunkte, keine Wartezeit.
Aber um das nochmal zu sagen, und ich glaube, du hast es damals schon erwähnt, dass es eher in die Richtung Trials und eher dann auch in die Skill-Game-Richtung geht, in der du dich reinfuchsen kannst. Es ist kein Casual-Game für zwischendurch, obwohl es vielleicht so rüberkommen könnte. Das kann man nochmal.
Gerade am Anfang ist es das noch, weil die ersten Herausforderungen fand ich jetzt echt nicht schwer, dass du die nächsten Strecken freischaltest oder auch die nächsten Berge. Wie gesagt, das wird dann später, das geht lange Zeit so, dass du halt eigentlich nur eine gewisse Anzahl von Stürze haben darfst für die nächste Strecke oder nächsten Berg zum Freischalten. Mhm. Und kommt erst recht spät, dass du auch unter Zeit das schaffen musst. Und das Zeit ist deutlich schwieriger als wie mit einer
gewissen Anzahl. Ich habe den zweiten Trail dann auch freigeschalten, weil ich eben auf Stürze da das gespielt habe. Und das mit der Zeit, da habe ich erstmal keine Chance. Mit der Zeit würde ich nur schaffen, wenn ich mich da wirklich mal ranfuchs und mir die Strecke merke und die Abkürzungen drin habe und so Zeug. Und ich fliege einfach noch, ich steuere einfach zu oft mal in die falsche Richtung. Ich bin für sowas dann auch nicht.
Was machst du für eine Steuerungsart? Machst du die aus der Ego-Sicht, also dass du nach links und rechts steuern musst, um halt zu lenken?
Aus seiner Sicht, ja. Weil ich
das mache ich nämlich nicht.
Weil ich das von Top-Down so race, da gibt es einige so Racing-Games, so Top-Down-Games, wo du die Strecke siehst, da bin ich das irgendwie so gewohnt. Für mich war das die intuitive Steuerung.
Hart.
Für mich war das die intuitive Steuerung, wie ich sowas steuern möchte. Ich müsste es anders mal probieren, ob es besser geht. Ich glaube es nicht. Also für mich war das ganz klar.
Mhm. Also ich habe die andere mal probiert, also die du hattest, da kam ich nicht so gut zurecht.
Der Nitro fragt gerade, ob es das auch für Switch gibt.
Also noch nicht, das kommt aber, glaube ich, für die Switch, ist schon angekündigt.
Das ist so typisch halt wahrscheinlich Kickstarter, haben sie es für 1-2 Plattformen erstmal und dann.
Ja, es gab erstmal für PC und Xbox und ich glaube, Microsoft hat irgendwie entweder mitgesponsert, weil es halt direkt auch ein Game
Pass. Aber Nitro, du hast doch ein Game Pass, probier es doch einfach mal gleich auf der Xbox aus und dann weißt du, ob du es magst.
Es wäre eigentlich echt ganz passend für die Switch.
Du kannst es im Game Pass doch einfach testen, ohne Game Pass. Also
da bin ich echt froh. Messenger halt echt so gut ist für die Switch, ja.
Ja, genau, für die Switch, obwohl mich da wahrscheinlich schon wieder bei dem Spiel will ich schon einen richtig geilen Controller haben. Das ist so wie das Thema, wie bei Cuphead, wo ich Cuphead auf der Switch gespielt habe und mir gedacht habe, scheiße, eigentlich hätte ich jetzt gern einen größeren, noch besseren Controller.
Dann gönnt ihr doch so für die 25 Euro so einen richtigen Controller für die Switch.
Genau, also mit den Switch Joy-Cons so angebastelt,
Weiß ja, eben, mach doch, also entweder einen normalen Controller, den du halt dann auch gegen die mobile verwenden kannst, ist halt unnötig. Oder ich habe doch auch diese Hori Split Pad, ja. die Pro-Controller Form haben, aber halt an die Side-Slides daran gehängt werden.
Okay.
Ja, der hat ein gescheites Steuerkreuz und einen ordentlichen Analog.
Weil der Nitro gefragt hat, ich glaube, der spielt schon gerne im normalen Mode mit den normalen Joy-Cons, wenn ich nicht irre. Ja, das ist schon so ein Game, wenn du das perfektionieren willst, glaube ich, dann mit einem coolen Controller machst du noch mehr Laune. Und gescheiten.
Ja.
Und gescheiten Sticks. Großen Sticks, ja. Nee, aber auf jeden Fall sehr interessant, Christian, weil ich habe es ja dann probiert und es hat für mich eben nicht so gefruchtet, wie ich gehofft habe. Ja, Lonely Mountains Downhill, auch nochmal so ein kleines Kleinod. Und da war da immer noch bei diesen Kleinod sind, Christian, du hast Baba Is You auf der Switch angespielt, oder?
Genau.
Was ich übrigens letztes Jahr auch komplett vergessen habe und beim Jahresrückblick vergessen habe, fand ich
du
auch
hattest, sehr schön. Ich habe ja damals schon dich immer gelöchert, ob du mal was sagst dazu, weil es hat mich ja schon seit dem Erscheinen gereizt, weil es wurde ja auch hochgelobt ohne Ende und jetzt gab es für ein paar Euro auch wieder in so einem Nintendo-Sale auf der Switch, ist auch eine gute Plattform dafür. Nur leider bin ich echt inkompatibel mit den Rätseln teilweise.
Wie meinst du inkompatibel, dass du nicht drauf kommst?
Oder? Ich komme nicht drauf. Ich komme auf viele Sachen nicht drauf und ich finde es auch manchmal unlogisch. Ich komme auf ein Rätsel, wo man dann eben so kombiniert mit Barber is you und Barber is wall oder ist sonst irgendwas, dass du es kombinierst. Und dann schiebe ich das zusammen und dann geht's nicht. Und dann komme ich echt nicht drauf. Bin jetzt in der zweiten Welt oder sowas und habe schon zweimal nach einer Lösung schauen müssen, weil ich echt partout nicht drauf gekommen bin. Und es war auch nicht so, dass ich mir die Lösung angeschaut habe und mir dann gedacht habe, ach ja, logisch, sondern so, so ähnlich habe ich es doch probiert, warum geht die eine Kombination nicht, aber die andere Kombination erwartet das Spiel von mir. Das gab
okay, so
paar Sachen, die habe ich da echt nicht überrissen.
Um da kurz was zu sagen.
Man muss das, glaube ich, ein bisschen erklären, wenn man es nicht kennt.
Jeder kennt wahrscheinlich die Kistenschieber-Sokoban-Spiele, wo es darum geht, man hat irgendwie so eine Top-Down-Ansicht, kleinen Kistenschieber sozusagen und ein paar Kisten und man muss die von den Orten, wo sie gerade stehen, auf die richtigen Zielorte schieben. Und dazu muss man halt in einer bestimmten Reihenfolge vorgehen, dass das funktioniert. Das ist aber nur eine Mechanik, die in Baba Is You aufgegriffen wird. Zusätzlich gibt es in Baba Is You auch noch diese, die du gerade schon so angesprochen hast, diese Wortmechanik, dass man Sätze, dass Begriffsfetzen auch zusätzlich auf dem Spielfeld zu sehen sind und man dadurch Sätze bilden muss.
Genau,
und
das setzt Regeln, also Spielregeln werden dadurch gebildet.
Genau.
So, deswegen heißt es Baba Is You, weil das ist so die Hauptregel. Baba ist diese so eine kleine Figur oder so ein kleines Tierchen, das dann rumhüpft. Ja. Und das bist praktisch du, die Spielfigur. Und standardmäßig ist auch eigentlich immer so, dass Flag is Win. Das heißt, du musst dich halt mit deiner Spielfigur irgendwie auf die Flagge bewegen, damit du gewinnen kannst.
Also du bist in dem Fall dann selber die Kiste wie beim Sokoban eigentlich. Es ist sehr sowas gemixt in die Richtung.
Und richtig, es ist so gemixt, weil du musst auch Sachen verschieben eigentlich oftmals.
Ja, und das Spannende daran ist, also was ich daran spannend fand, ich habe es eben auch eine gewisse Zeit gespielt und ich kam einfach nicht weiter, aber ich habe nicht nachgeschaut. Also ich habe dann einfach es irgendwann liegen lassen. Und
ich wollte es nicht so früh weglegen.
Deswegen. Dass da manche Rätsel dabei waren, ich hatte bis zu dem Punkt, wo ich gespielt habe, ich habe schon einige Zeit gespielt, war keins dabei, wo ich sage, wie du jetzt, dass es irgendwie unlogisch war, dass ich es anders hätte gelöst, sondern dass es eher so war, irgendwann habe ich es mir angeschaut, wie Schuppen von den Augen, fuck, probier das mal aus, das Spiel denkt gerade komplett anders, so out of the box mäßig, wo du wirklich sagst, ich muss jetzt ganz woanders hinschauen als im Level davor.
Und dazu müsste ich es aber eigentlich dann weglegen und dann am nächsten Tag oder
das habe ich immer so gemacht bei dem Spiel.
Das wollte ich nicht so. Ich wollte es halt dann eigentlich eine Zeit am Stück spielen.
Das hat nicht geklappt. Jetzt muss ich mal ganz kurz eine Frage stellen zwischendrin. Ich habe bei Baba Is You den Namen, habe ich jetzt ein, zwei Mal schon gehört vorher. Und ich habe jetzt nebenher gerade mal so ein bisschen den alten Google bemüht. Ne? Ich habe mit so manchem Grafikstil ein bisschen meine Schmerzen, aber wie kann man das spielen, ohne zu kotzen? ganz ehrlich, das ist sogar für ein Indie-Game ist die Grafik so dermaßen
hässlich. Weil es so unglaublich zweitrangig ist und gleichzeitig ist es aber in sich brutal stimmig, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und es hat so kleine Details.
Wenn das ist doch alles die Schrift, das wabert so.
Wenn du es in Bewegung siehst, in Bewegung ist es anders. Und ja, ich gebe dir recht, es ist keine, es ist
Baba
auf, ist den ersten, auf den ersten Blick alles nur keine Augenweide. Allein schon, das ist aber volle Absicht, allein schon dein Hauptcharakter, also Baba, sieht einfach mit seinen verdrehten Augen und so wie von einem Kind schlecht gemalt aus.
Ja. Ja,
also es ist,
aber,
es, aber ich meine, ich mag ja auch diesen Retro-Pixel-Look und so nicht, aber dagegen ist ja der Retro-Pixel-Look ist ja Gold.
Weißt du was bei dem Spiel? Ich glaube, die haben sich an einem gewissen Punkt, ich habe keine Ahnung, wer das genau gemacht hat. Hast du da Hintergründe, Christian, bei dem
Game? Na, nix.
Es wirkt ein bisschen so, als wäre...
Ist das in einem Game Jam entstanden oder sowas?
Klar. Ja, mehr aber es wirkt ein bisschen so, dass derjenige oder die, die das gemacht haben, relativ nerdig und gleichzeitig sehr schlau sind. Weil manche Rätsel, da musst du erstmal drauf kommen, wie so manche Mechaniken da funktionieren. Und yeah, die gleichzeitig vielleicht wirklich an der Stelle sagen, weil unser Spiel unter der Haube so krass ist und so in sich funktioniert, machen wir jetzt einfach mal die hässlichste Grafik überhaupt und wir werden es trotzdem verkaufen. Es ist einfach total scheißegal, wie diese Optik ist, denken sie, weil sie halt einfach für sich steht. Das ist, du auch, muss man auch sagen, es ist so eigen, diese Grafik. Du erkennst sofort, dass es Baba Is You ist.
Ja.
Wenn du den Screen siehst, weißt du, es ist dieses Spiel.
Das ja, haben sie also wenn ich halt echt nicht bei manchen Sachen mir schon gedacht hätte, so, hä, ich finde das jetzt nicht logisch. Es ist echt nicht so, dass ich dann gesagt, das fällt mir wie Schuppen von den Augen. Es gab ganz viele Rätsel, wo ich dann auch probiert habe und dann länger gewartet habe und dann draufgekommen bin. Ja. Da war das so. Aber es gab echt zwei, wo ich nachschauen musste. Bei denen sage ich im Nachhinein immer noch so, hey, nee, hätte ich
auch nachschauen nicht rausgefunden. Wenn du die merkst, dann müsst ihr mal so oder offline auch mal
drüber. Ja, das reden. Erste war Icy Waters, das weiß ich nämlich noch, weil das war das erste, wo ich nachschauen müsste. Das ist nämlich die allererste Welt in einem zweiten Gebiet, wo ich mir schon gedacht habe, das kann doch nicht sein, dass ich da, das ist irgendwie das fünfte oder sechste Level, dass ich da schon nachschauen muss. Und doch, da geht es dann darum, weil da gehst dann irgendwie, da gibt es dann, das spielt unter Wasser und da gibt es aber dann irgendwie so Untiefen, da kannst du dann, da heißt dann, ist Baba, is you and Water is Sink und dann gehst du ins Wasser und dann gehst du halt unter, dann musst du halt schauen, dass du nicht ins Wasser gehst. Wenn du das wegmachst mit dem Water is Sink, dann kannst du das Wasser verschieben und dann gibt es noch die Regel Squid is Death, das halt, das sind so Kraken und die sind halt böse und töten dich und wenn du aber so ein Wasser dann auf den Kraken schiebst, dann explodiert ein Krake und dann kannst du, und die Flagge ist in so einem Ring aus Kraken und dann kannst du halt eben ein Wasser auf den Kraken schieben und dann ist halt ein Loch im Ring und dann kannst du durchgehen. Ja, und das, warum ist jetzt der Krake tot, wenn ich Wasser drauf schiebe? Das habe ich nicht kapiert. Ich habe es auch nicht ausprobiert natürlich, ich probiere viel zu wenig aus bei solchen Spielen dann auch, weil ich da
nur, bin ich nur am Ausprobieren, weil ich da echt nicht schlau genug bin, dass ich von vornherein so einen kompletten Plan habe. Ich muss da erst rumprobieren und dann fällt irgendwann der Groschen.
Aber es sind echt viele, viele, viele Kopfnüsse und egal, wie ich es jetzt nicht mag. Ich mag es nicht wirklich gern und ich glaube nicht, dass ich es noch so viel spielen werde. Ich bereue es aber nicht, weil es ist bewundernswert und es ist auch belohnenswert, dass die Entwickler das gemacht haben und deswegen ja, hoffentlich kommt dann Euro an bei denen von meinem, was ich bezahlt habe, weil das finde ich ganz, ganz großes Kino. Die Engine auch darunter mit den Regeln das zu bauen, das finde ich extrem witzig, auch die Idee und ist, glaube ich, ja auch von einem oder zwei Personen gemacht. Also das ist
und ja, da glaube ich, dass die sind einfach in dem Spiel auch so drin. Und vielleicht nochmal von der Logik, dass man, also der Philipp hat im Chat eigentlich ein schönes Bild gepostet, dass man versteht, wie das Spiel funktioniert. Dann, man kann halt aus diesen Blöcken, die dann Wortfetzen sind, sowas bilden wie Water is hot oder eben Love is melt oder Wall is stop. Und wenn du jetzt Wall is stop zum Beispiel entfernst, dass Wall is stop nicht mehr stop ist, dann kannst du halt durch Wände durchgehen. Weil die Regel dann sozusagen nicht mehr existiert. Und dadurch kannst du halt, und du musst halt immer zur Flagge kommen eigentlich. Das ist so das Ziel. Obwohl man, glaube ich, Flag is Win ist so.
Nee, du kannst es auch ändern. Du kannst genau, halt auch so mal Baba is Win und dann hast du auf einmal gewonnen. Dann
bist du selber halt das Ziel und hast dadurch.
Oder Win is You. Oder das ist halt immer. Es ist echt, das erfordert manchmal, verdreht sie halt auch echt so das Gehirn. So, ja, was muss das bis jetzt? Win is You oder Baba is Win oder wer ist jetzt du? Wer ist Baba? Wer ist Wall? Und dann kannst du auch so machen mit Wall is You. Dann, wenn du dich dann bewegst, bewegst du dann halt die Wände. Oder Rock is You. Dann bewegst du den Rock. Das musst du halt auch öfters mal machen. Dann ist halt Baba, bewegt sich nicht mehr. Und
das hat bei mir schon viel geholfen, dass ich Sachen da einfach dann rumprobiert habe. Dann habe ich einfach
die
Verben zusammen und habe geschaut, ah, ich kann die Wand verschieben, ah cool, da könnte ich ja, wenn ich das mache, komme ich da ja durch und so.
Und es gab nämlich auch mal ein Rätsel, da dachte ich mir, ach super, da kann ich auch auf Wall is You machen und kann die Wand verschieben, weil das wird in einem der ersten Rätsel ist es so, da kannst du dann bitte Wall is You und dann verschiebst du die Wand auf die Flagge und alles ist gut. Mhm. dann gibt es eine andere Welt, da kannst du es auch bauen mit Wallace U. Nur wenn du das machst, dann bist du auf einmal tot. Dann sagt er, nö, Barber ist, bist jetzt nicht mehr du und Wallace U und das ist falsch und da bist du tot. Und das, da gibt es manche Sachen, die verstehe ich nicht.
Also dann war irgendwo noch eine andere Regel, die das vielleicht negiert hat.
Weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht. Also ich möchte nichts Schlechtes nachreden. Ich bin ja nicht so rätselkonform und ich bin ja auch jemand, der bei Adventure sehr schnell die Flint ins Korn wirft, weil ich halt nicht so ein Rätsler bin.
Mir hat bei dem Spiel zum Beispiel brutal geholfen, Pausen zu machen. So typische Adventure-Thematik, ich komme im Adventure nicht weiter, ich mache eine Pause und sobald ich es wieder spiele, ach ja, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Das war bei dem Game auch und das Rumprobieren hat mir auch geholfen gleichzeitig. Dass ich einfach mal Sachen probiert habe und dann gesehen habe, jetzt glaube ich, habe ich...
Das ist aber auch andersrum bei diesen schweren Games, wenn wir schon wieder davon haben, auch hilfreich. Also ich habe ja auch, gibt ja so mehrere Stellen, egal ob es jetzt Dark Souls oder Messenger oder auch Ori and the Blind Forest war, wo ich 10 Versuche, 20 Versuche und es nicht geschafft habe, fast schon irgendwas an die Wand geschmissen habe. Und am nächsten Tag gehst du ran, packst das Joypad in die Hand, machst es auf den First Try und alles ist gut.
Ja, bei Dark Souls eben auch, ne? Genau. Nur damit ich das in die Shownotes mit aufnehmen kann.
Ja, das hast du immer wieder. Also geht mir zumindest auch so bei allen möglichen Arten von Spielen, auch irgendwas reines Action-basiertes, schaffst die Stelle nicht, machst eine Pause und versuchst irgendwie am nächsten Tag nochmal und hast es im ersten Try durch.
Ja, man geht dann auch anders ran, also sowohl vom Kopf, aber auch von der Bewegung. So, man hat dann irgendwann so ein falsches Muster drin. Bei diesem Mountainbike-Spiel wahrscheinlich wäre es das jetzt auch so. Wenn ich das jetzt wieder spiele, dann funktioniert es schon ganz anders. Da habe ich irgendwann schon falsche Bewegungen drin und kriege die dann nicht auf die Schnelle raus. Da muss man Pause machen.
Tax, bist du noch da?
Aber sowas von.
Wer jetzt Barber is You, das würde dich abschrecken, oder? Oder würdest du sowas spielen?
Also die Grafik würde mich gar nicht abschrecken, aber ich würde nicht so lange rumbasteln. Also da jetzt noch Sachen rausfinden.
Memma, Tax, du bist aber jemand, der sich bei Grafik über ungerade Wolken beschweren kann, ne?
Ja,
da ist die Grafik in sich. Willst du was freiwillig?
Ich finde, das gehört ja da zum Artstyle dazu. Also das ist schon in Ordnung.
Ja.
Aber da jetzt noch total krasse Rätsel zu lösen, also da hätte ich keine Lust auf so ein Spiel. Zum Beispiel hätte ich jetzt auch keinen Bock, mir ein Sudoku-Buch zu holen, weil es gerade besonders schwer ist und dann alle Rätsel durchzuspielen. Nee. Ja.
Also du hast richtig auf so eine Art Spiel keinen Bock.
Nee.
Aber interessant, ne? Weil Philipp, ich glaube, ich verstehe schon, wie der Tax das sieht. Also der Grafikstil ist ja in sich komplett schlüssig. Das Spiel, das ist nicht hässlich, weil die das nicht besser können, sondern dieser Stil ist in sich ja komplett schlüssig.
Naja, also wenn du sagst, das ist wirklich bei einem Game Jam entstanden oder sowas, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das halt irgendein Programmierer schnell hingepinselt hat.
Nein, das endgültige Spiel, Alter, nein, die Idee dazu ist, glaube ich, bei einem Game
Jam. Ja. Schau das in Bewegung an, das ist lustigerweise dann im Detail ja doch total geil gemacht, aber ja, es ist halt volle Pixeloptik, das muss man schon sehen. So ist es halt. Aber der Philipp ist da sehr, genau, das muss objektiv schön sein. So.
Also, nein,
das
ist halt nicht schön. Das muss nicht schön sein. Eigentlich mag ich schon schlüssig, ist mir schon auch wichtiger, als dass jetzt alles perfekt schön ist. Aber also das ist halt so ein Maß von Hässlichkeit.
Das ist wieder geiles.
Wo ich sage, das könnte ich auch selber malen, ja?
Ja, ist halt manchmal dann so. Es ist, ja. Und gleichzeitig ist so viel dahinter. Also das ist das Spannende dran, wie der Christian schon sagt, was da dahinter ist, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Das ist faszinierend dran.
Und diese kranke Person, die sich die Rätsel ausgedacht
hat. Das ist ähnlich. Ein bisschen ist es so, ohne diese ganze Rätselsache wie Minecraft. Weil Minecraft ist ja objektiv auch hässlich. Aber es funktioniert in sich ja so geil und ist ja in sich auch unglaublich mathematisch
korrekt. Ja, genau. Und ich glaube, das finde ich Minecraft, wenn das, ja, ist schon in sich schlüssig, genau.
Genau, und das, genau, aber es ist einfach, ästhetisch ist es erstmal nicht. Da kann man, glaube ich, wenn wir über schön sprechen, ästhetisch ist es nicht. Es ist eigen, sehr eigen. Christian, ich habe übrigens brutalen Durst. Wie schaut es denn dann
aus? Ja, ich auch.
Ich habe nur noch ein Bier da.
Den Palen Aal.
Ich habe noch den Palen Aal da.
Den würde Palen ich jetzt mal Aal, öffnen. Genau.
Nochmal, um das zu sagen. Haderna. India Pale Ale aus München, das ich übrigens noch nicht kenne, obwohl ich ja bei den Ales dann doch relativ bewandert bin.
Bin ich jetzt auch sehr gespannt.
Ui, da fällt der gleiche Deckel durch die halbe Runde.
Es hat diesen typischen Pale Ale-Geruch, hat schon mal.
Ja. Das ist jetzt auch nicht, ich würde nicht sagen, dass da eins der Aromen so typisch Mango, Zitrus oder sowas im Geruch krass rauskommt. Allerdings normalerweise schenke ich die auch in ein Glas ein. Jetzt trinke ich es mal aus
der Flasche. Ja, ihr habt mich ja extra gefragt, aber ich bin ja so ein Banaus, ich sauf ja alles aus der
Flasche. Ich behaupte jetzt vom Riechen so eine Note leicht Maracuja wahrzunehmen.
Ja, das ist ein typisches Maracuja-Note, finde ich sogar. Es ist.
Diesmal ist es nicht meine Katze übrigens.
Richtig, ich wollte gerade überlegen, das ist hier mein Kater, der gerade unbedingt zur Tür rennen will, aber nicht darf. Ignoriert ihn einfach. Dieses Bier ist Zitrus-Maracuja für mich. Für meinen Geschmack Zitrus-Maracuja. Es ist sehr lecker, Christian. Es ist nämlich...
Das ist echt fun.
Es ist für ein Ale. Übrigens, Tax, du bist jetzt, glaube ich, jungfrei, oder? Im Pale-Ale-Gebiet?
Ich war ja vor dem Jungfrau im
Pale-Ale. Vor der Jungfrau warst du
nicht. Es ist für ein Ale ein relativ einfaches Ale. Also da ist jetzt nicht viele Noten drin. Es trinkt sich ganz gemütlich einfach. Das ist jetzt nichts...
Und woher kommen die Noten? Veresterung oder was ist das? Oder
Röstung und Art, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, doch ist fein. Ist ein sehr schönes nebenher Podcast-Getränk auf jeden Fall. Macht wieder eine weniger schmatzende...
Also ich habe ja Pale Ale gar nichts am Hut gehabt. Ich habe das jetzt mal, weil du immer eins hattest, habe ich mir mal das gekauft eben. So, doch, das schmeckt echt lecker. Und also ich finde, Alger habe ja jetzt einiges von Hardener ja schon durchprobiert. Das letzte ist ja auch dieses hervorragende Winterbier.
Also was ich beim Pale Ale übrigens noch empfehlen kann, ist, es eben nicht im Kühlschrank zu haben, sondern eher zimmerwarm erstmal zu haben und es in eine Tulpe einzuschenken und dann erstmal kurz ein bisschen atmen zu lassen und dann die Nase da reinzustecken. Dann hast du nochmal brutal mehr Aromen. Also gerade wenn es nicht so kalt ist, schmeckst du einfach noch mehr raus. Deswegen passt das gerade so gut, weil das steht hier nämlich schon ein paar Stunden.
Ich Bauarbeiter, Hauptsache kalt und Flasche
auf. Das Witzige ist wirklich, wenn man jetzt ein Ale trinkt, deswegen war die Reihenfolge sehr wichtig, wenn wir danach den Läschzwerg trinken würden,
schmeckst würden du nichts sagen, mehr.
Der schmeckt nach nichts.
Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich kann mich nämlich kurz erinnern, dass eben das Pale Ale so richtig würzig, also im Vergleich zu dem anderen. Ja. Ich glaube, zu anderen Pale Ale ist es wahrscheinlich nicht so würzig, keine Ahnung.
Nee, aber es ist zu den Bieren, die wir heute hatten,
war die Reihenfolge echt
gut gewesen. Ein krönender Abschluss, ja, sehr
gut. Man möchte aber doch bitte auch erwähnen, ne? Das Pale Ale hat normalerweise, ich gucke gerade, ja 6%, einen etwas höheren Alkoholgehalt. Das heißt, nach dem sind wir wahrscheinlich auch gut bedient.
Nachdem sind wir wohl dann etwas schläfrig, ja. Nachdem das Pilz
nur 4,8 hat. Später. Und der Löschzug. Ja, unsere Gasthörer sind ja alle schon schlummrig abgezogen. Ja,
genau. Ach ja, wir sind im Chat schon wieder unter uns. Alles
schon
wieder
müde geworden. Wir haben gar kein Publikum mehr.
Ja, aber wir haben ja noch so viele asynchrone Hörer, was wir übrigens total geil finden, dass ihr uns alle...
Genau, hört. Total geil.
Ich finde euch alle geil. Bevor wir euch jetzt noch...
Auf unsere Hörer.
Bevor wir euch jetzt weiter erzählen, dass wir dieses Bier ja gerade so genießen, machen wir noch ein bisschen Content, oder?
Ein
bisschen Content ist ja nur auf der Liste. Ich finde, der Philipp darf sich jetzt mal aus seiner Liste einfach ein bisschen was wegrotzen. Da hat er noch so viel stehen.
Ich hab wieder relativ viel Rotz geguckt und sehr viel Mist.
Willst du filmmäßig was erzählen oder
Film? Ja, bei den Spielen. Ich habe eigentlich nur Call of Duty Modern Warfare.
Und dazu musst du uns aber auch noch was erzählen, was das jetzt eigentlich das
war. Es ist wieder ein gutes Call of Duty.
Aber erst mal Filmchen. Was haben wir da?
Aber wir gehen erstmal durch die Filme. Ich mache ja gerne so einen schnell drüber Flug.
Ja, genau,
wie gesagt, sehr viel geguckt. Ganz kurz erwähnen, obwohl das hebe ich mir auf, das hat der Taxi ja auch geguckt. Was habe ich geschaut, was man kurz erwähnen könnte? Ich habe Autopsy of Jane Doe gesehen.
Da sagst du mal was dazu. Ja, natürlich kenne ich den.
Ich fand den überraschend gut.
Ich fand den saugeil. Also ich habe mir auch gedacht, das ist so ein Larifari-Scheiß.
Totaler Schwachsinn, aber also es geht da. Kurze Erklärung, ist ein Horrorfilm, Vater und Sohn, Gerichtsmediziner, bekommen eine Leiche rein und stellen irgendwie, also ich muss jetzt, dass ich das richtig wiedergebe, die stellen irgendwie fest, die ist zwar tot, aber auch nicht tot.
Na, erstmal stellen sie fest, also es ist eine junge, hübsche Frau,
es ist einiges faul damit, der äußerlich nichts fehlt.
Keine Verletzung hat, aber quasi keinen ganzen Knochen mehr im Körper hat, innere Verletzungen vom Feinsten.
Genau, und das, also sie autopsieren genau. Die dann und es wird halt immer abstruser und ihre Haut ist von innen tätowiert. Also quasi wenn sie die Haut und die oberste Schicht abziehen, dann ist sie von innen, ist die tätowiert und es passieren dann auch ganz schnell übersinnliche, unerklärliche Sachen. Und also man muss, ich habe echt gedacht, das ist jetzt irgend so ein Mist, den mir Amazon jetzt hier wieder als Empfehlung hinwirft. Aber ich fühlte mich sehr gut unterhalten.
Ich dachte, ich hatte den letzten, weil den hatten wir bei irgendeinem Film, stand der unten drinnen, habe ich gesehen, oh, Prime, Phipps, du musst unbedingt Out the Sea of Jane Doe mal gucken, weil also mich hat der Film halt auch wahnsinnig im Kalten getroffen, weil ich dachte eigentlich, das ist mehr so ein Mystery-Ding. Dann hatte ich die Befürchtung, wie er angefangen hat, oh, das ist jetzt hier so eine Possession-Story, das mag ich ja eigentlich gar nicht. Am Ende kommt dann noch der Pfarrer und es gibt einen Exorzismus.
So hatte ich der Titel für mich jetzt gelesen. Ich dachte,
nee, also kann ich, wenn man Horrorfilme mag, die auch so ein bisschen... ich will jetzt nicht sagen subtil sind. Subtil ist er jetzt nicht wirklich, das ist das falsche Wort.
Er ist nicht subtil, aber er ist sehr, ich finde ihn unglaublich geil, gruselig.
Er ist intensiv.
Ja.
Also wenn man solche Horrorfilme mag, die auch so ein bisschen nachwirken und so, dann würde ich den schon, kann ich den jedem nur empfehlen. Also Autopsy of Jane Doe, definitiv anzugucken. Ich glaube, kurz danach habe ich dann Hereditary geguckt.
Oh ja, das ist ja ein Film, wo der
Christian das war ja einer meiner Highlights.
Must-see.
Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist nicht viel davon bei mir hängen geblieben. Der hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Mhm. Also
immer noch nichts sehen.
Da sind wir dann wieder unterschiedlich. Im Nachhinein jetzt so, ich hatte heute schon mal erklärt, ich schreibe immer jeden Film auf und wenn ich nach ein paar Tagen nicht mehr genau weiß, um was es ging, schmeiße ich ihn wieder runter. Mhm. Im Nachhinein müsste ich ihn fast von dieser Liste schmeißen, weil es ist wirklich kaum was hängen geblieben von diesem Film.
Oh fuck, abgefahren, ja. Also ich war... Im Nachhinein bin ich überrascht, dass er mir so gut gefallen hat, weil er eigentlich viele Eigenschaften hat. Er ist relativ langsam, langatmig.
Sie ist kein Vin Diesel und kein The Rock drin.
Genau, der Rock ist nicht drin und da ist er also schon nochmal 5 Minuten ohne Blut. aber der ist unheimlich dicht und das ist ja der Regisseur, der danach jetzt auch mit Midsommar letztes Jahr so Erfolge gefeiert hat.
Ja, also
es ist so ein ähnliches Phänomen wie mit auch The Witcher, wo ja auch der Peter nicht glauben kann, dass mir der so gut gefällt.
Ja, für mir war der komisch, mir war, für mich war der nix. Also
schade, ich fand den echt richtig geil. Der hatte so unglaublich gruselige Momente und auch das Ende ist so mega Brainfuck. Ja, also, ich gebe dir mal eine Sehempfehlung, die du mal
schaust. Mach mal, dann können wir da nächstes Mal drüber sprechen.
Die muss ich jetzt auch unbedingt mal schauen. Der ist jetzt auch bei Sky endlich kostenlos drin. Oder nee, irgendwo gibt es eh umsonst.
Ja, bei Prime ist jetzt. Nee, oder Prime, glaube ich, ist er drin. Ja, Prime ist
genau. Genau, und dann einen habe ich noch aus der Reihe. Ich habe es wieder getan. Ja, ich habe wieder einen DC-Film angeschaut, nämlich Shazam diesmal.
Und hat es dir gut getan.
Den habe ich mir sogar im Kino angeschaut, ich Depp.
What the fuck? Ehrlich?
Der sah ja tatsächlich lustig aus in den Trailern, ne? Da hat man sich gedacht, gut, das könnte so ein Comedy-mäßig ein bisschen so diese Nummer sein. Aber, also ich sag mal so, er hätte schlimmer sein können, wenn sie wieder versucht hätten, den ins DCU irgendwie zu quetschen, das es ja nicht mehr gibt. Also wäre jetzt noch Wonder Woman oder so aufgetaucht, wäre es wahrscheinlich der schlimmste Film gewesen, den man sich vorstellen kann. So war es halt ein total sinnloser Film.
Mit wenig guten Gags. Also wirklich
mit wenig guten Gags. Also die guten Gags hast du im Trailer mal wieder schon alle gesehen.
Richtig, ja.
Ansonsten die Special Effects waren jetzt, fand ich, nicht so wirklich geil.
Nee.
Das Ende war ein totaler Scheiß.
Weiß ich schon gar nicht mehr.
Also es war so ein, wie sie seine ganzen Freunde dann auch zu irgendwelchen Shazams Magiern werden und dann, Freunde, echt nicht. Also
so nicht DC.
Also ich habe meine Hoffnungen ruhen jetzt auf Birds of Prey.
Ja, da ruhen sie gut, glaube ich.
Ich hoffe, dass das was wird, vielleicht nochmal auf dem Reboot. Jetzt fangen sie schon mit dem Reboot an von Suicide Squad.
Ja.
Muss man mal gucken, aber also DC, echt, Leute, ihr könnt es nicht. Bitte hört auf, Filme zu machen. Bitte lasst es bleiben.
Passend mach dazu, lieber so Serien wie Doom Patrol weiter.
Ja, mach Doom Patrol weiter. Passend dazu habe ich mir auch Batwoman angeschaut.
Ach, das ist aber auch ein Scheiß, oder?
Batwoman.
Batwoman ist so diese Arrowverse, hier, wo auch The Arrow, Green Arrow und The Flash und Black Lightning.
Das ist eine Serie auf Amazon, alles. Oder wie?
Eine Serie. Amazon zeigt die jetzt, ja, das ist so hier. Also, wo ich das erste Mal schon schmunzeln musste, ist, dass aus Batgirl auf einmal Batwoman wurde. Das muss so ein.
Richtig, das war aber meine erste große Frage. Ist jetzt Batwoman dasselbe oder nicht?
Wie Batgirl? Es soll, glaube ich, dasselbe sein. Also, dieses Batwoman-Kostüm mit diesem roten Haarschopf ist sehr gewöhnungsbedürftig. Die Serie ist nicht so. Also, sie so Arrowverse-mäßig passt sie. Sie ist aber sicherlich nicht die beste Serie in der Veranstaltung.
Sowas geht gar nicht.
Was sie ganz nett gemacht haben, also finde ich jetzt, es ist ja immer so ein, was dann auch schnell mal zu so einem kleinen Shitstormchen führt, die Hauptdarstellerin spielt eine lesbische Batwoman. Und sie haben das sehr... Das
Beste, was sie machen können.
Muss doch heutzutage eigentlich.
Ja, nee, sie haben das, also ich habe ja damit erstmal grundsätzlich kein Problem.
Das vorne hergetragen? Das Problem ist,
genau das
ist mir nicht. Scheißegal.
Genau das nicht. Also es ist halt, du kriegst es halt irgendwann mit, also sie haben das unaufgeregt eingebaut. Es geht jetzt nicht ganz die ganze Zeit darum, dass die Alte eine Lesbe ist. Ja?
Jetzt ist entweder mein Netzwerk
oder eine Verzerrung.
Nee, jetzt war der Philipp kurz mal weg.
Bin ich wieder da? Klinge ich normal?
Du klingst normal, ja.
Ich habe nur die Befürchtung, dass es... Gut, du klingst normal, wir gehen jetzt mal davon aus, dass alles passt.
Soll ich mich mal kurz zur Sicherheit ausklinken und wieder einwählen?
Ja, machen wir das doch mal. Und solange sprechen wir mal kurz drüber, über diese Metaebene. Ich finde es ja vollkommen okay. Oh, das ging jetzt aber schnell.
Den Chip da.
Achso, du bist nur schnell in den Channel raus und rein. Ja, okay. Ich finde es ja vollkommen okay, die sollen tun und sein, wie sie wollen, aber ich das vorne hertragen, dass das jetzt gerade das Wichtigste ist.
Ja, genau das machen sie eben.
Guck nicht. Mal, wie politisch korrekt wir sind. Bei uns gibt es auch
Queer,
Gender und bla bla bla. Und
das ist so lächerlich. Das ist so.
Ja, genau, also das tun sie nicht. Es spielt zwar durchaus eine Rolle, weil die, wie jeder Seriencharakter, natürlich auch ihre Issues mit ihrer großen Liebe hat oder sowas. Aber sie hauen es dir nicht so ganz arg mit dem Vorschlaghammer in die Fresse.
Okay.
Insofern ist das okay. Ich mag sogar die Schauspielerin eigentlich ganz gerne. In der ersten Folge habe ich mir gedacht, zum Mai haben sie da nichts Besseres casten können als die. Aber sie kommt am Ende relativ gut rüber. Sie kommt recht sympathisch rüber. Sie haben ein bisschen so die eine oder andere Nebenrolle ein bisschen versaut. Aber also es ist, wenn du so ein Comic-Fan Deppel bist wie ich, dann kannst du die wahrscheinlich angucken. Normale Menschen schauen die auch nicht.
Okay.
Ja, aber es ist um Meilen besser als alles, was DC bisher ins Kino gebracht hat.
Wow.
Ja, weil schlechter geht nicht mehr.
Okay, das heißt was.
Krass.
Also, und ja, jetzt Mai, was sonst, Tax, und damit du auch mal wieder was sagst, du hast Dracula geguckt.
Eine Netflix-Serie.
Ja, Dracula habe ich angeschaut. Ich glaube, wir haben es sogar bis zum bitteren Ende angeschaut.
Das tut mir leid für euch.
Ja, also
der
Artstyle hat mir am Anfang extrem gut gefallen.
Habt ihr es geguckt oder wolltest deine Frau fertig gucken?
Nein, ich bin immer passiver Mitschauer und dann setze ich mich neugierig daneben und schimpf dann langsam immer stärker mit. Also was mir gut gefallen hat, ist der Visual Art Style des Schauspielers. Er schaut echt wie so, was war das, 1950, 1960 aus und hat mich total an, wie hieß das, nicht Maxwell Smart, wie hieß denn das, diese Agentenserie erinnert.
Mit Charme und Melone?
Nein.
Schon Get Smart hieß die doch, oder?
Get Smart, ja, genau, Get Smart. Und zuerst dachte ich, haben die den da per CG reingerendert? Also, das war schon echt nett authentisch gemacht und am Anfang das Schloss. Also man merkt schon, da ist genügend Geld da bei den ganzen Netflix-Produktionen. Tja, und dann haben wir das Ganze auf Deutsch angeschaut und dann war dann diese nicht gut passende Van Helsing-Stimme im Hintergrund oder von der Protagonistin. Es wurde immer schlimmer und immer schlechter.
Aber ich sag's mal salopp,
also extrem gute Maske.
Die Serie ist doch an sich einfach scheiße.
Sie war zum Glück ganz schnell vorbei. Also die erste halbe Stunde habe ich gedacht, ach ja, richtig geil. Und dann...
Oh, ja, ich mag ja eigentlich auch, Ich mag ja eigentlich Vampirgeschichten, solange die Vampire nicht glitzern. Ja?
Der Beta Mokko Vampire nicht.
Mokko Vampire nicht.
Du magst keine Vampire nicht. Ich kann nicht die Wadeln nicht.
Um das nochmal hier auch zu sagen, ich hasse alles, was mit Vampiren zu tun hat. Ich finde, ich habe eine innere Abneigung dagegen und ich weiß nicht warum. Ich hasse es einfach. Ich kann es nicht aus.
Legitim.
Okay, nee, aber deswegen geht mir der gerade am Arsch vorbei.
An alle Menschen da draußen, die grundsätzlich Vampire nicht so hassen, wie Peter das tut.
Ich glaube, es gibt niemanden, der sie mehr hasst als ich.
Wenn ihr einen Vampir-Fix braucht, ja, dann schaut euch in Gottes Namen Interview with a Vampire nochmal an.
Ja,
ja. Hat von mir aus diesen alten Film mit James Woods hier aus. Ich weiß nicht mehr, das war auch so ein Vampir-Slasher.
Oh ja, Vampires, John Carpenter's Vampires.
Ja, genau, danke. Habe ich geliebt, den Film fand ich total geil.
Und bloß nicht den zweiten mit John Bon Jovi, der Hauptrolle.
Nee, den darfst du nicht gucken. Der erste ist cool. Der erste ist richtig geil. Schaut euch sowas nochmal an.
Ja? Schaut euch From Dusk Till Dawn nochmal an.
Schaut euch From Dusk Till Dawn an. Aber bitte macht einen Bogen um diese Dracula-Serie auf Netflix. Das ist so eine gequirlte Scheiße aus dem Ausguss.
Oder lieber doch mal das Fright Night Original und von mir aus auch das Remake. Aber Original danach nochmal.
Ja, du merkst auch gerade, der Pale Ale haut schon rein, ich werde ordinär. Ja?
Aber interessant.
Ich werde gesprächig.
Leute, bei so manchen Sachen auf Netflix, da sage ich auch, einfach nur vom Thema, da gibt es so viele geile Klassiker-Filme und sonstiges dazu, bevor ich mir jetzt diese Scheiße auf Netflix da jetzt anschaue, bloß weil mich das Thema interessiert, schaue ich mir lieber diese ganzen Filme und das ganze geile Zeug dazu nochmal an. Das ist doch bei Dracula genauso, da haben sie ja gesagt, okay, jetzt brauchen wir auch mal irgendwas im Bereich der Vampire, weil bis auf Peter finden ja Vampire eigentlich alle recht knorke. Und dann haben sie gesagt, machen wir Dracula, der Name zieht auch, das ist auch so ein Vampir, den jeder kennt. Und jetzt machen wir einfach mal wieder sowas. Das ist doch lächerlich, das ist doch einfach nur ein Abgreifen von
Ich verstehe die Motivation dahinter gar nicht, weil gerade Dracula oder Vampire sind ja momentan jetzt nicht gerade das Hipste, oder? Ich meine, das
ist
zum Morgengrauen und so, das ist doch schon
aber ein Aber man muss aber
genau so hat einer
das gepitcht. Man hätte die Geschichte ordentlich machen können. Das hat nicht schlecht angefangen. Die erste Folge habe ich mir noch gedacht,
Ja, genau, das meinte ich.
Also eigentlich ganz nett, aber spätestens wo er hier bei diesen Nonnen im Kloster vor der Tür steht. Sie sich dann
irgendwie. Sie dürfen ja nicht rein, weil ich sie hab ich nicht hereingebeten.
Ach was, eine gewöhnte Kacke. Also das war einfach nur noch nicht lustig. Ja, ich weiß nicht, sollte wahrscheinlich auch nicht lustig sein, das war aber auch nicht bedrohlich, das war einfach
Es war Mist. Einfach Kacke, okay.
Ja. Na, einfach Kacke.
Ja, keine Ahnung, wie viel Budget dann so eine Serie hat und wer dann so eine Serie auch macht. Also was haben die Leute für einen Background? Was ist das für ein Regisseur?
Also auch jetzt kommt eine bombastische Überleitung.
18 Euro.
Bombastische Überleitung.
Bombastische Überleitung, das war der gleiche Vollidiot, der Man in Black International freigegeben hat.
Ah, schade.
Ich glaube, der Echtzeitfilter ist jetzt wieder.
Das
ist
Philipp bei mir schon wieder.
Jetzt das Mikro zusammengebrüllt. Er hat jetzt das Mikro vor Wut zusammengebrüllt.
Nein, habe ich gar nicht.
Du warst in dem Moment, das war derselbe Vollidiot wie, und dann hast du uns hier.
Das war derselbe Vollidiot, der Man in Black International freigegeben hat.
Ah, nein, jetzt komm. Ah, jetzt
wird es aber auch sowas. Das ist auch sowas. Jetzt kann ich meine These, die ich gerade aufgestellt habe.
Ich ja gar nicht.
So, jetzt kommt hier Man in Black International. Dann kriege ich ja gleich unterbewusst so Gefühle, wie cool war denn Man in Black? Dann verdammte Scheiße, setz dich hin und schau dir Man in Black 1 an und lass die Finger von diesem Scheißdreck. Das liest sich
schon der Film, also ich habe es jetzt hier ein bisschen übertrieben. Der Film war nicht komplett scheiße auf Ghostbusters-Level.
Ja? Naja.
Aber alles, was nach dem ersten Man in Black kam, war kacke.
Also ich finde Man in Black International deutlich besser als Teil 2 und 3.
Ja, da würde ich sogar mitgehen, aber Teil 2 und 3 waren halt auch unterirdisch.
Deswegen richtig Teil 1 schauen und gut lassen.
Man in Black International ist so, also das ist einer von den Filmen, wie du vorhin gesagt hast, ich könnte dir nicht mehr groß erzählen, was da drin ist. Da werden mit teuren Schauspielern reingeworfen, mit relativ viel guten CGIs, eine unnütze, dumme Handlung und Schmarrn, Aber ich habe mich im Nachhinein, ich kann mich noch erinnern, ich habe mich ganz gut unterhalten gefühlt und habe danach nicht bereut, 99 Cent für den Film ausgegeben.
Ja, wenn es 1,99 gewesen wäre, wäre es aber eine andere Geschichte.
Du hast aber 1,5 Stunden deiner Lebenszeit
dafür gemacht. Ne? Ja, vielleicht sogar mehr. Ich glaube, der ist unter 2 Stunden geht doch heutzutage nichts mehr im
Kino. Nee, also wie gesagt, der war jetzt kein Volldesaster. Trotzdem war es der gleiche Vollidiot, der die Kohle dafür freigegeben hat, weil das war definitiv nicht nötig, da so einen teuren Mist draus zu machen. Ja, so einen semi-interessanten Aufguss, teilweise versucht hier irgendwelche Story-Elemente aus dem ersten Man in Black schlecht wiederzubeleben.
Ja.
Und,
ehrlich, oder? Nochmal, ach, das ist auch immer so lächerlich.
Ja, und das ist, also, wie gesagt, also ich habe teilweise nicht nur wegen dem Hauptdarsteller, habe ich mich teilweise wirklich an Ghostbusters erinnert gefühlt. Es war genauso unnötig wie dieses Ghostbusters-Remake.
Ja.
Oder Reboot.
Ja, also ich sage nicht, dass es nötig war. Ich fand es aber jetzt, also im Gegensatz zum Ghostbusters, keine Ahnung, wie man es nennen mag.
Ja gut, also
habe ich das nicht bereut.
Ja, also man muss natürlich auch sagen, Ghostbusters legt da natürlich schon eine Messlatte der fehlenden Qualität vor, die du erstmal.
Ja. Aber apropos Ghostbusters.
Bin ich noch da?
Du warst gerade schon noch
da. Da warst du wieder kurz weg, deswegen nehme ich dir jetzt mal die Redezeit. Jetzt ist er wieder weg.
Ja, wir machen jetzt einfach, der Philipp connectet sich jetzt neu. Philipp, egal, es könnte sein, dass du gar nicht mehr auf der Aufnahme ab jetzt drauf bist. Also wir machen es jetzt einfach so, du hast jetzt eh richtig viel noch geplackt. Jetzt bist du wieder da, sag mal ganz kurz was.
Hallo, check, one, two.
Alles wieder gut, aber ich habe keine Ahnung, ob das noch sauber in der Aufnahme ist. Am sichersten gehen wir jetzt, wenn du jetzt einfach nicht mehr so viel sagst, bis zum Ende.
Kann ich euch ins Bett gehen, oder?
Nee, wir brauchen die noch für die Verabschiedung. Ich glaube, ich habe nämlich noch, ich hätte zwar noch gerne von dir gehört, warum du Modern Warfare gerade so suchtest, aber das können wir aufs nächste Mal schieben, weil da spielst du wahrscheinlich immer noch.
Ich hätte nur die Gunst der Stunde, weil wir gerade bei Ghostbusters waren. Ich hätte nur gerade in einer Minute mal gepitcht, dass sich jeder, der ein bisschen Interesse an 80er-Jahre-Filme hat, sich auf Netflix die Serie The Movies That Made Us mal anschaut. Da gab es halt eine Serie, The Toys That Made Us, wo sie schon jede Menge über die Teenage Mutant Ninja Turtles, Barbie und auch G.I. Joe und das Star Wars Spielzeug und so geredet haben. Sehr, sehr, auch sehr empfehlenswert. Und da gibt es jetzt eine neue Serie, die heißt The Movies That Made Us. Das sind 4 Teile und da beleuchten sie die Filme aus den 80ern, die uns so quasi geprägt haben in unserer Jugend, da lässt sich drüber streiten. Das ist nämlich, der erste Teil ist, glaube ich, Dirty Dancing, der zweite ist Kevin allein zu Hause, dann gibt's Ghostbusters und Stirb langsam. Ich habe mir nur Ghostbusters und Stirb langsam angeschaut und die waren sehr, sehr empfehlenswert mit Hintergrundinformationen, wie Dan Aykroyd das Drehbuch geschrieben hat, wie dabei hier mit dem er Blues Brothers gemacht hat, der gestorben ist.
John Belushi,
für den hat er eigentlich auch eine Rolle geschrieben in dem Drehbuch zu Ghostbusters und die wurde danach umgedreht auf eben Bill Murray, umgeschrieben auf die Rolle von Bill Murray, die er dann angenommen hatte. Also echt, echt, echt sehr geil, sehr empfehlenswert, diese Hintergrundgeschichte auch zu Stirb langsam. Das ist nämlich auch eine unglaublich geile Hintergrundstory, wie der Typ, der Bücher geschrieben hat, so Krimi-Action-Romane, so Cherry Cotton-Style für Humphrey Bogart. Also da wurden manches auch mit Humphrey Bogart verfilmt und das war auch eigentlich eine von diesen Storylines, die für Humphrey Bogart gedacht waren. Und dann ging es um die Verfilmung dieses Buchs zu Stirb langsam. Und in den Lizenzvereinbarungen stand drinnen, dass Humphrey Bogart das Recht hat, die Rolle zu spielen, wenn er möchte. Deswegen mussten sie ihn fragen, ob er diese Rolle spielen möchte. Er hat dann nur Gott sei Dank gesagt, nee Jungs, ich bin 70, ich mach das nicht mehr. Und daraufhin haben sie sich dann halt jemand anderen gesucht. Und also ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil also es ist echt für Filmfans und die so ein bisschen was dahinter wissen wollen, wie das war, auch abgefahren, das sind so echt so Insider-Einblicke auch, so ein bisschen, wie das läuft in Hollywood, echt extrem
empfehlen. Das ist cool, weil ganz am Anfang haben wir ja über Audiokommentare und diese ganzen Themen gesprochen, da passt das ja ganz gut
da rein. Da passt das ganz gut
rein. YouTube, genau. Sagst du, oder? YouTube.
Netflix.
Ach, Netflix, sorry. Dann Netflix. Muss man das richtig verlinken hier.
Richtig, saugeil.
Genau, da gibt's, du hast gesagt, Ghostbusters, Die Hard und noch Und Kevin Allein.
Home Alone und Dirty Dancing, ja.
Der hat mich ja, also Kevin Allein zu Hause hat mich ziemlich geprägt. Das war so ein Film, den ich damals so in dem Alter hoch und runter geschaut hat, immer wieder.
Mich nicht, nee. Also Dirty Dancing noch eher als Home Alone, ja.
Ja, da sind wir halt andere Semester, gell?
Ein bisschen, gell.
Mhm. Ja, dann sind wir hier in der Kulturecke, weil wir da schon sind und ich glaube, es war dir ein Anliegen, Christian, deswegen, du hast ein Buch gelesen über die Feiertage.
Ja, also gelesen ist ein bisschen übertrieben. Der Bilderanteil in dem Buch ist sehr, sehr hoch. Das müssen wir dann auch verlinken. Es geht nämlich um das wundervolle Das Pixelbuch vom Elektrospieler Verlag, keine Ahnung. Also es sind ein paar Privatpersonen, die das halt rausgebracht haben. Ganz kleine Hintergrundstory. Ich bin ja begeisterter Anhänger von den Bitmap-Books, wie du auch, Peter.
Oh ja.
Die ja unglaublich geile Bildbände zu Computerspielen rausbringen, wie zum Beispiel The Story of C64 oder Amiga oder NES oder SNES Adventures, Point-and-Click-Adventure oder das Computer Role-Playing Gamebook und so. Richtig tolle Bücher. Und von denen habe ich einen Newsletter bekommen, dass sie jetzt ein Buch rausbringen, The Pixel Book, die SNES Stories in Pictures oder keine Ahnung, wie es jetzt genau heißt. Und da sage ich so, ach, das schaut ja toll aus. Oh, das ist ja schön, von denen habe ich ja schon ein SNES-Buch, was ja schon ganz toll ist. Und habe mir das angeschaut und habe gesehen, das ist eine Übersetzung aus dem Deutschen, eines deutschen Buchs. Und daraufhin habe ich dann natürlich das deutsche Buch angeguckt bei elektrospieler.de. Kann man dort auch kaufen für, weiß nicht, 30, 40 Euro oder sowas. Sehr nette Jungs, die dich dann auch persönlich cool. bei sich bei dir bedanken, dass du das Buch gekauft hast in dem Schreiben, wenn du das Buch hast und so. Echt, echt, echt klasse. Und es ist ein wunderschöner Bildband über das Super Nintendo.
Super Nintendo ist das Thema, ne?
Super Nintendo.
Das wird rein als inoffiziell halt bezeichnet, so inoffizieller Kompendium.
Richtig, also es hat halt nichts mit Nintendo zu tun. Ja. Also Nintendo hat da nicht seine Finger im Spiel, aber es sind halt, also sie beschreiben sehr viel aus dem Super Nintendo-Zeit, aus den unterschiedlichen Genres, sehr viel aus ihren Kindheitserinnerungen, wie sie sich durch Zelda gekämpft haben oder wie sie sich durch Castlevania oder Contra gequält haben und was es bedeutet halt und diese unterschiedlichen Grafikstile und unterschiedlichen Gameplay-Elemente, alles viel mit Screenshots hinterlegt. Auch immer mit netten Abwandlungen, da sind dann auch Gastschreiber da, die dann was dazu schreiben. Das ist cool, ja. Alles in allem sehr empfehlenswert, weil es echt schön gemacht ist. Es lässt aber ein paar Sachen vermissen. Also es gibt dann halt, geht dann in die Jump'n'Run-Ecke, da wird natürlich Mario ganz gut erwähnt, Donkey Kong oder Donkey Kong Country zum Beispiel, aber nur auf so einer halben Seite abgefackelt, das finde ich ein bisschen komisch. Und so ein paar andere Sachen sind manchmal merkwürdig, wie sie entschieden haben, wie viel Platz sie was einräumen. Aber mei. Sehr, sehr tolles Werk, das er halt irgendwie neben der Autor irgendwie hat er sein Hobbyprojekt irgendwie gestartet hatte. Deswegen möchte ich da auch ein bisschen Werbung machen, wenn es einem gefällt. Ich kann es nur empfehlen. Mir hat es sehr gut gefallen. Allein diese Screenshots zu den...
Ich habe mir gerade nebenher ein bisschen angeschaut und es ist auch immer schön mit Text auch
genau, ja.
Sehr cool.
Ja. Also ich fand dieses SNES-Kompendium von Bitmap Books zwar fast besser, aber trotzdem auch halt einfach, ja, nicht jedes Spiel kennt man, also auch ich war ja schon auch ein bisschen in die Tage gekommen, wie das Super Nintendo rauskam, da war ich glaube ich 14, 15, das heißt, ich war nicht mehr so ganz jung, dass man bei mir dasselbe Retro-Augen-Feeling kriegt, wie bei einem C64 zum Beispiel. Aber trotzdem langt es noch, um halt, dass ich bei manchen, das war toll.
Ja, cool.
Yes.
Hast du noch ein, ich plugge nichts mehr. Also Finalist ist nichts mehr, was ich heute noch, doch, eine Sache haben wir noch, Christian, da müssen wir noch drüber sprechen, auch wenn der Philipp jetzt nur noch zuhören darf gerade. Und für den Tax vielleicht interessant, weil der mag es vielleicht, Untitled Goose Game.
Oh ja, bitte.
Wir haben beide Untitled Goose Game gespielt. Dieses Spiel mit der Gans, das sich jetzt 1 Million Mal verkauft hat.
Zu Recht.
Ganz kurz, da ist die Optik, geht da auch wieder in dieses Low-Poly-Dings, ne? Ist auch so Low-Poly.
Ja, so Low-Poly und noch und halt irgendwie so einen auch so ein bisschen Pastell- oder Aquarell-Zeichen-Look, so ein bisschen, ne? Ganz komisch.
Und in dieser Welt spielt man eine Gans. Und eine Gans ist ja...
Eine Arschlochgans.
Eine richtige Arschlochgans, die ja eher vorwitzig ist und gerne Menschen Streiche spielt. Und ja, man bewegt sich durch diese Welt. Da ist anfangs, ohne jetzt groß über die Abschnitte was zu erzählen, das sind mehrere Abschnitte, die du halt nach und nach freischaltest. Und in diesen Abschnitten geht es darum, bestimmte Checklisten, To-Do-Listen, die du hast, also imaginäre To-Do-Listen, du kannst sie halt lesen, abzuarbeiten. Beispielsweise, das kann man als Beispiel ja mal sagen, so in der ersten Welt kommst du in so einen Garten und das ist so ein Gartenpfleger, so ein Gärtner eigentlich. Ne,
der so ein Rentner, der hat da seinen Schrebergarten,
der verschiedene
Karotten anbaut.
Anbaut und verschiedene Beete pflegt und so weiter. Und dann hast du halt Aufgaben da drin. Zum Beispiel ist dann eine Aufgabe, einfach mal ohne wie die jetzt gelöst wird oder sonstiges, du musst es irgendwie schaffen, dass sich dieser Rentner, Gärtner, mit dem Hammer auf den Daumen haut. Das ist sozusagen ein To-Do-List-Eintrag. Und du musst halt, hast erstmal keine Ahnung, wie soll das vonstatten gehen und musst dann da halt.
Schaue ich jetzt gleich mal nach.
Von der Mechanik her geht es eigentlich nur darum, du kannst als Gans quaken, du kannst als Gans schnell laufen und du kannst Dinge mit deinem Schnabel greifen und rumziehen. Das sind doch die Haupt.
Ja, genau. Also man kann auch die Flügel schlagen, was aber überhaupt gar keinen Sinn macht.
Hat irgendwie keinen Impact.
Nee, es hat keinen spielerischen Effekt, aber das ist einfach nur, man kann es machen.
Ich habe manchmal das Quaken mit Flügelschlagen unterstützt so ein bisschen. So in
manchen Stellen, das macht manchmal Eindruck.
Aber
so man kann sich noch ducken, man kann nämlich schnell rennen, man kann sich ducken, das braucht man manchmal noch, um so manche Sachen
aufzuheben. Genau. Das ist eigentlich schon alles. Aber gerade in diesem, das ist alles. Und es gibt halt tausende Gegenstände, die hier rumliegen. Dann gibt es in diesem Garten wachsen halt irgendwelche, ich sag Karotten aus der Erde oder Salate. Und viel mehr sollte man rein, wie man das Spiel angeht, gar nicht erzählen, sondern eigentlich geht es darum, ihr seid die Gans, müsst diese To-Do-Liste irgendwie abgehakt bekommen und die ganzen Aufgaben erfüllen. Und dabei geht es eigentlich immer darum, den Menschen ordentlich auf den Sack zu gehen.
Ja.
Die dich dann auch mal wieder verjagen, aber so richtig loswerden sie dich auch nicht, weil du halt immer wieder da bist und hier die lästige Gans, die...
Ja, genau. Also sie tun dir ja auch nichts, sondern sie verjagen dich halt aus dem Grundstück. Genau, also man sieht schon, sie mögen dich aus irgendeinem Grund, mag dich auch keiner von Anfang an, sondern sie mögen dich alle nicht.
Ja.
Was eben dann eines der grundsätzlichen Spielelemente ausmacht, dass es nämlich ein Stealth-Game ist, dass du dich in manche Sachen eben anschleichen musst.
Ja, und es ist wirklich sehr gut. Ich habe es auf der Xbox auch gespielt. Es ist auch im Game Pass.
Ich habe es auf der Switch gespielt übrigens.
Okay.
Genau, ich habe es, bevor es im Game Pass kam, mir natürlich gleich zugelegt, weil ich das einfach so liebenswert finde. Und
da passt
wie gesagt, Indie-Games und das bereue ich auch nicht.
Ja. Eigentlich ein Must-Play, wenn man so auf Indie-Games steht. Es ist schon, finde ich, ein typisches Indie-Game, so von der ganzen Art und Weise. Es ist halt total nett gemacht und wenn man halt so rätseln mag. Also ich finde es schon knackig. Ich habe, glaube ich, Standard-To-Do-Listen, ich habe das Spiel einmal durchgespielt und danach kann man das Spiel halt wirklich so platinieren sozusagen mit Zusatzaufgaben und sonst.
Es gibt dann Zusatzaufgaben, genau, die habe ich nicht mehr gemacht.
Ich hatte, glaube ich, zwei oder drei To-Do-List-Einträge von den Standards auch gar nicht bis zum Ende. Und trotzdem kann man es durchspielen.
Ich glaube, ja genau, also es gibt beim ersten Gebiet zum Beispiel, geht es schon weiter, bevor du alle Aufgaben erledigt hast.
Ja, glaube ich auch
noch. Es ist auch so, du hast halt erstmal, keine Ahnung, es sind 8 Aufträge drin.
Ja.
Und dann machst du den 6., dann kommen irgendwie 2 neue dazu.
Ja, so in der
Art. Aber wenn du dann einen gelöst hast, dann geht es schon weiter ins nächste Gebiet.
Aber das ist auch super gut eingebettet ins Spiel, dass sich dann auf einmal diese Welt ein bisschen verändert und normalerweise ist das Tor verschlossen, aber aus irgendeinem Grund öffnet sich das Tor eben dann.
Also ja, es ist
total
gut. Es wird als Open-World-Stealth-Game bezeichnet mit GTA-Einflüssen, weil du halt eine Drecksau-Gans bist.
Ja, natürlich ein bisschen übertrieben.
Das ist total übertrieben.
Ja. Aber es gibt es ja wirklich auf vielen Plattformen und egal welche Plattform man hat, und man hat es wahrscheinlich schon oft gelesen, wenn man Rätsel mag, dann sollte man spielen. Und ich mag Rätsel eben sehr gerne, Rätselgames, und ja.
Ich finde auch manche Rätsel echt richtig schön knackig.
Ja, richtig. Deswegen gesagt, ich habe manche, ich bin immer noch gerade im ersten Gebiet, am Grübeln bei einer Aufgabe, weil ich glaube, ich eine Aufgabe einfach nicht geschafft und ich habe noch keine Ahnung, wie ich die hinkriegen soll. Und da werde ich nochmal hin und wieder
drüber nachdenken. Also wenn es die ist mit bringen den Gärtner dazu, dass er seinen Hut tragen soll, ja, das glaube genau ich, die. Das habe ich nämlich auch nicht rausgefunden.
Ganz genau. Er bringt ihn dazu, dass er einen Sonnenhut legt. Ich glaube,
du musst ihm sein Käppi klauen, aber habe ich vermutet. Aber ich habe es nicht rausgefunden, wie ich es ihm klauen kann.
Das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber irgendwann wird bei mir da der Groschen fallen, weil ich immer wieder drüber nachdenke, was könnte es denn sein?
Also viele Sachen, aber da habe ich eben echt nicht so Probleme gehabt, auf die richtige Lösung zu kommen. Und was extrem lustig war, ich habe das manchmal mit meinem Sohn gespielt, der mir dann zugeguckt hat und der fand es dann so lustig und der hat dann auch immer wieder auf die Taste fürs Schnart gedrückt.
Ja,
das dieses Quaken, das ist so punktgenau und das passt so gut rein und das ist einfach.
Oh, und was mir noch auffällt, ist die musikalische Untermalung. Also immer wenn zum Beispiel wieder ein Mensch auf dich aufmerksam wird, zum Beispiel und dir nachläuft, dann es gibt auch so ein Klimper im Hintergrund. Es ist so ein Geklimper, dann wird es wilder und dann wird es so ein wildes Geklimper und dann merkst du aber wieder, okay, jetzt ist er nicht mehr hinter dir her, dann schwillt es wieder runter und dann klimpert es wieder so normal. Richtig gut gemacht. Was, glaube ich, sehr schwierig ist bei dem Spiel, wenn man es zu 100% completion will, das habe ich jetzt schon gelesen, da muss man ja wirklich so eine Art Speedrun hinlegen und die Gebiete maximal schnell bewältigen. Und da habe ich gelesen, dass gerade die KI hin und wieder da einen Strich durch die Rechnung macht.
Weil da hätte ich jetzt auch keinen Bock, weil es gibt schon so ein paar Stellen, wo ich mir auch, die haben, hatten Frustpotenzial, aber es hat dann doch immer noch rechtzeitig geklappt.
Gerade im letzten Gebiet kann es dir passieren und dann ist halt alles am Arsch und so. Also,
stimmt, da gibt es so Sachen, wo du echt lange warten musst, dass du zum Beispiel wieder reinkommst und so.
Ja, und genau, und du musst das lange warten, verstreicht dann die Zeit und dann hast du das Gebiet verschissen. Ja. Da habe ich gelesen, da ist es halt, da merkt man, dass es halt nicht 100% geschliffen ist, aber wenn man es einfach so durchspielt, fand ich es total geil, total gut, hat super funktioniert und es hat richtig Spaß gemacht. Und ich fand auch das Ende total nett. Also ich fand es super witzig. Ihr habt sicher alle davon gehört, alle davon mal gelesen oder mindestens ein bisschen davon
noch gesehen. Noch gar nicht und ich finde es eine total schöne Spielidee.
Holt euch das Spiel, einfach nur, um mal wieder ganz was anderes zu haben.
Untitled. Auf der Plattform eurer Wahl, wie gesagt, ich kann die Switch sehr empfehlen, das ist optimal auch für die Switch gemacht. Dann, glaube ich,
passt perfekt hin.
Und wenn ihr mal zwischendurch mal ein, zwei hier Streiche spielen. Ja.
Xbox Game Pass, wenn ihr habt, einfach runterladen, ihr habt es eh schon in eurer Library. Sehr schön.
Sehr schön, genau.
So, wie schaut es bei euch aus, nachdem wir den Philipp jetzt einfach abgedreht haben, weil er etwas mit Verbindungsproblemen zu kämpfen hat?
Ihr seid gemein.
ich würde nur ganz kurz einmal mich selbst lobpreisen noch.
Tu das.
Über ein Spiel, wo ich schon mal was kurz erzählt habe, das auch im Game Pass ist, Ori and the Blind Forest, das ich im Game Pass angespielt habe, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich aber gemeint habe, das ist nicht, die Xbox ist nicht die Plattform dafür. Ich möchte es auf der Switch und das gab es ja damals schon für die Switch. Habe mir das jetzt auch im Winter Sale bei Nintendo auf der Switch geholt. Und was soll ich sagen, es passt wirklich gut auf die Switch. Manchmal sind manche Sachen ein bisschen zu kleinteilig und schwer zu erkennen. Da merkt man, dass am großen Bildschirm doch besser gewesen wäre. Aber alles in allem passt noch. Die Grafik kommt halt super gut rüber auf dem kleinen Bildschirm und es ist halt ein unglaublich schönes Spiel. Also es ist wirklich so schön. Tax, du musst dir das mal anschauen. Die Grafikeffekte und was alles, das ist wunderschön.
Oh ja, da freue ich mich drauf. Das mache ich.
Das schaust du mal an. Ich habe es mir auch für die Switch ausgesucht, weil ich habe auf der Xbox schon so ein bisschen angefangen zu kotzen, wie schwer dieses Spiel ist. Und das habe ich ja schon oft gehört, dass es echt schwer ist. Dann habe ich aber gesehen, die Definitive Edition, die ja auch für viele Plattformen rauskamen, ich weiß gar nicht, ob die nicht auch im Game Pass ist. Auf jeden Fall kann ich die anderen bei der Switch ist es so. Und da gibt es Schwierigkeitsgrade, wo dann da steht, da ist es dann auch nicht mehr so schlimm. Und da gibt es auch den Schwierigkeitsgrad runter bis, heißt glaube ich, easy und steht da, wenn man halt die Story genießen möchte und nicht so viel Challenges will. Ja, Fick, wer hat das formuliert? Das ist gelogen. Es ist auf easy immer noch eins der schwersten Jump'n'Runs, die ich je gespielt habe.
Da sind wir wieder bei deinem Fetisch für schwere
Spiele. Richtig, das ist, und auch da fesselt es mich dran, dass ich manche Stellen 20, 30 Mal probiert habe und trotzdem nicht aufgehört habe. Halt dann eher weggelegt und am nächsten Tag wieder gespielt habe und so alles, aber weil es einfach echt so schön ist.
Das Problem ist ja jetzt bei so Jump-and-Run-Stellen, die schwer sind, da bringt ja der Schwierigkeitsgrad runterstellen halt auch nichts, oder? Der bringt ja halt nur bei Gegnern was.
Richtig, weil es gibt halt eben echt so Stellen, wo du dann, manchmal ist die Steuerung auch so ein bisschen tricky, wenn du dann so eine Wand hochkletterst und dann fliegt dieses Viech weiter, als du planst, und dann kommen die Gegner, die auf dich schießen, du musst aber dann rechtzeitig, es gibt so eine Mechanik, die du dann lernst, dass du dich von den Projektilen, die dich schießen, wegschleudern kannst und die Projektile in die gegengesetzte Richtung, das musst du dann richtig einsetzen, um dann irgendwo nach oben zu kommen, dann musst du das auch halt so timen, dass sie dann nochmal schießen, damit du dich noch höher katapultieren kannst, um dich dann rechtzeitig zwischen Dornen irgendwo an die Wand zu krallen, und das alles relativ millimetergenau, natürlich auf dem Switch-Bildschirm dann nochmal ein bisschen schwieriger.
Mit den Joy-Cons.
Ja, es war dann schon echt fordernd. Aber durchgezogen bin ich mega stolz drauf. Hab mich auch gefreut, weil das ja mit Xbox Live Anbindung ist. Das
cool,
ist
dann
ja
hast du ja alle Achievements da jetzt
auch. Genauso wie ja auch bei Cuphead das so ist. Mhm. Ja, ich habe, also das steht ja da, dass du dann eben die Erfolge freischaltest, und das erscheint ja dann in den Achievements von deinem Xbox Live Account. Ja, habe die ersten Achievements da gehabt, die ersten Erfolge, schau mal da beim Xbox meinen Account rein oder auch in der Xbox App auf dem Handy, erscheinen nicht. Ich habe gesagt, hat vielleicht noch nicht synchronisiert. Ja, jetzt habe ich es durch, halt wirklich bis zum, also ist ja nicht alles, was ich geschafft habe, ich habe lange nicht 100% oder so, aber und dann habe ich mir gedacht, so, ja, jetzt muss es doch irgendwie mal synchronisieren zu Xbox. Ist immer noch nicht synchronisiert. Dann habe ich nachgeforscht. Da steht halt dann echt da so, ja, also das ist es mit Xbox Live und Gamerscore wird gut geschrieben und es gibt Achievements. Leider gibt es einen Bug, dass die Achievements halt nicht in deinem Xbox-Account, in deinem Live-Account dann halt sichtbar sind. Die sieht man nicht. Sie arbeiten an dem Bugfix.
Ach, scheiße.
Ja, das war die irgendeine News im November oder so.
Okay.
Das angeblich wird das Gamerscore aber getrackt und man sieht nur die Erfolge nicht. Kann ich aber nicht nachvollziehen, weil mein Gamerscore ist nicht höher geworden.
Aber dass der Link da funktioniert, ist schon witzig, so dass sie das. Also bei Cuphead haben sie das auch eingebaut.
Bei Cuphead ist das auch drin, ja.
Weil man muss ja wissen, auf der Switch gibt es ja ein Achievement-System, ein Trophy-System so nicht.
Okay, es gibt kein natives. Es gibt manche Games, die halt sowas mitbringen an sich und das dann halt oftmals an dem darunterliegenden Plattform-Achievement-System koppeln.
Okay. Ja. Das ist da dann wohl auch so. Okay.
Und das, na, genau, und da ist es halt, darunter liegendes Plattforms-Achievement-System gibt es nicht bei der Switch. Mhm. Aber bei den Spielen, die von den Microsoft Game Studios da kamen, ist es halt explizit mit Xbox-Anbindung.
Okay.
Richtig cool eigentlich. Genau. Was mich ja hoffen lässt, dass die Partnerschaft noch lange anhält und dass sie auf der Switch einen Xbox xCloud Streaming Client rausbringen, mit dem man dann von seiner Xbox daheim auf die Switch streamen kann. Was ich schon recht nett finde, weil ich das auch auf der Vita mit der PS4 schon oft benutzt habe.
Hm. Ja, xCloud ist ja ein Thema, ne, für dieses Jahr. Gibt ja schon irgendwie eine Beta für
die. Jungs, ihr dürft nicht über Streaming sprechen, wenn ich nicht mitsprechen darf.
Ja, das stimmt. Das sollten wir jetzt unbedingt machen, weil ansonsten wird das Ganze zu opinionated vom lieben Philipp.
Deswegen lassen wir das lieber.
Nee, es gibt es im Inside, wenn du diesem Inside-Xbox-Programm bist, kannst du schon auf deiner Xbox nutzen. Und der Fuel hat das sogar genutzt und hat auch halbwegs funktioniert, genau.
Ja, mit Tablet. Es geht, glaube ich, mit Android-Tablets gerade, wenn ich es richtig verstanden habe.
Richtig.
Aber es kommen natürlich alle Versionen jetzt über die Zeit. Nur eben Switch, gibt es da überhaupt eine Ankündigung oder ist das gerade eine Hoffnung?
Nein, nix. Das ist nur Hoffnung.
Ich kann es mir echt. Das wäre krass. Das wäre eine krasse Partnerschaft zu sagen. Das wäre ja mehr als eine Partnerschaft eigentlich.
Ich glaube, Nintendo könnte es auch leisten, weil sie wissen, dass sie im Switch-Markt so stark sind, dass das nicht. Das ist keine Konkurrenz.
Sie würden sich nichts wegnehmen.
Naja, bis auf die Games, die halt im Game Pass sind, die dann bei Ihnen nicht mehr gekauft werden.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen. Ne? Also ich glaube nicht, dass es so viel. Ich glaube, das ist einfach, dass dieser Effekt, der Gamer da glücklich zu machen, größer wäre, als wie, dass sie sich was wegnehmen.
Vielleicht mit der neuen Switch Pro, die ja vielleicht dieses Jahr noch kommen soll, die dann genug Power dafür hat. Vielleicht kann das die aktuelle ja eh noch nicht leisten. Wir werden sehen. Jetzt, also der Philipp darf nicht mehr reden, der Taxi ist eingeschlafen.
Peter, hast du noch was? Du hast auch ein Buch gelesen,
Peter. Ja, aber das werde ich das nächste Mal erzählen. Das ist mir gerade zu, das ist eher auch Bildbandgedönse, das ist mir jetzt zu wild. Kriege ich nicht mehr unter.
Und du hast einen Sega Mega Drive Mini?
Ich habe einen Sega Mega Drive Mini, aber zu dem erzähle ich nächstes Mal erst was, weil da habe ich eh noch ein bisschen zu wenig gezockt. Ich kann nur bisher sagen, wer sich eine PlayStation Mini oder wie sie auch immer heißt, Classic, glaube ich, oder sonst was gekauft hat, was für ein Scheißdreck im Vergleich zu diesem Sega Mega Drive Mini, der ist richtig gut. Wenn man Sega Mega Drive Games mag, die Auswahl ist richtig geil. Ich fand ihn bisher sehr gut, die Controller sind geil, aber ich werde nächstes Mal mehr dazu erzählen.
Aber es sind doch nur die 4-Button-Controller, oder? Da gab es doch so einen große Diskussion.
Ja, stört mich aber gerade noch gar nicht bei den Games, die dabei sind. Also ich verstehe da den Shitstorm nicht, weil die Games, die mehr Buttons erfordern, sind halt nicht drauf.
Gamer.
Seltsam, ganz seltsam. Das andere ist nur Optimierung sozusagen, aber du kannst alle Spiele wunderbar mit diesen Controllern spielen.
Na schick.
Ja.
Freue ich mich aufs nächste Mal.
Ja, vielleicht dann noch mehr Details, genau. Ansonsten
kann ich nicht hören, was der Philipp von Godzilla 2 hält.
Nix. Das Coole ist, wenn der Philipp jetzt doch drauf ist, dann er sagt immer ganz kurze Sachen noch. Ja. Nichts hält er von Godzilla 2. Wie ist es bei dir, Christian, Godzilla 2?
Ich fand ihn deutlich besser als Godzilla 1, nicht so gut wie King Kong Skull Island. Also diesen, nicht der von weißt schon, John Black, genau. Sondern der in dem Universum, weil es kommt jetzt als nächstes, kommt hier King Kong versus Godzilla.
Ah, ja.
Da freue ich mich schon drauf. Und er war halt deutlich mehr, was ich mir von einem Godzilla-Film erwarte. Viel Monster und viel Monster versus Monster Action. Mhm. Aber der ganze Film drumherum war halt leider so dumm, wie halt, aber ich meine, das ist normal bei einem Godzilla-Film, aber er nimmt sich zu ernst. Das ist halt leider das Schlimme. Ich habe mir auch jetzt vor kurzem nochmal Gamera angeschaut, der auf Prime gerade auch so gibt, Guardian of the Universe. Mhm. Das ist so ein Godzilla-Abklatsch, so eine B-Movie-Godzilla-Variante. Also ist ein japanischer Film. Das
ist dann schon C eigentlich,
oder? Es ist schon echt C eigentlich. Aber ich liebe das halt. Also diese Gummimonster-Geschichten und diese trashige Story und das ist so cheesy alles und das nimmt sich halt auch nicht ernst und das ist halt trashig und das passt.
Ja. Und dieser Godzilla 2 ist ein bisschen zu sehr, nimmt sich zu ernst. Wie schon.
Der nimmt sich ein bisschen zu ernst. Aber hat gute Effekte und gute Action. Ja, finde schon. Und es ist King Ghidorah dabei. King Ghidorah ist immer cool.
Es ist ja eigentlich wie die Geekzone, bis auf das, dass sich die Geekzone überhaupt nicht ernst nimmt, aber immer gute Action am Start hat.
Ja, absolut.
Kann man so sagen. Und heute hat man ordentlich Action am Start, wenn ich da so drüber schaue. Wir haben auch jetzt locker wieder mal die 3 Stunden geknackt, inklusive einer Philipp-Verzerrung.
Mhm. Relativ knapp, ja.
Sehr, sehr erquickend ist, so eine Philipp-Verzerrung.
Ja, schauen wir mal. Vielleicht bin ich ganz normal drauf und dann habt ihr voll Unrecht gehabt.
Ja, das will ich bezweifeln. Wir werden sehen. Ich würde dann sagen, wir machen zu, oder? Christian, dich habe ich jetzt noch gar nicht gefragt. Deine Liste ist zwar noch mannigfaltig, aber da glaube ich, können Dinge auch warten, oder? Passt schon. Tags bei dir? Passt es auch so weit?
Ja, also das Einzige, was mich noch interessieren würde, wie heißt das hier? Squadron 42, Star Citizen, aber ich glaube, das dauert noch, bis das rauskommt.
Ach, das dauert.
Vielleicht das einzige Spiel, wo ich sagen würde, irgendwann hole ich doch mal einen Gaming-PC. Oder ja, vielleicht ja doch hier unser
Alex.
Virtual Reality Alex.
Aber weißt du was, Christian, tagsüber Star Citizen sprechen wir dann, wenn es rauskommt. Okay?
Ja, also nie.
Versprochen.
Versprochen. Ja, wir schauen mal.
Und der Philipp fragen wir gar nicht, weil der darf jetzt nichts mehr sagen. Der darf jetzt noch Tschüss sagen.
Tschüss.
Zum Vorab sogar schon. Genau, schön war's. Wir haben es dann doch geschafft, einigermaßen normalen Zeit, unsere Festtage hier auszubreiten. Ja, und nächstes Mal schauen wir mal, was es dann gibt. Richtig neue Games kommen jetzt nicht raus in der Zwischenzeit, so richtig große Bretter, ne?
Nee.
Oder, Christian?
Ich glaube, aktuell.
Es wurde so viel verschoben, so oder so.
Es wurde leider sehr viel verschoben.
Es kommt, ja, eine Sache kommt raus, die spannend ist und ich werde sie mir holen, ist schon mal als Vorbereitung. Und zwar auf PlayStation kommt ja diese Streams jetzt am 14. oder Mitte Februar.
Oh ja, das, also ich meine, da schaue ich ja schon immer ganz
neidisch
auf das Beta-Programm, also auf den Early Access, den es ja eigentlich nicht gibt auf der PS4, außer für Sony-Titel. Ja. Und da habe ich mir schon immer mal damit geliebäugelt, mir das zu kaufen.
Es ist halt, ich habe jetzt halt nochmal ein bisschen so dazu gehört, es ist halt von Media Molecule Dreams letztendlich ein großer Baukasten, mit dem man seine eigenen Spiele bauen kann, als die eine Variante, oder aber Spiele spielen kann, die Community gebaut hat. Wenn man jetzt selber sagt, okay, so kreativ bin ich nicht und ich habe auch eigentlich gar keinen Bock, mir jetzt Spiele da zusammen zu klicken, spiele ich halt mal, was in der Community gut ankommt. Und ich tippe, dass die Community da ziemlich krass ist und dass es da richtig schnell richtig coole Titel gibt, weil das Ganze soll ja über so einfache Minigames hinausgehen. Nach Aussagen von Media Molecule soll man da ja vollwertige Spiele mitbauen können.
Richtig, und da gibt es ja schon die ersten Sachen.
Es gibt ein Cyberpunk, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Cyberpunk 2077. So eine kleine Variante sozusagen.
Es gibt eine Wipeout-Variante, die extrem gut aussah.
Und das wird spannend und ich werde
es also mir schon es gibt holen, echt viel.
Weil ich auch gern sowas ja ein bisschen rumbasteln und rumbaue. Hier Minecraft gehen wird da dann gleich mal wieder anschlagen. Aber ich werde auch schauen, einfach was es an Games gibt, die andere bauen und was da rauskommt. Es wird interessant, ob das Ding wirklich so einen Kosmos kriegt und wirklich ein Hype wird oder ob es einfach nur untergeht dann. Das wird
also ich kann mir das gut vorstellen, weil es hat auch bei Little Big Planet eigentlich schon gut funktioniert, aber das war halt so eine eigene Welt, so ein bisschen auch wie halt in Minecraft. Ich habe nur ich habe eigentlich zwei Probleme. Das eine ist eben dieses Rumbasteln, das mache ich nicht, weil da bin ich nicht weder kreativ genug dazu, noch habe ich die Zeit dafür. User-Generated Content ist auch so eine Sache. Dann wählst du dich durch 10 Sachen, die da sind dann 10 richtig scheiße, dann hast du keinen Bock. Eigentlich brauchst du so
aber
ein Curator-System.
Da kommt drauf an, wie gut sie das machen. Ob es da wirklich so ein bisschen Top-Listen gibt oder deinem Geschmack passend oder sonstiges.
Beziehungsweise es gibt jetzt, ich habe ja da viele Sachen bei Kotaku schon gesehen, wo dann was Sachen angepriesen wurden und gesagt, ja, es langt eigentlich, also es sind echt so ein paar Dinger. Aber langt es dann, um dich. Also es sind halt dann doch keine vollständigen Games und das sind dann so ein paar, so eine Stunde oder eine zwei, ist das okay oder ist das halt nur so halb? Ich bin noch nicht überzeugt.
Ich bin gespannt. Für mich ich bin einfach gespannt, wie es einschlägt, ob es wirklich so ein Nischending bleibt oder ob es irgendwie groß wird, aus irgendeinem Grund. Weiß man ja vorher selten. Ich sage nur Fortnite.
Ich finde es wirklich faszinierend,
ja. Einfach im Bereich auch das hier Social Media, ob du auf Instagram oder auf TikTok oder sonstig, ob du das oft solche Videos sehen wirst oder ob es wirklich in der Nische auf der Playstation so ein bisschen bleibt. Das wird interessant. Popkultur oder nicht, das wird die Frage sein. Ja, bei Early Access oder was das auch immer war, Beta-Programm gab es ja relativ lang, also ausgegoren wird es wohl sein. Wir werden sehen.
Ich habe euch gerade den Link gepostet, das gleiche wie Project Spark. Schauen wir mal, ob Sony damit mehr Erfolg hat.
Project Spark?
War eines der Launch- Geschichten von Xbox One.
Okay, kenne ich noch nicht mal.
Konnte am Ende genau das Gleiche, du konntest auch eigene Spielwelten erstellen, relativ komplex, war auch tatsächlich anscheinend, also wohl relativ gut.
Natürlich konnte das auf der Xbox noch besser.
Oh, jetzt kommen wir noch in so ein, es war halt 2016, es kann einfach sein, dass es in die Zeit jetzt passt oder nicht, wir werden sehen.
Eben, deswegen meine ich mal gucken, ob Sony damit weiterkommt, weil das war, ich habe es tatsächlich auch mal selber ausprobiert, das war eigentlich relativ geil, du konntest echt viel machen, aber du musstest halt massiv Zeit reinstecken.
Ja. Oder halt Sachen spielen, die andere gemacht haben.
Und aber dass es Media Molecule ja geschafft hat, das hat man ja schon öfters gesehen. Also ich meine, bei Little Big Planet, da gab es ja auch schon Sachen, die hatten mit Little Big Planet nichts zu tun, was die abgefahren, aus diesem Editor rausgeholt haben.
Ja, es war aber am Ende von, es war aber am Ende von den Möglichkeiten doch wesentlich eingeschränkter.
Ja, aber sie haben Little Big Planet mit ihrem Editor gebaut und das ist halt einfach immer noch krass.
Ja, keine Frage, dass man das machen kann, das stelle ich auch überhaupt nicht in Abrede. Du siehst ja auch hier bei Mario Maker, das kommt ja auch relativ gut an.
Ja.
Ich glaube nur, dass das damit abkackt, je mehr Freiheit du den Leuten gibst.
Ja, es ist schwierig, weil ich meine, dieses Dreams kommt ja schon daher, das ist wie in Unity plus noch mehr in einem. Also es ist ja nicht nur, wie du dann wie bei Little Big Planet so ein Editor oder wie Mario Maker, du kannst halt Mario-Levels bauen. Nein, es ist ja quasi eine ganze Spielengine.
Richtig.
Das ist schon hart.
Ja. Also ich habe bisher immer nur so bei Kotaku und auch eben Output gesehen. Ich habe den Editor selbst noch gar nicht gesehen, wie sich der auf der
PlayStation ich bin fast überzeugt davon, auf die Gefahr, dass es am Ende keiner hört, meine Überzeugung, dass du damit wirklich geile Sachen machen kannst. Ja, die Frage ist halt nur wirklich, wie viel Prozent der Community macht das tatsächlich?
Ja, sie haben es nicht eingeschränkt für bessere Kreativität.
Ja, richtig. Nur wie viel, du darfst ja nicht vergessen. Also ich meine, da bin ich wieder bei dem Ding, der harte Geek-Kern wird es sicher geil finden, aber der harte Geek-Kern hat nicht 100 Millionen PS4s gekauft.
Ja.
Ja, das heißt, du erreichst vielleicht, wenn es hochkommt, 500.000 bis 1 Million Spieler, die theoretisch was damit anfangen können und überhaupt in der Lage sind, da guten Content zu produzieren. Und wie viele davon wollen ihre Zeit dann damit auch verbringen?
Das sind wahrscheinlich weniger, die da wirklich guten Content. Aber wie gut das funktioniert, das siehst du ja echt bei manchen Spielen mit einer Mod-Community, was also da Beeindruckendes rauskommt.
Ich kann es auch nicht sagen. Wie gesagt, es kann komplett in die Hose gehen, aber die Zeit wäre gerade die richtige, weil du gerade mit so Sachen, ich poste das auf Social Media, da war 2016 eine andere Zeit als jetzt.
Das ist richtig. Kann sowas
durch die Decke gehen.
Wobei stimmt auch nicht ganz, Peter. Ich meine, Spark hat ja hauptsächlich gegen Minecraft verloren.
Ich kannte Spark bis heute nicht. Ich habe das gerade erst gelernt, den Begriff. Und bei Dreams ist es so, das kommt jetzt schon, also du liest es immer überall mal wieder und es gibt jetzt schon auf Kotaku diese
Beta. Ja, wobei Spark auch relativ viel zu dem Konsolen-Launch, aber da ist die Xbox ja eher aus bekannten Gründen untergegangen, deswegen hat man das Spark vielleicht auch nicht so beachtet. Aber wie gesagt, also die Idee ist nicht neu, die Idee war damals schon gut. Ich persönlich kann mir nur vorstellen, dass sie auch eben darunter leiden, dass die Leute, die tatsächlich in der Lage sind, damit geilen Content zu erstellen, die kann und das auch dann tun und die Zeit dafür haben, ihre Freizeit damit zu verbringen, die kannst du, vermute ich, an einer Hand abzählen.
Ja. Unabhängig davon, ich werde es mir mal holen, um zu berichten, wie das überhaupt ist. Ja, so als Laie, wie sich das anfühlt, wenn ich da reingehe und jetzt versuche mal irgendwas zu bauen. Vielleicht ist auch schon so scheiße, dass es dann einfach nochmal mehr Leute abstößt. Man weiß es nicht. Ich habe es, wie gesagt, auf der
Editor-Seite noch
gar nicht gesehen. Werde ich ausprobieren. Aber dann, wir waren ja eigentlich schon, was passiert nächstes Mal. Ja,
aber ist es nicht schon erschienen?
Nee,
offiziell?
Mitte Februar war meine Erkenntnis. Aber
ich habe jetzt mal geschaut, so releases-mäßig ist jetzt erstmal bis März Ruhe, dann kommt schon das neue Uri und das neue Doom, Alex, Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy 7 Remake ist ja, glaube ich, auch verschoben worden. Ja.
Also am 14. Februar kommt Dreams und dann, ich habe gerade mal nachgeschaut, wird wahrscheinlich verschoben, weil es sollte, glaube ich, letztes Jahr noch erscheinen.
Jetzt, ich werde auch, wie der Philipp das schon gesagt hat, ich werde mich ganz stark noch an meinem Pile widmen.
Ich auch. Und ansonsten
bevor die PS5 kommt.
Werden wir euch wieder von vielen Sachen erzählen, die es vielleicht schon länger gibt, aber wir sie jetzt mal genauer betrachten. Was ja auch spannend ist, weil ich glaube, jeder hat daheim irgendwie seinen Pile of Shame an irgendwie Filmen, Serien, sonstigem. Den hast du ja schon, wenn du nur Netflix-Abo abschließt. Genau. Und dann arbeiten wir das halt langsam auch von unten nach oben auf. Oder von oben nach unten.
Das heißt, kann schon mal sein, dass es auch mal wieder ältere Klamotten gibt.
Na, Logo. Aber heute war mal querbeet von
aktuell. Und ich schaue, wie weit ich mit Death Stranding gekommen bin.
Oh ja, und vielleicht kann man dann auch sehr zeitnah, wenn der Tag dann durch ist, auch noch einen Speedrun dazu machen. Yeah. Also es kommt Content, freut euch drauf. Und wir freuen euch. Erstmal vielen Dank nochmal, Christian. Ich trinke gerade den letzten Schluck von meinem Ale, trinke ich jetzt noch aus. Das hätte ich jetzt fast vergessen.
Ja, lasst euch noch schmecken, wenn ihr noch was habt. Ich bin schon alle.
Geil, und wir freuen uns auch weiterhin über so kleine Päckchen. Also wenn ihr Ideen habt und sagt, hey, ich will der Geekson einfach mal auch sowas zukommen lassen und die sollen dann darüber berichten, dann machen wir das doch. Und genießen es dann. Genau. Der Fips hat schon Tschüss gesagt. In diesem Sinne sage ich jetzt leise Servus und bis zum nächsten
Mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Bis dann. Tschüss.